2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schmega hat verpendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, Mittwoch, 24. August 2016, Millanton Nummer 32. Erneut haben sich 5 schmucke junge Herren hier im Konferenzraum der Fanräume versammelt. Johnny zählt nochmal nach, ja, stimmt. Nebenan im großen Saal der Fanräume findet die Talkshow statt und 2 Profispieler des FC St. Pauli werden sich da gleich den Fragen der geifernden Menge stellen, während wir hier gewohnt souverän und ruhig das Ganze, was bisher in dieser Saison geschehen ist, abarbeiten werden. Wenn wir aus dem Fenster schauen, sehen wir immer noch den Hamburger Dom, der uns belästigt. Aber ansonsten ist heute der Sommer eingekehrt in Hamburg. Wir werden heute sprechen über die 3 Spiele, die der FC St. Pauli an Pflichtspielen dieser Saison bereits bestritten hat. Nämlich das Spiel in Stuttgart gegen Braunschweig und die DFB-Pokalbegegnung beim VfB Lübeck. Und werden wieder hören, wie Wilko aus alten Übersteigernheften vorliest. Viel mehr Inhalt wird das nicht. Von daher sind wir heute mit 3x30 Minuten wunderbar ausgestattet. Aber schauen wir mal, ob es auch so kommt. Und neben mir sitzt in einem Kampfsport-T-Shirt Johnny.
Ja, hallo. Das ist übrigens nur eine Band und keine Aufforderung oder ähnliches. Ich habe mir es nach dem letzten Mal zur Aufgabe gemacht, immer schönere T-Shirts als Justus zu tragen. Was heute überraschend einfach war.
Warum ist das denn heute so einfach, Justus? Erzähl mal.
Es ist überhaupt nicht einfach und es ist dir auch überhaupt nicht gelungen. Ich trage nämlich das aktuelle braune St. Pauli-Trikot.
Jetzt könnte man darüber reden, ob das noch als T-Shirt durchgeht, aber...
Ui. Mich stört dabei vielmehr das Brust-Haartoupee, das da oben sich langsam mit dem Bart verbindet.
Was hat das mit dem T-Shirt zu tun?
Weil man es bei dir nicht sehen würde, weil der Bart über dem Brust-Haartoupee
ist. Clever gemacht, ne? Clever gelöst bei mir.
Finde ich das gar nicht so schlimm. B, liegt es an dem Kragen, über den ich letztes Mal schon etwas despektierlich gesprochen habe.
Der Österreich-Kragen.
Aber ich kann mir da, das kann ich ja nicht ändern.
Du könntest dir ein anderes T-Shirt anziehen.
Hast du das keine stimmt. Knöpfe? Für Knöpfe hat es nicht gereicht bei dem Trikot?
Nee, okay. Knöpfe gibt es hier nicht von dem Trikot. Ich habe es nicht abgemacht,
die Trikot. Das ist Wahnsinn.
Ich wollte noch sagen, dass ich, glaube ich, einem der Bandmitglieder auf Twitter folge, aber Daniel Schumann oder so, kann das sein?
Kann sein.
Egal. Zu Justus Linken, Sebastian. Was ist das für ein T-Shirt?
Irgendein blaues.
Ah.
Petrol
sagt man heute. Blau ist das auch nicht, aber
ne. Nee, es heißt Petrol. Ansonsten ohne Aussage.
Ohne Moin. Aussage. Und zu seiner Linken quasi mir gegenüber Wolf.
Moin.
Was für ein wunderschönes Corinthians-Trikot trägst du, oder was
ist das? Das ist nämlich genau die Frage, ob das ein Trikot ist oder das ist so ein historisches, baumwollartiges, das ist das Auswärtstrikot von Corinthians. Oh Gott, lass mich raten. Ende 80er, Nummer 8 Sokrates, also die Nummer 8 ist hinten drauf und Sokrates wäre derjenige, der diese 8 lange getragen hat. Friede seiner Asche, der trinkende Kinderarzt und Kettenraucher. Gleichzeitig freiheitsliebender Brasilianer zu Zeiten der Militärdiktatur.
Und der Verein wurde 1910 gegründet, wie ich gerade sehe.
Der Verein wurde 1910 gegründet und was ich immer wieder erzähle, was ich auch gerne erzähle, es ist so ein Emblem drauf mit einem Anker und 2 Ruderblättern und Corinthians sind die Korinther. Die Korinther ist eine englische Rudervereinigung gewesen, also eine von der Universität und die haben quasi den Fußball aus England nach Brasilien gebracht, haben die Farben schwarz und weiß, also Corinthians spielt genauso wie die deutsche Nationalmannschaft und es ist nicht ganz klar, ob nicht sozusagen die Farben tatsächlich auch die deutsche Nationalmannschaft inspiriert haben, in diesen Farben zu spielen. Also das ist ein historischer, ja.
Ausflug?
Semi-historischer Ausflug, semi-belastbar.
Semi-belastbar, das ist schön.
Ich glaube, man nennt solche T-Shirts oder Trikots übrigens Replika.
Genau, richtig. Das war auch mal drauf, aber dieses Ding ist abgegangen hier unten, ne? Da war so eine kleine Banderole oder sowas, da stand dann auch so historisch oder Replika-Trikot drauf und ja.
Ach, das ist gar nicht von 1998 oder so.
Nee, das ist neu aufgelegt, wie das mal eine Zeit lang modern war, aber im Moment gar nicht irgendwie, ne? Oder? Kennt ihr neu aufgelegte Replika-Trikots? Das ist doch so vor 6-7 Jahren war das.
Ist das nicht auch so ein bisschen vereinsabhängig? Irgendwie zu irgendwelchen Jubiläen kommen die dann immer mal wieder rum?
Also ich bin immer noch geflasht von der Geschichte. Ich habe bereits heute mehr gelernt als in den letzten 14 Tagen. Ich bin begeistert.
Das sagt sehr viel über die letzten 14 Tage deines Lebens aus.
Eigentlich über mein Leben, aber lassen wir es.
Wir haben noch eine Sache vergessen. Ultra, trifft sich Ultra St. Pauli nicht auch heute?
Ja.
Aber die treffen sich jeden Mittwoch, von daher müssen wir das nicht.
Genau, aber die größte Ultrabewegung der Welt sind die Gavioas da Fiel. Das sind die Falken und das sind die von Corinthians. Und lieber Heiko Schlesselmann, ich weiß, das sind keine guten Hauer, das sind Pussys. Aber ich finde die Gavioas geil.
Das sind Pussys. Naja, über Lübeck sprechen wir.
Nee, das hat er nicht gesagt, aber er sagt einfach nur, das sind keine richtigen Ultras, weil die sich auch nicht irgendwie matchen, oder?
Ach so, okay. Gut. Mein Name ist Mike, ich trage ein 2004er T-Shirt von Celtic und damit können wir auch loslegen.
Wir können noch kurz über deine Hose sprechen, vor allem, wann die das letzte Mal richtig gepasst hat.
Das wollen wir aber nicht.
Ey, das ist eine ganz normale Hummel, eine Fußballhose und ich musste meinen Sohn vorhin zum Training fahren und da habe ich gedacht, wenn ich ihn schon zum Training fahren kann und das heute so warm ist.
Ich glaube, das moderne Wort dafür ist tight.
Du bist so tight, Mike.
Nee, die Hose.
Das ist ja ein völliger Quatsch. Wenn ich jetzt hier aufstehe, dann ist die doch hier.
Das ist eine geile Hummelhose. Ist das eine Torwarthose? Oder ja, ist das so eine.
Erinnert sich nochmal jemand an Sporthose. Okay. Lennart, als er die 4 Tore gegen Düsseldorf geschossen hat und die Argumentation, warum das geklappt hat, war, dass seine Hose ein bisschen höher saß und ein bisschen weiter war und er dadurch mehr Beweglichkeit hatte. Mike ist das Gegenteil.
Also was ich aber in diesen Sporthosen immer ganz doof finde, ist, wenn die hier so ein Inlay haben.
Die schneide ich immer raus.
Finde ich auch total scheiße.
Schneide ich immer raus, finde ich albern. Ich wüsste auch nicht, wer das wirklich trägt. Wer benutzt denn so einen Netzschlüpper?
Leute, die keine Unterhose
drin tragen. Ja. Aber jetzt haben doch Sportler immer so enge Unterhosen an.
Mit Wettanbietern drauf.
Stimmt, mit Björn Borg oder irgendwie.
Ja, oder also, bei uns wahrscheinlich mit Under Armour, würde ich jetzt einfach mal vermuten.
Stimmt.
Und nicht mit Björn Borg.
Ist das von Under Armour dann schon Shapewear, oder?
Nee, ich glaube, es heißt Kompressions.
Da auch? Okay.
Ja. Kompressionsunterhose.
Das heißt klingt das nicht schmerzhaft. So? Ach so,
nee, dann sind die länger, glaube ich, ne?
Aua. Weiß nicht. Aber das ist geiler Stoff, Unterhosenstoff. Ich war neulich bei Sebastian, der macht uns gerade neue Dunkelbrillen. Für einen Blindenfußball.
Aus so, alten Unterhosen?
Oder? Nee. Das ist BFGF, Büro für Gestaltungsfragen. Kumpel von mir, die trainieren jetzt gerade mit den Senioren auf der Feldstraße und der hatte.
Auf der Feldstraße?
Auf den Plätzen an der Feldstraße heißt das doch. Einfach nur so. Aber da war geil, da hatten die aus der Autopolsterei, hatten die so einen elastischen Stoff, wo so Nylonfäden drin sind, also wie so eine federnder Stoff und gleichzeitig muss er ja dunkel werden. Und dafür hatte dann Georg, auch ein Designer da, der hatte so einen schwarzen Stoff und sag ich, oh, der ist ja geil, das ist ja ein bisschen so wie Satin-Bettwäsche. Ja, sagt er, das ist strapazierfähige Damenunterwäschestoff.
Und das habt ihr jetzt auf den Augen?
Das kommt demnächst auf die Augen, das ist richtig gut, habe ich auch gesagt. Ey. Das kann manch einer gut am Kopf haben, ey.
Es gibt so ja viel zu 3x30 Minuten heute.
Nichts, was ich nicht gebe.
Ganz stark, ganz stark.
Als gut. Wir damals mit dem Millerton anfingen und das Motto noch war, wir reden nicht über Fußball.
Aber über Kompressionsunterhosen und Damenwäsche auf den Augen. Ja, nee, ist richtig. Gut, wir haben auf dem Übersteigerblock neuerdings, weil wir oft danach gefragt wurden, jetzt einen Spenden-Button. Und zwar zwei sogar. Naja, okay, man kann uns flattern. Ne? Das gibt es ja schon ein bisschen länger als Bezahlform im Internet, wird aber, glaube ich, immer seltener genutzt. Und wir haben jetzt auch ganz neudeutsch einen PayPal-Button oben rechts verlinkt. PayPal ist grundsätzlich anonymes Zahlungsmittel, ganz praktisch, behält aber immer eine Gebühr für sich ein. Von daher, wer uns wirklich größere Mengen ohne Gebührabzug spenden möchte, darf uns auch gerne so anschreiben, dann lassen wir da auch eine Kontonummer rüberwachsen. Ansonsten ist der Button sicherlich ganz hilfreich und wir freuen uns über allerlei Spenden, die wir nämlich nutzen würden. Und ich habe mich da von unseren Technikbeauftragten vorher instruieren lassen. Das Einfache ist, wir brauchen noch 2-3 Kopfhörer. Das kriegen wir relativ gut hin. Die liegen so im Bereich 40-50 Euro. Aber wir brauchen, und jetzt kommt's, 4-mal Channel Strip. Ich lasse das mal so sinken und sacken und was immer sich da genau
technisch. Keine Damenunterwäsche.
Man weiß es nicht. Auf jeden Fall würden wir das Geld dafür dann benutzen. Wir haben den Millerton bisher immer komplett fremdfinanzieren lassen durch AFM-Radio und die Getränke, die wir so von uns vereinnehmen, die finanziert meistens der Übersteiger und auch da würden wir uns auf lange Sicht durchaus emanzipieren wollen und das Ganze selber finanzieren. Wenn darüber Kopfhörer und Channel Strip also abfinanziert sind, dann
versaufen wir den Rest.
Das ist eine super Werbung, ey.
Ja,
nein, wir spenden ich auf jeden Fall mal 30 Euro. Trinken ja alle fast nur Spezi. Und wir haben auch ohne Werbung schon drei Personen, die gespendet haben. Und dementsprechend schon mal vielen, vielen Dank an Sönke, Wolfgang und Florian an dieser Stelle.
3 Cent oder mehr?
Über die Summen wurde, wie es zwischen Fußballvereinen üblich ist, Stillschweigen gefallen.
Ah, okay.
Vielen Dank. Gut, wir müssen leider auch heute wieder auf Christoph verzichten, der dieses Mal im Urlaub ist. Nach vielen terminbedingten Entschuldigungen diesmal also Urlaub. Das sei ihm gegönnt. Wir hoffen dann umso mehr, dass er bei der nächsten Sendung dann endlich mal wieder hier aufschlagen kann.
Wo macht er denn Urlaub?
Das weiß ich nicht. Ich habe leider nur einen Abwesenheitsassistenten von ihm bekommen. Da stand das nicht drin.
Schade. Ja. Da müsste man eigentlich schon immer so gleich Bilder drin haben oder irgendwie.
Das ist aber auch fies.
Doch, das ist gut.
Ich find's beruflich immer total geil, wenn ich dann so Abwesenheits-E-Mails kriege, so ich bin in den nächsten 4 Wochen nicht erreichbar, aber wenn da dann auch noch irgendwelche Urlaubsbilder drin sind aus der Karibik, geiles Gefühl.
Die kann man ja auch nicht vorm Urlaub schon einstellen.
Ja. Nee, da muss man so, das geht technisch bestimmt inzwischen.
Zugriff auf deinen Instagram-Stream.
So kompetent wollte ich mich auch ausdrücken.
Ja, gut, gut. Also, fangen wir an mit den Spielen. Als da wären zum einen die, naja, doch ein bisschen unglücklich zustande kommende 2:1 Niederlage beim VfB Stuttgart. Und um, da das ja doch schon 2-3 Wochen her ist, euch allen das noch einmal in Erinnerung zu rufen, haben wir, wie ihr das von uns kennt, die Tore zusammengeschnitten und lauschen jetzt, ich glaube in der ersten Halbzeit waren es Wolf und Till und in der zweiten Halbzeit dann Wolf und
Georg.
Hm. Wie das Ganze zustande kam. Viel Spaß.
So, und dann grausamer Fehlpass in die Mitte. Sobota macht eine Kerze bei der Ballannahme, schlenzt den Ball auf Picot, der ist Sahne in den Fuß gespielt. Picot im Stehen den Ball angenommen, anstatt ihn gleich direkt weiterzunehmen, kommt trotzdem bis zur Grundlinie durch. Tor! Scharfer Ball in die Mitte von Picot, 2 Meter vor der Grundlinie. Bourdous läuft durch bis 3 Meter vor das Tor in 5-Meter-Raum, hält die linke Sohle rein und lässt den Ball links oben im Winkel abklatschen. Klassischer Konter, da habe ich mich noch aufgehalten an Picot. Der bei der Ballannahme ein bisschen stockte, aber der hat einfach gewartet, wollte sein Gegenspieler an sich ziehen, nimmt dann Tempo bis zur Grundlinie, spielt einen ganz scharfen Ball in den 5-Meter-Raum, der fliegt ungefähr auf Kniehöhe rein und mit der linken Seite am langen Pfosten lässt Bourdous den Ball links in die Maschen klatschen. Keine Chance für Lengerek. Stark gespielt.
Absolut.
Und dann Versuch hier auf der linken Seite schnell zu spielen. Gut aufgepasst von Hedenstad, hat das gut antizipiert, sagt man. Buchtmann auf der linken Seite, schickt dann Näherich, der lässt den Ball prallen, Flanke von der rechten Seite rein in den Strafraum, nochmal mit dem Lupfer, dem Grätsch-Lupfer, Schuss aus dem Rückraum, Buchtmann, Hände von Hedenstad, nochmal Schuss im 16er, Ball prallt da hin und her, ist immer ein bisschen schwierig von dieser Steinperspektive hier zu beurteilen, wo der Ball hingeht, aber jetzt ist klar, auf der linken Seite hat Stuttgart die Konterchance, 2 gegen 2, Maxim hat den Ball, driftet auf den 16er zu, hat Sierreis vor sich, schießt Maxim, schießt und Tor, flach mit der rechten Seite, Sierreis spekuliert, und Maxim kann locker durchspielen. Zierreis bleibt zu weit weg. Und dann mit dem rechten Fuß, nachdem Hedenstad 1-2 Meter in den 16er eingedrungen ist, vielleicht sogar ein bisschen verdeckt durch den Verteidiger Zierreis, geht der Ball flach am rechten Pfosten rein. Ausgleich.
Klein war das, Entschuldigung. Auf die rechte Außenbahn wird der Ball dann gespielt. Dann gibt es da eine 1-gegen-1-Situation mit Zierreis, der sich da vernaschen lässt. Dann kommt die Flanke von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten. Sobig geht dazwischen, verlängert den Ball. Da ist wieder ein Stuttgarter. Maxim ist das an der linken Seite des Strafraums. Vernascht ein St. Pauli-Spieler. Dann wird zurückgespielt in die Zentrale. Und Tor! Tor für den Sport für Stuttgart. 2-1. Es hat einen Schuss gegeben von Maxim mit dem linken Fuß, der noch abgefälscht worden ist. Und lang, lang, lang zum rechten Pfosten des FC St. Pauli trudelt. Und da steht ein Spieler des VfB Stuttgart, Entschuldigung, und schiebt den Ball aus 1,5 oder 2 Metern ins leere Tor rein. Ich kann nicht erkennen, welcher Spieler das war. Das werden wir gleich erfahren.
Gentner, glaube ich.
Gentner, hast du es gesehen?
Also ich weiß nicht, ob es Gentner war. Also nein, kann er nicht gewesen sein, weil eigentlich so weit vorne kann er nicht sein.
Ja, es war dann doch Gentner. Wolf, erzähl doch mal, wie es außerhalb der 3 Tore sich insgesamt für dich dargestellt hat.
Ja, ist immer schwierig, wenn man das erste Mal wieder ein Spiel sieht. Ich fand, das war ein grottenschlechtes Zweitligaspiel. Hab mich auch danach geärgert über die positive Presse. Stuttgart mit Stockfehlern noch und nöcher, die wir zum Glück alle nicht hören mussten. St. Pauli hat tatsächlich in der ersten Halbzeit gut gespielt, weil vorne drin im Angriff Picot und Bourdous sich viel gesucht haben und sich in dieser einen Szene auch sensationell gefunden haben. Rechts am 16er kriegt Picot einen Ball und ich wie gesagt, ich sag, wieso spielt er nicht schnell? Er verzögert, er zieht den Gegenspieler auf sich und dann marschiert er quasi auf der rechten 16er-Linie bis zur Grundlinie, haut einen scharfen Ball in die Mitte und Buadus ist mitgelaufen und legt einfach die Sohle in den Volley, in den Ball, der ihm kniehoch reinfliegt, rein und haut das Ding rein. Lange nicht so ein geiles Tor gesehen, also das war richtig, erstes Tor der Zweitligasaison war richtig gut. Dann eine dicke Chance, nochmal das gleiche, irgendwie ein bisschen anders zentral, wo Picot und Buadus spielen und Buadus irgendwie quasi um den Mann rum gefühlt aufs leere Tor schießt, ein Stuttgarter kommt noch dran, Ball geht irgendwie an Pfosten oder ganz knapp vorbei. Also das war die ganz klare Chance zum 2-0 und dann wäre Stuttgart mausetot gewesen. Die haben sich Bälle in die Hacken gespielt. Das glaubt man gar nicht. Also das war nicht der Favorit, den wir noch in der Sendung davor gesehen hatten. Oder haben ja alle gesagt, Stuttgart ist der Top-Favorit. Wahnsinnig. Werden sie auch vielleicht nicht richtig sein. Und dann ist Maxim eingewechselt worden, wo alle Stuttgarter auch gesagt haben, wieso, das kann auch nicht sein. Das ist der einzige Spieler aus dieser Stuttgarter Erstligamannschaft, die auch teilweise mit schnellem Fußball gespielt hat. Der saß auf der Bank und wurde dann eingewechselt. Und fortan gab es einen schnellen Transport durchs Mittelfeld. Und zwar auf einer Halbposition, oder also Maxim dribbelt mit Ball und treibt den Ball sofort, ohne nachzudenken, nach vorne. Bei St. Pauli wurde da ein bisschen deutlich, dass das 4-4-2 einen fehlenden zentralen Mittelfeldspieler mit sich bringt. So, dass da einfach auch Platz ist für ein Maxim, Bälle zu spielen und da, von da an war Stuttgart am Drücker und hat das gemacht. Maxim dribbelt links auf den 16er zu und macht dieses Gnabry-artige Olympiator, also links in den 16er rein und damit rechts lang ins Tor geschlänzt. Himmelmann hat dann noch ein paar weitere solcher Bälle bekommen, wo man von oben gedacht hat, alter Schwede, wieso reagiert er nicht rechtzeitiger so, sondern wo er nach links wirklich lange braucht, um mit den Händen runterzukommen. Und von Gentner, das Ding wurde auch von der linken 16er-Ecke eingeleitet und der Schuss scharf in den 16er und kurz vor der Grundlinie einfach Gentner mit der Sohle rein. Die Innenverteidiger hatten schon abgeschaltet. Ah, beim 1-1-Ausgleichstor, Zierreis verfolgt nur den Gegenspieler Maxim, stellt ihn nur, läuft seitlich mit, aber der schießt trocken an ihm vorbei ins Tor. Also das sah doof aus.
Ist halt so ein bisschen... Sagen wir mal die negative Seite von modernem Fußball, dass du versuchst, den Gegenspieler vom Strafraum fernzuhalten und weniger stark in den Zweikampf gehst. Das hat Zierreis da halt, sagen wir mal, in der Extremfassung gemacht.
Zierreis ist mit Maxim in den Strafraum reingelaufen. Also Zierreis war im 16er, Maxim gerade an der 16er Kante und da drückt er, also da schießt Maxim den Ball flach rein.
Was ich aber System unabhängig eigentlich, das kannst du halt auch in einem 4-4-2 machen, nicht verstanden habe, ist, warum wir bei einem 1-0 so offensiv spielen, dass beide Außenverteidiger mit vorne drin stehen und hinten tatsächlich nur mit anderthalb Leuten abgesichert wird.
Das ist halt das Spiel, dass du halt die Außen mit nach vorne schiebst und da hast du deine Vierer-Mittelfeldkette, die aus den zwei Sechsern bestehen und den zwei Außenverteidigern. Das soll das Spiel sein. Nur wenn du so Linien, also so auf, wie nennt man das, horizontalen Linien spielst, dann hast du manchmal nicht das Gefühl, oder es ist schwieriger, in den Ketten zu verschieben oder zu wissen, wann musst du raus, wann musst du mit zurückfallen, wann musst du eine Lücke schließen. Also du spielst halt mit drei Viertel der Spieler auf zwei Linien und das spielen wir vorne. Wir haben teilweise mit vier Leuten offensiv auf der Reihe gestanden. Einer auf der linken Außenlinie, einer quasi links in der Nähe des 16er-Ex, einer rechts in der Nähe des 16er-Ex, einer rechts auf der Außenlinie. Und dann lange Bälle nach vorne auf eine Linie, wo einer einen Ball kriegen kann. Und drei andere fallen hinter den Ball, wenn der Ball zurückprallt. Das war Schrott. Also ich fand's scheiße, egal. Was wir noch Schrott gespielt haben, sind Pässe, Aufbauspiel war Mist und irgendwer hat gesagt, als Picot rausgegangen ist, war das Spiel kaputt. So. Weil da war kein Tempo mehr drin, da wurde keine Bälle mehr gehalten und Stuttgart konnte sich abfeiern und war trotzdem.
Picot ging ja dann mit dem Ausgleich. Also ich glaube, mit dem nach dem Tor im quasi Torjubel der Stuttgarter wurde er
eingewechselt.
Genau. Picot war vorher halt auch schon kaputt, im Sinne von einfach nicht mehr so schnell wie am Anfang. Die haben halt auch sehr viel investiert in der ersten Hälfte. Sodass es dann in der zweiten Hälfte zumindest so wirkte, als hätten die auch ein bisschen overpaced.
Husogai war der Einzige bei Stuttgart, der da irgendwie halbwegs was versucht hat und der hat nicht wirklich was auf die Reihe gekriegt. Also, ja, ich fand's ein Scheißspiel. Egal. Hätten wir klar gewinnen müssen.
Tja, machst du die Dinger nicht rein, ne?
Straft dich der Fußballgott oder wie, oder?
Ich will nochmal auf den Punkt zurückkommen, den du eben sagtest mit dem Mittelfeldspieler, der gefehlt hat, weil wir haben eine Frage bekommen vom User Villinho. Der da fragt, merkt man jetzt, dass Enes Alushi der am meisten unterschätzte Spieler der vergangenen Saison war? Wäre jemand wie Enis Alushi da an der Stelle der Richtige gewesen?
Liegt das an dem Spieler selbst oder an dem System? Ist für mich so ein bisschen die Frage.
Das ist halt genau, das stimmt. 4-2-3-1, da hast du halt einen zentralen Mittelfeldspieler, da hast du im Idealfall hast du ein Dreieck. Wir haben ja zu den ganz, ganz schlimmen St. Pauli-Zeiten haben wir mit drei defensiven Mittelfeldspielern im Mittelfeld gespielt, die alle wussten, dass sie kein Fußball spielen können oder sowas in der Richtung, aber die anderen großen ärgern können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, also da fehlt eine Bindung zwischen den Ketten. Wenn du zwei defensive Mittelfeldspieler hast und drei davor, dann hast du den zentralen, der orientiert sich an den Sechsern. Der weiß dann auch, von hinten kommt ein Sechser. Da wird dann darauf reagiert. Also da gibt's eine ganz persönliche Bindung. Wenn du zwei Sechser und zwei Mittelfeldspieler hast, die noch von zwei Außen flankiert werden und die selber noch zwei offensive Außen haben, das ist ein Nummernspiel. Das ist symmetrisch und da gibt's keine Bindung, da gibt's keinen Bezugspunkt.
So wie wir im Moment spielen wollen oder zumindest die ersten zwei Spiele versucht haben zu spielen, hast du halt die beiden tendenziell zentraleren Leute in der zweiten Viererreihe, jeweils etwas rechts beziehungsweise links vom Mittelkreis sozusagen in der Position. Das heißt, in der Mitte selbst ist halt einfach mal keiner beziehungsweise ja. Einer von beiden muss dann in die Mitte gehen. Dadurch werden dann rechts oder links Räume zwischen dem und seinem Außenspieler frei in der Defensive. Das musst du halt anders spielen.
Es gibt kein nominelles Zentrum.
Genau, es gibt keine Mitte, sondern es gibt zwei Mitten, die aber beide nicht in der Mitte stehen. Kannst du auch so rumsehen. Von daher ist die Frage, ob Enis Alushi halb rechts oder halb links da was gebracht hätte oder ob das nicht an Enis, sondern einfach daran liegt, dass da im Moment halt keiner steht, wo letzte Saison Schatkowski oder Alushi oder auch beide sich auf den Füßen standen.
Nee. Was du eben gesagt hast, ist, finde ich total richtig und geil. Es gibt im Fußball das Spiel über den Dritten. Das heißt ein Dreieckspiel. Da spielen sie schönes Dreieckspiel. Das Spiel über den Vierten gibt es nicht, weil das ist eine Station zu viel, eine zu weit. Und das ist, wenn du mit vier Zentralen spielst, hast du ein Viereck.
Aber da gibt es keine. Eh bei Ballsportarten so, dass man immer versucht, eigentlich ein Dreieck zu bilden.
Richtig.
Also ich habe ja mal Basketball gespielt, da war das immer,
genau.
Da war das quasi das ganze System.
Du bist genau.
Zwei Leute und musst immer drei,
richtig.
Immer
richtig.
Dreiecke bilden.
Richtig, aber wenn schon ein Dreieck besteht, dann brauchst du kein Dreieck mehr bilden, weil es nominell schon aufgestellt ist. Und weil du aus einer Grundformation, die quasi ein Dreieck schon beinhaltet, spielst. Und deswegen spielen auch manche Vereine oder gerne mit Raute. Weil da hast du quasi zwei Dreiecke drin. Du hast ein Dreieck mit einem defensiven Sechser und du hast ein Dreieck, was sich sozusagen mit den beiden Außenbahnspielern sowieso schon auf einen zentralen Mittelfeldspieler orientiert.
Wobei das natürlich die Dreiecke so ein bisschen simplifiziert. Ne? Es geht ja bei den Dreiecken schon darum, dass du immer zwei Optionen hast, die dann auch anspielbar sind. Das setzt ja auch voraus, dass die, ich sag mal, Endpunkte des Dreiecks, wenn du der ballführende Spieler bist, sich auch so bewegen, dass du sie dann eben auch anspielen kannst und nicht irgendwo im Deckungsschatten. Das ist.
Wir haben ja hier übrigens eine Flipchart jetzt neuerdings gesponsert von afmtaktiktafel.de. Da sind auch drei blaue Magnete drauf, also.
Für Dreiecke.
Schwarz. Das Blaue ist schwarz.
Ach so, okay. Das kann ich im Gegenlicht nicht so gut erkennen.
Schwarz ist das neue Blau.
Aber man kann nur simplifizierte Dreiecke damit bilden. Das habe ich mir gemerkt, auf jeden Fall.
Johnny, was fällt dir bei Dreiecken ein?
Mein Hut, der hat. Ich muss zugeben, dass ich Wolfs Analyse so weit stimmig folgen kann, bis er sagte, die ersten 45 Minuten waren gut. Das fand ich auch. Ich fand auch die.
Von uns?
Ja.
Nicht von Stuttgart?
Nee. Stuttgart finde ich ja generell nicht gut, auch. Das ist ja eine andere Geschichte. Diese ganzen Taktik-Gedönse, ich kann das mit den Dreiecken auch noch nachvollziehen, das wurde mir auch mal zugerufen, Dreiecke bilden, und ich dachte mir, was, dafür spielen wir mal Fußball, verstehe nicht. Und aber bei dem Rest bin ich raus.
Was war denn der Rest? Da gab es doch gar nicht mehr.
Dann habe ich es verstanden.
Es gibt Spiel über den Dritten, das ist so eine Trainingsform, wo du quasi.
Das ist eigentlich ein Edgar Wallace-Film,
nein, aber. Spiel über den Dritten heißt. Der Spiel über den Dritten. Ich möchte den Raum, ich möchte an einen bestimmten Punkt kommen, aber ich spiele das nicht mit dem ersten Ball. Also ich spiele nicht, ich bin defensiv und ich möchte nach vorne offensiv haben, sondern ich spiele das über eine Zwischenstation. Ich spiele das über einen Spieler, den ich einfacher anspielen kann, den ich vielleicht kurz anspielen kann, und dann wird ein Ball prallen gelassen und dann kommt erst sozusagen der Ball, der es wirklich ist, weil das, was Gegenspieler immer machen, die lesen das Spiel und die wissen, was ist der gefährliche Ball. Aha, das ist der zu dem da hinten. Deswegen decken sie den. Und um diese Defensivstruktur aufzubrechen, gibt's den kurzen Ball, den Praller, der quasi den Nullerpass, der aber kurz den Raum aufmacht. Also wo du kurz einen Gegenspieler in Bewegung bringst, der quasi sich aus seiner vitalen Defensivposition löst, weil er jetzt erstmal dem Ball folgt und durch ein Spiel in den dann geöffneten Raum kann man in die Tiefe spielen. Kann man bei DFB, Trainer, Medien, Spiel über den Dritten ist ein Begriff aus der Trainerlehre, ist auch scheißegal. Aber Spiel über den Vierten ist es eben nicht.
Ich habe das Spiel von der Couch aus geguckt, übrigens, und muss dazu sagen, dass der Premiere SkyGo-Account ein bisschen immer hinterherhinkte und ich blöderweise zwischendurch auch mal bei Twitter nachgeguckt habe, was denn so passiert ist. Das war ein bisschen kontraproduktiv. Und es stand nur Tor und ich dachte mir, oh nee, weil ich halt auf Stuttgart gesetzt habe und gedacht habe, die spielen so scheiße, warum machen die jetzt ein Tor? Und dann hat es für genau 1-2 Minuten gedauert, bis Buadus das gemacht hat und fand ich schön, hab mich sehr gefreut für ihn. Aber wie Wolf schon sagt, es war halt nicht so das beste Spiel von Stuttgart und hat mich insofern ein bisschen gewundert, weil die halt vom Kader, oder weil wir alle vorher gesagt haben, die sind ganz schön geil. Und dann nach der zweiten Halbzeit war es so, fand ich wirklich, hat das keine Geschwindigkeit mehr gehabt, keine Rundensache mehr gewesen. Und als Pico dann raus war, ich hatte aber auch das Gefühl, dass der müde war oder kaputt war, keine Ahnung warum, war es dann halt komplett raus. Dass der Gentner natürlich im Reinrutschen das Tor macht, das hat mich auch ein bisschen geärgert, war aber fast klar.
Wo hast du das geguckt? Bei auf dem Stream zu Hause?
Genau. Und es gibt bei mir zu Hause ums Eck noch einen Kiosk, der illegalerweise auch Fußball zeigt. Die waren ganz ruhig. Das hat mich gewundert, weil sonst hörst du immer schreien, wenn irgendwie die Stellinger spielen, dann sind die komplett dabei und so was. Aber da waren sie diesmal ganz, ganz ruhig. Das hat mich sehr gewundert. Sonst habe ich immer Angst, dass ich erst die Leute schreien höre und dann das Tor sehe. Bei der Bundesliga-Konferenz ist das ganz witzig, dann kann ich nebenbei abwaschen, dann höre ich irgendwie einen Schreien, dann gehe ich vom Fernseher und ah, klar. Aber diesmal waren sie sehr ruhig.
Du hast einen SkyGo-Account, aber keine Spülmaschine?
Ich habe eine Spülmaschine für zwei Personen, da passen aber Sachen wie Pfannen oder größere Auflaufform natürlich nicht rein. Und es gibt auch, die haben ja auch Bleikristall zu Hause, das wir ab und zu, wenn wir Dinnerpartys geben, benutzen, das, was ich natürlich von Hand habe.
Aber sag mal, Töpfe tust du in die Geschirrspülmaschine?
Ja, alles in die Geschirrspülmaschine.
Ehrlich? Töpfe, Pfannen, niemals. Alles. Das ist ein großes No-Go, Töpfe. Alles. Nein,
warum?
Nein.
Bin ich nein. Voll bei Wolf.
Ja, auf keinen Fall.
Weil? Alter. Was sind die Argumentationen dazu?
Die Argumentationen? Wenn du angebrannte oder Reste hast von Essensresten, die gehen
70 Grad. Und unten extra Töpfe. Ich kann das sogar einstellen auf meiner Spülmaschine. Unten Töpfe. Warum, wenn ich keine Töpfe da reinstellen kann, wird es ja keinen Knopf geben, Töpfe. Das ist ja so wie...
Bei Justus werden sie offenbar sauber.
In der Waschmaschine nicht mit 60 Grad waschen, aber man kann 60 Grad einstellen, oder?
Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Nee, würde ich anders machen. Also du hast vielleicht eine Waschmaschine, wo auch Schal und Wintermantel als Symbol drauf ist und die gehören rein und ich würde sagen, nee, Töpfe werden
klar.
Ich habe ja gar keinen Geschirrspüler, das ist ja so mein
Malus. Mein Geschirrspüler kommt auch aus einer Zeit, als Postleitzahlen noch vierstellig waren. Der hat keinen Knopf für Töpfe, der hat
gar keinen Knopf.
Der hat keinen Knopf, den muss aber ein bisschen
kurbeln. Ist das so ein Tischgerät, oder?
Nee, ist eine Gießkanne. So, wie sind wir denn jetzt von Stuttgart eigentlich auf...
SkyGo und Geschirrmaschine.
Das war mein Fehler, entschuldige. ja, das war alles, was ich zu Stuttgart zu sagen hatte und auch, was ich zum Geschirrspüler zu sagen habe.
Ich habe das Ganze gar nicht gesehen. Weil ich bei der Schiedsrichter-Fortbildung an dem Abend war, hatte also brav meinen Ticker auf dem Handy immer an und musste dann leise jubeln, als das 1:0 aus der St. Pauli-App auf dem Handy erschien.
Welchen Ticker hast du dann an?
Ich hätte dann Kicker an in der Regel oder OneFootball. Aber tatsächlich am schnellsten war in dem Fall die St. Pauli-App, die ja bei Toren Push-Meldungen...
Ja, das ist bei mir seit dieser Saison nicht mehr. Die ist seit meiner...
Hast du
nicht, aber das liegt an meiner App. Hast du
nicht nachgebucht. Muss ja jeden Monat 19,10 €. Nein, Quatsch.
Auf dem Flatter-Button des Millanton, dann kriegt ihr die Push-Mail.
Auf dem Übersteiger. Dafür kaufe ich mir eine Spülmaschine.
Die Töpfe kann.
So, und kann ja meine Spülmaschine, die kann ja Töpfe. Muss ich mir ja gar nicht kaufen. Die kann sogar Pfannen.
Kannst du Töpfern?
Ich habe nur mit dem Ticker nachgefragt,
weil der...
Nee, aber das kann ich sehr gut. Fisch kochen.
So, lassen wir das erstmal außen vor. Wolf, bitte,
mit dem Ticker. Es gibt ja tatsächlich zwei unabhängige Medien, die aus der Fanszene gestaltet wurden. Und das eine ist der Basisticker, der ganz lange läuft, aber jetzt vielleicht so ein bisschen unter neuen Personen. Und wie macht man eigentlich einen guten Ticker? Und so einem Modus ist. Und es gibt das AFM-Radio und das sind ja noch immer zwei Medien, wo dann aber beim Ticker natürlich, Mopo hat einen Ticker, Kicker, was weiß ich, was es noch alles für Ticker gibt. wo dann immer die Frage ist, ja.
Basisticker finde ich super, aber auf dem Handy ist es ein bisschen unkomfortabel.
Sag mal, warum?
Weil das nicht fürs Handy optimiert ist und man so hin und her und
du musst halt auch aktiv gucken, was passiert und kriegst nicht.
Also du musst halt quasi sofort bumm eine gute kurze Meldung haben, die auch auf deinem.
Ja, ich glaube, du musst einfach die Seite auch
anpasst,
sich anpasst. Genau, sich, wie immer das
heißt. An mobile Devices sich
hier, anpasst. Hier, Johnny weiß sowas, wie sowas
heißt. Ich finde das viel schöner, wie du versuchst, die richtigen Wörter
zu sagen. Wollen wir eine neue Rubrik einführen? Justus erklärt technische Dinge.
Aber ist nicht Wilko, weiß Wilko das nicht auch?
Ja, ey, Wilko, komm, ich habe schon Spülmaschine erklärt, das ist auch ein technisches Ding.
Wilko müsste das wissen, aber tatsächlich heißt, gibt's ja für viele Webseiten dann so eine Mobileinsicht, da kriegst du aber nicht diese Push-Nachrichten, die du gern haben möchtest.
Nein, ich möchte keine Push-Nachricht, aber ich möchte nicht, wenn ich das auch weiterlesen will, da irgendwie so,
ja, aber da musst du dir ja aktiv deine Informationen holen. Das finde ich halt total unpraktisch. Deswegen habe ich auf dem Handy dann auch nicht den Basisticker auf, sondern sowas wie Flashscore oder so, wo du halt, es brummt halt, wenn ein Tor fällt.
Eine Sache würde ich noch gerne wieder zurückgrätschen zu Stuttgart. Johnny hat ein weißes T-Shirt an, da steht zwar Kampfsport drauf und nicht irgendwie Kommando Klappstuhl oder so ähnlich, aber in Stuttgart hatten die tatsächlich so als Identifikationsaktion ausgerufen, wir alle ziehen weißes Heimtrikot an. Um eben nicht nur die Ultras mit was weiß ich was weißem Trikot loszugehen, sondern das gesamte Stadion war weiß angezogen. Mhm. Und in dem Bereich, wo Kommando Kantstadt, so heißt dann die größte Ultrabewegung da der Stuttgarter, hinterm Tor links aus unseren Presseplätzen aus der Sicht, hatten die dann tatsächlich mit roten T-Shirts und Leibchen, die sie sich angezogen haben, und schwarz versucht, ein Negativ-Smiley, also ein Emoticon zu bilden, weil das ein Montagsspiel war mit den Mundwinkeln nach unten. Genau. Und das war schon auch eine Idee von der Choreografie oder was weiß ich, was erzählenswert.
Das ist ja die Cannstatter Kurve, die kommen ja dann auch immer von der Cannstatter Vasen da hinterher gelaufen und machen auch einen Marsch zum Spiel, nennt sich dann Karawane Cannstatt. Gibt's auch sehr interessante Videos von bei YouTube. Da wurde auch sehr viel gegen die Montagsspiele paroliert, jetzt suche ich die richtigen Wörter.
Paroliert.
Ja, geschrien.
Skandiert.
Gehetzt. Ja, fand ich sehr interessant, dass das Kommando Cannstatt, ich wollte schon wieder Kommando Klappstuhl sagen, weil das gerade
gefallen. Ja, das sagen halt Stuttgarter zu denen.
Das hat sich auch sehr darüber ausgelassen, dass die Karawane zwar geil ist, das sah auch richtig witzig aus, also die haben da so eine Wall of Death gebildet und dann rumgetanzt und Fahnen geschwungen und ganz geiles Ding. Dass da halt so viel mit dem Handy drin rumgefilmt wird oder sowas, aber dass das an sich ein großer Erfolg war. Haben sich sehr gegen diese Montagsspiele ausgedrückt, im Spiel auch aber gegen das Auswärtstrikot, weil für die Stuttgarter ist ja immer ihr Brustring ganz, ganz wichtig, weißes Trikot, roter Brustring, das ist ja schon seit immer, und das Auswärtstrikot hat jetzt so ein bisschen, ob da der Sponsor Mercedes ein bisschen reingeredet hat, weiß man nicht, hat jetzt einen silbernen Brustring, das fanden die halt nicht so geil.
Hat Mercedes bestimmt gar nichts mit zu tun. Nee. Was haben die mit Silber zu tun?
Die haben auch in Stuttgart auch nur zielgruppengerechte Werbung an den Werbebanden, da lief nämlich an einer Tour nur Porsche durch und sowas. Das, was sich halt jeder Stuttgarter dann nebenbei so kauft. Und ich glaube, gegen irgendeinen VfBler, der zu Leipzig gegangen ist, haben sie auch noch ein bisschen gehetzt.
Ja, wobei wir gerade in Aktion sind. Werbung siehst du halt auch.
Werner. Der eine Werner ist ja weggegangen und einen anderen Werner haben sie. Timo Werner, ich weiß gar nicht, wie
Tobias heißt.
Tobias, ja. Und
der ist von Augsburg gekommen.
Genau, und der einen Werner ist abgehauen.
Der hat aber wegen Familienschicksal nicht gespielt, ne?
Ja.
Der Werner,
genau.
Der Augsburger. Ja, ich glaube, wir haben auch gegen Montagsspiele gehetzt.
Wie immer.
Ja,
wie siehst du das? Wie immer, auf Freitags.
Was hast denn du hier?
Ich habe ein bisschen Gras mitgebracht. Jetzt hier einen Haufen Gras auf dem Tisch.
Ja.
Alter Schwede. Warum?
Einfach nur so, weil...
Weil du es kannst.
Die Frage ist, warum hast du denn jetzt bitte Gras in der Tasche?
Weil so ich die Kopfhörer geholt habe und die sind im Amateurbüro auf der Haupttribüne und da stand die...
Ja, reicht. Als Erklärung. Okay, danke.
Ich
sage
auch einfach nicht mehr.
Ja, gut. Ich war noch bei meinem Ticker. Also, ich habe die Fahrt mit einem anderen Schiedsrichterkollegen hin gemacht und erzählte, ja, wir spielen ja gleich und so, bla bla, und er sagte, ja, für die 2-1. Ja, kann gut sein, aber muss ja nicht und so, und vielleicht gehen wir in Führung und dann mal gucken. Ja, ist egal, ihr für die 2-1.
Können wir den mal einladen als Experten?
Ja. Bernd, schönen Gruß. Und dann fiel eben das Tor. Ich freute mich sehr über die Push-Nachricht. Und dann sind wir zurückgefahren. Und da habe ich dann das AFM-Radio angemacht. Weil während der Fortbildung ist das natürlich schwierig. Dementsprechend kein Ticker und so. Aber dann auf dem Rückweg im Auto haben wir dann das AFM-Radio gehört. Dann war das 1:1 gerade gefallen. Und ich war
noch 2 Minuten von zu Hause entfernt, da fiel das 2:1. Da war ich so ein bisschen bedient. Und ja, auch während wir die letzten 5 Minuten nach Hause fuhren, sagte ich, denn siehste, 1:1 so läuft. Und er, nee, fährt noch das 2:1. Arsch, hat er recht behalten. Gut.
Für welchen Verein pfeift er?
Wir pfeifen beide für den SV Hennstedt-Ulzburg.
Ah, okay. Mannschaftskollege, also Team, also Vereinskollege von dir.
Vereinskollege. Auch. Und die Fortbildungen finden immer in Hartenholm statt. Ah, okay. Wahlweise in Negernbötel.
Wie bitte?
Negernbötel heißt wirklich so, kann ich nichts für.
Mhm. Na gut. Gut.
Ja. Okay. Kannst du googeln, ist ein Ort in Kreissägewerk.
Ja.
Gut, gut. Haben wir noch was zu diesem denkwürdigen Spiel? Nachdem ich das jetzt mit den ganzen Dreiecken gehört habe, ne, wird mir auch das Training von gestern klar. Ich war nämlich gestern zugucken.
Ah.
Und die haben auch die ganze Zeit immer 2 Leute losgelaufen. Einer stand schon irgendwo und die mussten den dann irgendwie anspielen. Der lässt prallen und dann Flanke. Und
Spiel über den Dritten.
Immer Spiel über den Dritten. Mensch, wenn ich das gestern schon gewusst hätte, hätte ich Ewald beeindrucken können. Du, Ewald, ihr habt ja Spiel über den Dritten geübt.
Hätte wie macht
das? Hätte er gesagt, hä, was haben wir? Wir haben doch immer über den Nächsten da.
Welchen
Kollege? Dritten? Spiel über Dritten, das muss ich jetzt aufschreiben.
Ist das nicht auch ein Roman hier, der dritte Mann?
Der dritte Mann, genau. Gestern war übrigens wieder Feriencamp und so und 1000 Kinder am Platz.
Und sie haben dich rausgelassen?
Ja, und die meisten wollten dann irgendwie Torwarthandschuhe, Trikots, sonst was haben. Irgendjemand hat Marvin Duksch nach seinen Schuhen gefragt und tatsächlich kam Marvin Duksch 2 Minuten später mit seinen Schuhen wieder raus und hat das dem Kind in die Hand gedrückt. Daraufhin fragten dann 38 andere Kinder auch nach den Schuhen, aber da wollte er dann nicht mehr. Und irgendjemand hat tatsächlich den Mut gehabt, Ewald nach seinem Blog zu fragen, aber da hat Ewald gesagt, ne. Fand ich sehr amüsant.
Was ist denn Feriencamp?
Es gibt ja so wie die Rabaukencamps, also von St. Pauli und der HSV hat ja auch so eine Fußballschule. Da gibt es eben auch eine, ich glaube, das heißt Fußball-Feriencamp oder sowas.
Ach so, das ist diese Orange, ne?
Ja, mit so einem orangen Logo. Ja. Und die scheinen dann innerhalb dieser Woche eben auch einmal zum HSV und einmal zum St. Pauli-Training zu fahren. Und
das ist klug.
Günstiger Vormittag für die wahrscheinlich,
ja.
Und die Kinder haben dann eben nach dem Training eine Gasse gebildet mit 20 Kindern auf jeder Seite. Da mussten die Spieler dann durch zur Kabine, wo ich gedacht habe, die Spieler stellen sich doch jetzt da nicht geduldig an. Und aber haben sie dann tatsächlich doch gemacht. Also es gab natürlich den einen oder anderen, der ein bisschen cleverer war und dann nochmal erstmal einen Ball weggebracht hat und sich dann hintenrum wegschleichen konnte. Aber die meisten haben das sehr geduldig über sich ergehen lassen. Und wer dann wirklich gar nicht wollte, wie zum Beispiel Ewald, der ist dann einfach noch eine halbe Stunde auf dem Platz sitzen geblieben und hat sich dann mit Abdeer und seinen anderen Trainerkollegen unterhalten und musste dann nicht Autogramme schreiben.
Hast du dir auch Autogramme geholt?
Nicht für mich, aber mein Sohn war natürlich mit. Ich alleine fahre ja nicht zum Training, was soll ich da? Aber mein Sohn war mit und der hat natürlich, weil er ein Miyaichi-Trikot hat, sich ein Trikot-Autogramm von Ryo Miyaichi, von Vega Egenheden Start und von Evalin dann geholt.
Achso, hat er doch ein Autogramm gegeben.
Ja, wir haben ja lange genug gewartet, da war das Feriencamp ja schon wieder weg.
Achso, okay.
Gibt's eigentlich einen Nachfolger für Chris Nöte bei deinem Sohn?
Ich bin unsicher. Ich glaube, es ist Fafa Picot. Also, wir fragen die Gesichter. Es geht ja darum, dass unser Kumpel Frank für jedes Tor von Nöte ihm immer 1 Euro gegeben hat. Das ist jetzt Fafa Picot. Und außerdem jedes Spiel von Himmelmann zu Null. Wo jetzt natürlich geklärt werden muss, was ist mit Lübeck? Weil da hat Himmelmann ja nicht gespielt. Da weiß ich noch nicht, wie das läuft.
Aber
Pokal zählt Tore, nicht.
Pokal, ja, weiß man nicht. Gut, gut. Soweit. Haben wir Stuttgart damit abgehakt? Möchte noch jemand was? Jetzt hätten wir da auch super mal über das magische Dreieck reden können, wenn wir schon so über Dreiecke reden.
Oh, Stuttgart, ja. Oh, was macht eigentlich Balakow?
Dick werden.
Ja?
Der ist aufgegangen wie ein Hefeklos.
Was ist der denn? Ist Nationaltrainer in Bulgarien immer noch?
Oder ich recherchiere. Ich habe noch gerade den Wikipedia-Artikel zur Torhymne offen. Ich korrigiere das sofort.
Weil dann das wäre ja eine schöne Überleitung, weil Ailton ist doch hier apropos Kugelblitz.
Wo wir gerade bei Dings.
Wurde doch auch im Stadion gesichtet.
Ja, gegen Dings, aber Braunschweig habe ich gesehen.
Aber warum denn? Weiß das jemand? Also ich meine,
weil wir noch einen Stürmer verpflichten wollen.
Ist der beim Tag der Legenden wieder dabei oder so vielleicht?
Ach so, auf die Idee bin ich noch gar nicht
gekommen. Also mir fällt nichts ein, warum der da sein sollte.
Ja, vielleicht weil er Fußball gucken wollte.
Litex
Lovic. Krasser Typ, das kann natürlich sein. Ich habe den mal auf einer Tankstelle. Ach, ist auch egal.
So, Johnny, hast du herausgefunden,
was... Ich habe ganz oft schon in den Tankstellen getroffen, fällt mir gerade ein.
Ist das eigentlich für Hörer spannend, uns dabei zuzugucken, zuzuhören, wenn Johnny mit seinem Rechner irgendwas recherchiert?
Ja, und wenn du das gut gucken, beschreiben kannst.
Also er ist seit 2014, ist Krasimir Balakow, Trainer bei Litex Lovec. Litex Lovec ist ein bulgarischer Fußballverein mit den wunderschönen Vereinsfarben Orange-Grün.
Ist das Werder-mäßig. Oh Gott, Alter, hier ist das ganze Millantor-Gras ist hier noch auf dem Sitz.
Es ist eigentlich ganz schön traurig, dass jemand wie Krasimir Balakow in einer Zeit spielte, als krass noch gar kein stehender Begriff war.
Ja, ich weine auch.
Diese schockierten Blicke, wenn man schlechte Wortwitze macht. Ne?
Wir sind ja nie auf Twitter.
Ich habe auch gehört, zuzuhören.
Alles gut.
Zweite bulgarische Liga wurden in der Saison davor von dem bulgarischen Fußballverband von der ersten Liga ausgeschlossen aufgrund eines Spielerbruchs. Gebe ich mal so verkürzt
wieder. Wegen einem Spielerbruch schließen die ja raus.
Weil Balakow zu dick ist, oder?
Warum haben die das Spiel abgeborgt?
Der dicke Mann auf dem Platz gelaufen. So, genug über Krasimir Balakow und das magische Dreieck. Wir kommen zum Mikes nächster Überleitung.
Nee, warum hast du Torhymne Wikipedia aufgehabt?
Ich war mir nicht ganz sicher, ob immer noch Song Pennywise Brogham bei Stuttgart.
Hat man davon gehört.
Frevelhafterweise. Das bin ich ja erst darüber gekommen.
Mich schockiert eher, dass es einen Wikipedia-Artikel Torhymne gibt.
Weißt du, wer noch... Nee. Jetzt muss ich zurück...
Ist der Wikipedia- was du mal fragen willst. Nein, ich weiß es nicht.
Wer noch Brogham hat von
Erhelle uns.
Ja, das
Paderborn.
Das wusste ich schon mal.
Ja, sag mal.
Ist im Leben nicht drauf. Wusste ich schon mal. Litex Lovic.
Arnheim. Vitesse Arnheim.
Vitesse
hießen die nicht Vitesse?
Ja, sag ich doch, Vitesse.
Aber jetzt eine doofe Frage, ist das ein Wikipedia-Artikel nur über die Torhymne von Stuttgart oder über alle im Allgemeinen?
Eine Torhymne, auch Torsong oder Tormusik, englisch Goldsong oder
Goldhymne. Okay, danke, reicht.
Nee, weiter, mich interessiert.
Wir verlinken das hören. Unter dem...
Ist eine circa 20 bis 40 Sekunden langer Jingle, die bei Sportarten wie Fußball, Handball oder Eishockey nach einem erzielten Tor der Heimmannschaft abgespielt wird. Es gibt einen eigenen Absatz über... personalisierte Torhymnen.
Wollte ich gerade sagen, Werder, da war früher immer, da konnte sich jeder Werder-Spieler eine eigene wünschen.
Ja, ja, bei den Freezers auch. Die gehen hoffentlich einen ähnlichen Weg.
Ja, sie sind auf dem besten Weg auf jeden Fall.
Der Ex-Werder-Torhüter gerade hier, ne?
Ja, nun, also diese Saison sehe ich schwarz. Aber noch schwärzer, nachdem wir letztes Mal ja da schon drüber gesprochen haben. Ich habe den Rasenfunk gehört.
Max Kruse kaputt, jetzt auch noch.
Jetzt erzähle ich was überhaupt nicht zum Thema passt.
Oh, das ist mal was Neues. Nein, geht's um Spülmaschinen.
Kennst du noch Verdi, das Werder-Maskottchen Verdi? Diese die Möwe?
Ja.
Bei HSV gibt's ja eine neue Ultragruppe, ne? Castaways. Die haben auch eine Möwe. Müsst ihr mal gucken, ihr müsst mal die beiden Möwen nebeneinander halten. Es ist wirklich ein bisschen wie bei der Geburt getrennt.
Die haben die Werder-Möwe gecovert, das ist ja peinlich.
Ja, die hat auch so eine Mütze auf und so ein Schal um, natürlich andere Farben und sieht ein bisschen anders aus, aber es ist im Prinzip wirklich
also der einzige
Unterschied. In der Möwe vereint.
Das
Verdi. Ja, Verdi halt, ne? Wird ja auch mit V geschrieben, oder was?
Aber Castaways, sind das dann Volleyball-Ultras, oder?
Nein, das ist tatsächlich das neue Zaunfahne.
Klosenfjord-Nachfolger,
sozusagen.
Okay.
Also Verdi guckt halt nach rechts und die Castaway-Möwe nach links. Und Verdi ist grau und die Castaway-Möwe weiß, aber ansonsten...
Wie heißt das nochmal ganz genau? Also eins ist Verdi und das andere, wie heißt das? Castropper?
Castaway.
Castaway?
Verschollen, glaube ich, oder? Ja. Sogar, ne? Castaways heißen die, oder?
Castaways.
Oder?
CA drauf,
nicht Verschollenen, die...
Schiffbrüchigen,
genau, das war's.
Nach Chosen Few Castaway.
Diesen großartigen Film mit Tom Hanks.
Genau, und Hanks
Volleyball.
Wilson.
Jetzt komme ich mit Volleyball-Ultras. Ah, das hat gedauert.
Stimmt, aber ja auch nicht. Schnallt immer noch nicht, aber ist egal.
Weil aber er das ist ja geil. Volleyball als, der war doch ganz allein auf der Insel und wurde so ein bisschen bekloppt dadurch. Film, und
sein bester Freund war ein Volleyball mit einem mit Blut gemalten Gesicht.
Also damit er jemanden zum Reden hatte quasi.
Auf und los.
Aha.
Und der war übrigens mal Wilson.
Zaungäste, die sich da jetzt ausbreiten. Da gibt's ein paar junge Damen, die sich hinsetzen und denen vielleicht der Fan-Talk gerade mit welchen Spielern eigentlich jetzt parallel zu langweilig wird?
Buhadus und Avevor.
Ah, okay.
Nein, da ist Pause. Das sind alle möglichen.
Alles klar, okay.
Gut.
Ich will noch eine Frage stellen.
Zu Verdi?
New Kids. Hat einer von euch den Film New Kids mal gesehen?
Ja.
Okay. Mhm.
Das war die Frage.
Kennst du den?
Ja, bestimmt.
Ja. Den Film?
Also jetzt nicht in allen Einzelheiten, aber ich weiß ja ungefähr, worum es geht.
Okay.
Möchtest du einen Bezug zu unserer Fangruppierung herstellen?
Ich fand das einfach interessant, weil wenn Castaway ein Film ist irgendwie und New Kids, also wenn sich Ultragruppierungen nach Filmen benennen, ist ja irgendwie auch ein schönes, man könnte ja so ein Filmfestival mal machen, was nur aus Filmen besteht, die namensgebend für Ultragruppierungen waren.
Fällt einem außer die beiden, den beiden noch was ein?
Ist New Kids überhaupt eine Ultragruppe? Das hätte ich jetzt als erstes
gefragt. Das musst du wissen, du bist hier.
Okay, ja, das ist jetzt, stimmt. Fröhlich Fangruppe, sagen wir Fangruppe. Fangruppe ist Fangruppe.
Wenn wir schon über Fangruppen reden, muss ich jetzt natürlich erzählen, dass es nach 200 Jahren endlich wieder Biber-Nachwuchs in Hamburg gibt. Als Fanclub-Mitglied der feuchten Biber muss ich das natürlich...
Hat Ralf Kunisch ein Kind?
Nein, tatsächlich, die echten Biber, also die
Die mit Tiere. Dem Plattenschwanz. Mhm.
Gibt wieder Nachwuchs.
Also meinst du, das wäre ein gutes Maskottchen für St. Pauli, ein Biber?
Nein, aber mein Fanclub heißt das so.
Die ich weiß.
Also das gibt's egal, so. Wir schweifen ab zum ersten Mal, seit es den Melanton gibt und fahren jetzt einfach ganz stumpf fort mit dem...
Eine Frage habe ich noch. Leidet der nicht mehr ganz so junge Biber eigentlich noch?
Nein, das ist ja dann irgendwann aufgegangen in den Übersteigerblock. Beziehungsweise erst waren die Leiden des jungen Bibers weg und dann habe ich 3 Jahre lang nichts gemacht und dann musste ich ja wieder...
Nichts gemacht, 3 Jahre lang? Geil.
Ja. Castaway.
Ein Block-Sabbat, 3 Jahre lang oder so. Ich weiß nicht, wie lange. Egal, also Braunschweig, geht los.
Wir haben kein gutes Timing zwischen den verschiedenen Mannschaftsteilen. Sturm, Abwehr und Mittelfeld. Leider, während vorne der Stürmer Buadus zurückläuft, spielt Kalla gerade den langen Ball aus dem defensiven Mittelfeld heraus, rechte Seite nach vorne. Leider, leider, langer Ball in den 16er Bafo, Kopfballtor. Kumbela war's, ein langer Tor, Ball, ja. Eine Kerze, ein Eigentor, hoch, weit rein, am Elfmeterpunkt. Eigentlich war der Kumbela mit dem Rücken zum Tor, dreht sich dann aber hoch, erwischt den Ball irgendwie, oder war es ein St. Pauli-Spieler. In der Bogenlampe fliegt der Ball über Himmelmann rein. Da waren alle überrascht, auch ich, dass aus so einer Gurkenflanke irgendwie ein Tor wird.
Im flachen Ball, dort auf Sobota, schön auf Scholl, wieder St. Pauli jetzt im Kurzverspiel. Hedenstadt will flanken, die Flanke wird geblockt. Abpraller bei Nerik wieder in der Zentrale, wieder rechts rauf auf Hedenstadt, der wird sofort angelaufen, deswegen zurück auf Hornschuh. Alles jetzt in Braunschweiger Hälfte, da rutscht Konter über den Ball aus, sodass Biada alleine auf Himmelmann zuläuft, schießt den Ball ins Tor! Aus 22 Metern Sören Gonter. In dem Moment, wo er den Ball annehmen will, tritt er auf den Ball
und fällt um
und rutscht in einer unglaublich schönen artistischen Aktion, rutscht aus, fällt auf den Popo. Biada braucht nur noch Danke sagen, rennt von der Mittellinie alleine aufs Tor zu. Himmelmann kommt raus und Biada kann sich die Ecke aussuchen. Das war wie beim Penalty.
In einer wunderbaren artistischen Aktion fällt Gonter auf den Popo. Ich fand den Torjubel von Knut ein bisschen lang.
Ja, aber das unterstreicht, dass wir, weiß ich auch nicht, Knut ist einfach ein Fußballfreund und ich habe ja die Braunschweiger Vergangenheit. Ich war Braunschweig-Fan.
Ach, du Schande.
Ja, gibt's gute Geschichten. Abendfüllend.
Sebastian, was hast du für diesen... Super,
besser konnte man das Thema nicht abwürgen.
Was hast du von diesem wunderschönen Heimspiel noch in Erinnerung? Sportlich.
Ja, alles, was in Stuttgart noch zwischendurch funktioniert hat, hat gegen Braunschweig gefühlt auch nicht mehr funktioniert. Erste Hälfte fand ich eine Katastrophe. Gefühlt nur Fehlpässe, hinten relativ unsicher gestanden. Wenn Stuttgart St. Pauli ein schlechtes Zweitligaspiel war, war Braunschweig bei uns irgendwie ein noch schlechteres Zweitligaspiel, weil ich fand Braunschweig auch nicht gut. Haben halt das Tor gemacht. Und als es dann nach der Pause so ein bisschen danach aussah, als könnten wir noch irgendwie vielleicht auch nur Chancen generieren, fällt dann dieses tolle von Gonter grandios vorbereitet 2-0, wo ich mich immer noch frage, wie ihm das passiert ist. Ja, passte so in mein Bild des Tages zumindest im Stadion, weil irgendwie Stimmung war kacke, zumindest auf unserer Ecke irgendwie. Die meiste Zeit habe ich nur Süd so ein bisschen gehört. Ich meine, dass Osam ist irgendwie auch nicht so ganz gut durchgegangen, wie es sollte. Weiß ich gerade nicht mehr. Egal. Aber alles in allem ein Kack-Fußballtag. Passte zum Spiel, Spiel passte zum Tag. Weiß ich nicht.
Gonta weiß ich gar nicht. Also ich glaube, das ist so eine Aktion, die darf nicht passieren, aber passiert halt mal. Und dooferweise passiert sie meistens eher uns als anderen. Wolf zeigt auf.
Nee, ich vollkommen richtig. Ich bin vielleicht zu schnell dabei. Ich finde, es gab so eine geile Szene in Mediendings. Knut ist losgegangen, hat Interviews geholt. Und Thomas Meckel ist dann immer der Sportdirektor, der Erste, der rauskommt. Und dann sagt er so, ja, die Aktion, die Sören Gonter passiert ist, die war stellvertretend. Die hätte jedem anderen auch passieren können. Wir haben auf allen Positionen Fehler gemacht. Keiner war gut, alle waren schlecht. Und Frankie hier, Frank Sorgatz, David Straßen, Polizist und gleichzeitig Sportmikrofonschreiber, der immer in der Mixzone die ersten Fragen stellen darf, der gleite dann über so und dann irgendwie so, dass, ja, dann mussten wir davon reden, dass es so ein Kollektivversagen war, was Thomas Meckle gerade vorher erzählt hat. Und Thomas Meckle dann, na, so ein Wort nehme ich gar nicht in den Mund, Kollektivversagen, obwohl er es gerade vorher verklausuliert erzählt hat. So. Und das ist so ein bisschen, ja, symptomatisch für das Spiel. Das war ein schwaches Spiel auf allen Positionen.
Man kann das positiv auslegen, dass die sportliche Leitung das offenbar genauso gesehen hat und nicht wirklich versucht hat, das Spiel noch schön zu reden, aber...
Ja, da gab es ja auch nicht viel zu schön zu
sehen. Nee, aber ja, es gibt ja durchaus Situationen, wo man sich die Interviews nach dem Spiel anguckt und denkt so, was?
Wenn er während des Spiels dann Nerich gesehen hat, der einen Pass nicht über 4 Meter bringt und dann als erstes stehen bleibt und auf den Boden guckt, das war für mich irgendwie absolut gebraucht. Ja. Also von nahezu allen.
Ich glaube, das war auch zu eindeutig. Also auch Ewald hat da in der Pressekonferenz danach nichts Gegenteiliges behauptet. Wo du sagst, die Pässe kamen nicht an, also das war ein Punkt. Irgendwann hat man dann aber ja auch gesagt, nö, ach, Pässe sind auch doof, wir bolzen den Ball einfach nur noch lang nach vorne. Das war so für mich das eigentlich Erschreckende, dass auch gar nicht mehr versucht wurde, irgendwie nochmal ein paar Spiele aufzubauen, sondern nur noch lange Bälle.
Es ist so ein bisschen die Selbsterkenntnis, dass der Tag wirklich gebraucht ist und jetzt Brechstange hoch 2, glaube ich. Also irgendwann merkst du halt, heute funktioniert nichts, dann können wir auch hoch nach vorne bolzen, vielleicht bringt's was. Ich weiß es nicht, aber es war schlimm.
Aber in der zweiten Halbzeit kam Choi und mit Choi kam Spielkultur rein. Und plötzlich wurde auch am 16er gespielt. Kotzen auch viele Leute drauf ab, die dann sagen, ja, bei 0-2 dann irgendwie rechts am 16er Eck, Pass raus, Pass rein, Pass raus, Pass rein. Also dann steht das Spiel zwar mit kurzen Pässen, aber steht rechts am 16er Eck. Aber da war zum ersten Mal sowas, dass auch mit Pässen nach vorne gespielt wurde. Und vielleicht ist ja dieser Rasen hier hilfreich. Vielleicht, ich habe vorhin gedacht, das ist ja fast wie Kunstrasen. Das sind richtig hier so flache Halme. Und wenn man sich da vorstellt, Gonter will einen Ball stoppen, der kann schon so sein, dass bei dieser Halmbreite auch ein Ball mal richtig am Fuß kleben bleibt oder am Rasen. Also
zu Choi im Übrigen noch, und das jetzt im Vorgriff auf Lübeck so ein bisschen. Ich finde den ja auch nicht so schlecht. Also er ist meiner Meinung nach nach wie vor für Zweitliga-Verhältnisse manches Mal ein bisschen naiv, was das damit rechnen, dass der Gegenspieler sehr schnell bei ihm ist, angeht. Aber ansonsten finde ich ihn gerade in so einer etwas tiefer stehenden, ich will jetzt nicht Spielmacherposition, aber halt hinter den Spitzen durchaus ansehnlich spielen und auch mit guten Ideen.
Tja, bin so stumm, weil ich zum ersten Mal nach langer Zeit wieder eine braun-weiße Fahne in der Hand hatte mit einem Stab und die schwenken konnte, weil überall lagen Fahnen rum und...
Ja, da müssen wir gleich drüber reden,
genau.
Ich bin aber zu früh, eilig. Sportlich sind wir dann durch mit Braunschweig. Ich glaube, da haben wir alle auch wenig Bock drauf.
Sportlich sind wir weiter, durch.
Dann, da wir den Head of Organization Fahnenlager hier ja in der Runde sitzen haben... Johnny, erzähl doch mal, wie es zu dieser Fahnenaktion überhaupt kam und wie sich das Ganze so dargestellt hat.
Ja, die lagen gar nicht bei uns im Fahnenlager, aber ich hatte trotzdem das Vergnügen, da mitarbeiten zu dürfen. Wir haben ja letztes Jahr schon kurvenübergreifend zur Saisoneröffnung eine Choreo gemacht mit vielen Blockfahren, also Blockfahren auf allen Tribünen. Und dann gab es halt die Idee, USP hat das so in die Runde geworfen, ob man nicht dieses Jahr wieder was machen möchte. Und dann haben wir uns halt kollektiv nach dem Vorschlag gerichtet, Fahnen zu machen. Und ja, viele Wochen davor, also meine Sommerpause war relativ kurz, angefangen hier im Museum uns hinzusetzen und zu nähen. Das Museum hat da dankenswerterweise wieder die Räumlichkeiten brach liegen lassen für uns und wir konnten dann da rein. Das waren, jetzt lasst mich nicht lügen, 9000 Fahnen, also Alter. Ziemlich genau auf die Fahne genau 9000 Stück. Das heißt, der Plan war, jedem Dritten eine in die Hand zu geben. Das war dann bei den Sitzplätzen relativ einfach, bei den Stehplätzen haben wir es ein bisschen sternförmig vertrieben. Haben auch noch ein paar große Schwenker gehabt oder so ein Kram. War eine scheiß Arbeit. Also ich war auch nicht jedes Mal da, weil ich irgendwann die Schnauze einfach voll hatte. Deswegen habe ich höchsten Respekt vor USP, die, glaube ich, 5.500 von diesen 9.000 Fahnen genäht haben. Die da auch beim letzten Termin am Freitag vor dem Spiel einfach mal in voller Gruppenstärke angetreten sind und
Fahnen auf Stöcke gezogen haben und festgeklebt haben und dann durch die Gegend getragen haben und alles. Ja, wir haben die, ich glaube, Nord-Support und anhängliche Gruppen haben dann für die Nordkurve halt 900 Fahnen oder sowas genäht und wir durften dann den Rest machen. Schweinearbeit, ich habe da auch höchsten Respekt vor jedem, der noch in der Woche dahergekommen ist. Wir sind sonst immer Samstag, haben uns halt hier hingesetzt und irgendwie 4-5 Stunden um die Ohren gehauen. Und Quatsch, Sonntag. Ja, dann haben wir den ganzen Kram auf dem Freitag zusammengeklebt. Angefangen haben wir, glaube ich, um 13 Uhr. Also da mussten wir, ich hatte zum Glück sowieso Urlaub, einige andere haben sich auch noch freigenommen. Und
wieso geklebt?
Du nähst ja die normale Fahne zusammen, genau. Egal wie viele Streifen, dann machst du halt so einen Schaft dran, dass du den Stock da durchstecken kannst. Und den kannst du ja nicht so exakt nähen, dass das Ding tatsächlich da dran hält. Dass du den Stock durchsteckst und die Fahne dann fest ist.
Das heißt, ach so, sonst fliegt die Fahne weg.
Genau, okay,
sonst, alles klar.
Sonst geht die halt einmal stiften.
Wurde früher mit Isolierband oder mit so farbigem Isolierband haben wir das gemacht.
Ja, machst du halt jetzt mit durchsichtigem Klebeband oder Malerkrippe. Oder
so. Alles klar. Also ach so, Kleben ist dann doch auch ein Klebeband. Ich dachte jetzt irgendwie, okay, Flüssigkleber,
Sprühkleber. Heißklebepistole reinlaufen.
Heißklebepistole.
Nee, mit ganz normalem Klebeband. So, und dann haben wir den ganzen, bei USP gibt's auch sehr schöne Fotos dazu. Wir mussten uns dann auch alle vor diesem Haufen fahren im Museum aufstellen. War ein riesiger Berg und dann haben wir eine Menschenkette gebildet und das auf die jeweiligen Kurven dann verteilt. Und auch hier wieder großes Lob an alle, die da mitgemacht haben. Ich kann irgendwie gar nicht aufhören, die Leute alle zu loben. Am Spieltag selber sind dann auch die Ultras wieder vor, mit 80 Mann durchs Stadion gemacht und das auf den Sitzplätzen verteilt. Wir hatten eigentlich die Planung, das schon am Abend vorher zu machen, weil wir wussten, wir kriegen das halt nicht hin von der Anzahl der Leute her. Und die haben gesagt, nee, machen wir mit. Und die sind dann halt durchgeprügelt und haben dann alles verteilt. Ich hatte das Glück, ein bisschen eher im Stadion zu sein, weil wir vorher noch zwei, drei Sachen verteilt haben und Sachen noch hingestellt haben und sowas. Dann kamen halt die Braunschweiger rein und haben ihr übliche Scheiß St. Pauli angestimmt. Und dadurch, dass die ganzen Choreo-Leute halt schon drinne waren, gab es dann höhnisches Geklatsche von allen Tribünen. Das war fand ich ziemlich witzig. Dann kam der Moment des Fahnenausgebens. Es haben dieses Mal wieder sehr viele vorher gefragt, kann ich eine mitnehmen? Auch auf der Gegengerade ist die Bereitschaft inzwischen viel höher, da was zu machen, als noch vor ein paar Jahren, zumindest gefühlt.
Mitnehmen heißt mit reinnehmen.
Genau, wir haben die halt in die Ei- und in die Aufgänge gelegt, wollten die aber noch nicht mit ausgeben, weil dann halt viele Leute es dann doch stehen lassen oder nicht benutzen oder in die Currywurst schmeißen oder sowas. Und haben das dann halt zum Ende des Gästeliedes hinausgegeben, sodass das dann am Ende schön aussah, zumindest hoffe ich das. Ich kann bei sowas immer auch ganz gut meckern, ne? Sah vielleicht von außen ganz schön aus. Mich hat gestört, dass ich will da immer auch keinem zu nahe treten, aber wenn du so eine Fahne in die Hand gedrückt kriegst und du weißt, das sind mehr als 20 Fahnen, dann musst du nicht zwanghaft deine eigene Fahne auch noch mit reinnehmen. Die ganze Kurve war braun-weiß, es war total super und dann hast du da noch Leute dazwischen, die dann ihre schwarz-rote Fahne schwenken müssen oder sowas.
Aber schwarz-rote Fahne?
Das ist dann, gibt's ja einige von. Mit Logo vom Fanclub oder mit anderen Sachen drauf. Aber das ist halt immer, ich bin da auch so ein bisschen Perfektionist und sag, Mensch, wenn Motto braun-weiß ausgegeben ist, dann lasst uns das auch alle durchziehen. Oder dass die Leute in einem Block stehen und anstatt mit der Fahne zu wedeln, die halt hochhalten, warten, dass der Wind kommt und mit der anderen Hand mit dem Handy rumfilmen und einmal ringsrum ein Bild machen. Es gibt später so viele Fotos und Bilder im Internet, dass das nicht jeder noch unbedingt machen muss. Plus, ich möchte nicht auf irgendwelchen Privathandys von irgendwelchen anderen Leuten sein. Aber das ist, glaube ich, Meckern auf hohem Niveau. Ansonsten hat alles andere gut funktioniert. Wenn du sogar eine Fahne gekriegt hast, Wolf, dann...
Nee, es war auf dem Aufgang hoch zu den Presseplätzen Gegengrade, war eine Fahne, die waren so hingesteckt und die ist immer durch den Wind auf die Treppe, auf den Aufgang gefallen. Und dann habe ich die wieder weggenommen und ich habe dann von oben gesehen, ach, da kommt der Nächste, da war die Fahne wieder quer. Also die hat sich immer so als Schranke hingelegt und die lagen halt, also wir haben ja die Plätze und direkt eine Reihe vor uns sind Sitzplätze und da war auch eine Fahne. Oben lagen sogar Fahnen auf diesem Sonderblock, hätte ich was gesagt. Mhm. Und da habe ich dann mal eine Fahne in die Hand genommen. So, und die letzte Fahne, die ich ernsthaft geschwenkt habe, war halt eine blau-gelbe irgendwie und die war noch aus Fahnentuch, das ist so ein Baumwollstoff, der richtig schwer ist und jetzt war das mal ganz interessant, so ein elastisches Stäbchen mit Fallschirmseide zu haben. Justus guckt total gelangweilt und gehen.
Nee, ich wollte, dass du so einen Stofffetisch hast, fällt mir heute auf, das wusste ich nicht.
Stofffetisch?
Ja. Unterwäsche, Trikot und jetzt Fahnenstoff.
Genau.
Dass du immer das ist so einfach ein Thema jetzt gerade, das ist aktuell, das ist jetzt kein Fetisch, sondern
ich weiß es ist übrigens so genau. Taft.
Also die
Taft.
Drei Wettertaft.
Es kommt des Öfteren die Frage, was denn für Fahnenstoff benutzt wird. Das ist Taft, weil der ist schön einfach und schön leicht.
Das Taft ist ein Futterstoff normal, ne?
Genau. Hm. Und das Ganze war auch schweinesteuer. Also das
wie viele Meter sind das gewesen?
Kann ich nicht sagen. Wir haben immer nur rollenweise. Du kaufst das Ding ja inzwischen, also man kauft das ja rollenweise, weil es billiger ist, ne? Und das sind immer 100 Meter Rollen. Und ich habe keine Ahnung, ich habe mal aufgehört zu zählen. Also ich glaube, die Fahne sind 2 Meter mal 1,50. 9.000 Stück. Kannst du später zu Hause rechnen, ich weiß nicht, es war unendlich viel.
Die waren ja auch eben alle ähnlich groß, aber hatten alle eine ganz gute Größe so.
Ja genau, also das ist ja, gibt ja so ein Standardmaß dafür.
Was ist das? Wie ist das
Standardmaß? Für einen Meterstock nimmst du 75 hoch und einen Meter breit.
Okay.
Und dann halt bei 2 Meter machst du 1,50 mal 2 Meter.
Okay.
Die Farnstoff.
Und ich fand auch die Idee geil, dieses Braun auf verschiedene Art und Weisen zu sortieren. Also man hat da teilweise eine Fahne gesehen, braun, ganz groß und einen ganz winzigen kleinen Streifen weiß oben und unten. Ja. Also es gab, weiß ja nicht, wie viele verschiedene Muster?
X. Also das war, wir haben jeden Tag was anderes gemacht und manche waren dann noch ganz verrückt und haben irgendwelche Querstreifen reingenäht und kleine Karo-Fahnen und sowas und irgendwann sind wir halt dazu übergegangen zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen Zahl schaffen, ne?
Meter machen.
Dann haben wir irgendwie 200 Stück nur in braun-weiß, wie die Derby-Sieger-Choreo damals gemacht, ja. Und dann haben wir einfach umgedreht, dass weiß oben ist, bloß damit wir halt ein bisschen auf Stückzahl kommen. Das war schon Schweinearbeit. Und danach, nach dem Spiel, haben wir den ganzen Kram dann wieder zusammengetragen. Nächstes Ärgernis, also die Dinger sind nicht weg, die werden nicht weggeschmissen, die behalten wir. Nächstes Ärgernis ist dann halt immer, wenn die Leute eine Fahne in die Hand gedrückt kriegen. Ich weiß, das ist schwierig, aber es wäre schön, wenn man nicht unbedingt das Ganze in den Senf schmeißt, der vor einem liegt. Und es wäre auch schön, wenn man nicht unbedingt die Bierlache damit aufwischt oder seine Kippe da drin entsorgt.
Und wie viele Fahnen wurden mitgenommen? Also wie viele Fahnen habt ihr noch einsammeln können und wie viele haben sozusagen die Fahne mitgenommen?
Ja, man geht immer so von 10% Schwund aus.
Habt ihr aber nicht durchgezählt, einfach eingesammelt. Weil ich habe nur gesehen, da oben auf unseren Plätzen, es kamen, glaube ich, 5-mal Leute, Skin-Mädels und sonst was, irgendwie Leute hin und her, die immer geguckt haben. Also 5 verschiedene, die immer wieder leer gegangen sind, weil sie noch die restlichen Fahnen eingesammelt haben. Also da wurde wirklich durchkämmt, um alle Fahnen einzusammeln.
Muss das auch den Leuten dann, die halt das Stadion verlassen, teilweise richtig aus der Hand reißen, weil die nicht verstehen, dass man sagt, pass mal auf, Keule, da haben wir ein bisschen Geld und ein bisschen Zeit reingesteckt, die wollen wir auch nochmal nehmen, gib die mal her. Nee, das ist meine. Nee, ist es nicht.
Echt? Und warum ist das nicht so, warum kann man nicht sagen, die haben jetzt eine Fahne und bringen die wieder mit? Also, weil das...
Macht keiner. Also, ich nähe die für unseren Fanclub, machen wir auch ab und an mal welche. Und die siehst du nie wieder. Wenn so ein kleiner Steppke da ankommt und sagt, kann ich die behalten? Klar, kein Thema, nimm mit. Der nimmt die auch, bringt die auch nächstes Mal wieder mit, der freut sich halt und so. Ne. Aber viele wollen sich das Ding nur an die Wand hängen oder ähnliches.
Also nur an die Wand hängen.
Wir finden Fahnenstöcke noch und nöcher, aber der Stoff ist dann Stiften.
Ist denn allen klar, dass das irgendwie nichts von Vereinsseite ist? Weil ich frage mich gerade, bei einigen kann ich mir vorstellen, die verstehen es so dermaßen nicht, dass die halt glauben, es ist dasselbe wie mit irgendwelchen Klatschpappen, die irgendwo rumliegen, so von dem Sponsor, geil, kann ich mitnehmen.
Kann durchaus sein, also klebt kein Zettel dran.
Naja, es ist mehr so, man könnte sich aber damit auseinandersetzen, aber tut halt wahrscheinlich auch nicht jeder.
Wir haben das eine Weile gemacht bei uns im Fanclub, dass wir halt wirklich kleine Zettel draufgeklebt haben und gesagt haben, hallo, wäre schön, wenn du die Fahne zurückgibst und so weiter, nach dem Spiel einfach, zack, und wir standen dann halt immer im Aufgang und haben die dann eingesammelt. Und die Leute sind sehr trickreich, was das angeht, Fahnen zu klauen. Vom eigenen Verein und verschwinden teilweise durch die Toilettengänge in den nächsten Eingang rein, bloß damit sie halt die Fahne mitnehmen können. Aber das ist, wie gesagt, ich glaube, meckern auf hohem Niveau. Die haben wir dann alle im Stadion eingelagert, da war der Verein sehr, sehr großzügig und hat gesagt, pass mal auf, ihr müsst jetzt nicht mit durch halb Hamburg fahren oder sowas, wir packen die erstmal hier unten in so eine Gitterbox und dann...
Wo war das denn?
In der Gegengrade unten drin, okay. War, sind halt Gitterboxen mit allen möglichen Kram drin, mit Kabeln und keine Ahnung was und da hat man dann für eine Woche bei uns, für uns eine bereitgestellt und dann konnten die auch so ein bisschen trocknen oder vor sich hinschimmeln, je nachdem und dann...
Wie viele Kubikmeter sind so 9000 Fahnen?
Das ist ein Riesenberg. Also so ein Käfig war schon ziemlich voll.
Ah.
Und wie gesagt, das Ganze war auch schweinesteuer, deswegen konnte sich auch jeder für schmale 10 Euro ein Choreo-T-Shirt kaufen.
Das, ein sehr schickes Choreo-T-Shirt,
genau. Ich finde. Das refinanziert dann wieder die nächsten Choreos quasi.
Mainz 05 hat das auch nicht verstanden mit dem Sponsor Fahnen-Dings. Da rief mich nämlich mein Kollege an und meinte, sag mal, ich will nur sicher gehen, das war doch eine Fanaktion und sicherlich nicht vom Verein oder von dem Sponsor. Nee, das war, ja gut, ich wollte nur sicher gehen, weil hier will der Verein auch so eine Choreo machen und hat schon einen Sponsor an Land, der halt die Fahnen sponsoren will. Und dann hat er wohl gesagt, ja, das ist auch aber scheiße, lass uns doch lieber sagen, jeder bringt seine eigene Fahne mit oder wir machen Fahnentag und alle können eine nähen oder irgendwas. Ja, aber da, also bei St. Pauli sah es auch super aus. Ja, genau deswegen sage ich es ja.
Ja, schön, wenn man das dann auch so auf Fanbeauftragten-Ebene erklären kann.
Und das Schöne ist ja, das Ergebnis, Scheißspiel, wie St. Pauli früher, alles braun-weiß, nix irgendwie mit grünen Grasblättern auf schwarz-rotem Grund, sondern klassisch braun-weißer Spieltag.
Auch klassisch verloren. Können wir noch den statistischen, nicht statistisch, doch, geschichtlichen Sieg von Braunschweig noch mal richtig wertig hochhalten. Das ist das erste Mal seit 25 Jahren, dass sie am Millerntor gewonnen haben.
Super.
Danke.
Ja, davor hat Stuttgart nach 29 Jahren zum ersten Mal wieder ein Zweitligaspiel gewonnen.
Also alles in allem sind wir Menschen oder ist unser Verein, der nicht so viel von historischen Werten hält.
Ja, aber wir sind ja auch die erste Mannschaft, die seit 29 Jahren in Stuttgart angetreten ist in der zweiten Liga.
So.
Reden wir über die Tipps, die wir letztes Mal abgegeben haben?
Ich gucke mal bei transfermarkt.de, ob das da auch steht.
ja. Welche Statistik gibt es jetzt zum Dresden-Spiel, nur dass ich gedanklich darauf vorbereitet bin?
Ich frage mich,
Anzahl was der Tierköpfe.
Ja, was ist Innenraum? Mit dem Rest von dem Tier passiert?
Ich habe mich auch gefragt, da darf man eigentlich eine lebendige Kuh mit reinbringen?
Das schreibt ihr redet von dem abgeschnittenen Ochsenkopf oder Bullenkopf. Der
stimmt, man kann nicht mehr sagen, ob es ein Ochse oder ein Bulle war.
Könnte auch eine Kuh sein, oder? Also, ich erkenne das nicht an den Augen.
Hörner.
Oh ja. Also, ich weiß,
sexistischer Tierpodcast
jetzt. Irgendwo gelesen, aber ich zitiere das mal sinngemäß, dass halt man sich ja diese Körperkontrolle sehr lustig vorstellen kann, wo halt dann der Ordner sagt, hier, legen Sie mal bitte eben den Bullenkopf auf den Boden, damit ich sie schön abfassen kann. Und danach geht's dann weiter. Also ist schon sehr.
Also die Stadionordnung von Dresden verbietet, glaube ich, lediglich Leitern und das Besteigen eben jener, aber von Tierköpfen steht da nichts drin.
Ach so, dann ist das natürlich.
Ja, man kann denen keinen Vorwurf machen.
Ja. Wenn der Ordner sensibel genug ist, diese Stadionordnung dann auch gelesen zu haben?
Die kriegen doch vorher alle eine Schule.
Aber wie antwortet eine Fanszene, in der vielleicht auch Vegetarier zum Sprachrohr gehören? Auf einen abgeschnittenen Bullenkopf in Dresden.
Mit Gurken werfen?
Du meinst jetzt unsere?
Oh, oder? Böse. Banane, ne? Der Bananen-Gurken-Vergleich.
Banane hatten wir ja mal. Oh, war je. Helmut Schulte nicht auch mal bei Dresden?
Okay, ja, ja. Glaube ich schon.
Da gab's auch mal irgendwas mit Banane.
Ja. Okay, ich hätte es nicht tun sollen.
Ich erinnere mich nur an die Mentalitätsbanane, aber das müssen wir dann bei Lübeck leider nochmal.
Oh ja, das wird spannend. Aber dann sind wir ja mit Braunschweig,
Haken hinter. Zack, Rückspiel gewinnen, alles gut. Dann grüßen wir an dieser Stelle von Wilko. Und weil wir das gar nicht so schön formvollendet machen können wie er selbst, lassen wir ihn das doch selbst tun. Er hat uns erneut eine Datei geschickt, in der er euch zunächst freundlich begrüßen wird und uns dann in...
Sollen wir sie einspielen?
In Toto...
Ich habe ein Kabel hier frei.
Ja, aber ich habe es hier nur auf dem Handy. Und
ja, und dann steckst du das in den Kopfhörerausgang. Ach, und so. Dann stecken wir den in den Line-Ausgang. Da müssen wir nochmal ganz kurz hier den sechsten Kanal auf Line schalten. Kannst du mal gucken, welcher der sechste ist? Den auf Line? Nee, Low nicht, sondern Line.
Ich ziehe eine Line.
So, und jetzt muss man gucken, dass wir den richtig einpegeln. Dann hören wir das auch.
Okay, ich moderiere das schon mal an und dann schneide ich das zu Hause sauber zurecht. Ne? Also viel Spaß.
Wilko liest das.
Musst du gar nicht, weil...
So, hallo zusammen. Viele Grüße aus Schleswig. Ich hoffe, ihr habt eine unterhaltsame Sendung. Johnny hat ja letzte Mal stabil Einstand gehabt. Und naja, nach den zwei furiosen Spielen des magischen FC kann man ja nur gute Laune haben. Aber Lübeck wenigstens weggehauen. Ich lese aus glorreichen alten Tagen vor, wie immer. Diesmal ist es der Übersteiger Nummer 16 vom 29. August 1995, also fast auf den Tag genau 21 Jahre her. 1,50 Mark kostet das gute Stück. Und zu sehen auf dem Cover ist ein Mensch mit Sonnenbrand, der sich offensichtlich FC St. Pauli, das Hamburger Wappen und 1910 auf dem Rücken abgeklebt oder abgelegt hatte, sodass auf jeden Fall der Sonnenbrand die Konturen der Buchstaben ist. Ich lese das erste Mal die Pardi-Seite aus der Mitte, weil es eine historische Saison war. Und zu dem Zeitpunkt war St. Pauli der Tabellenführer der ersten Fußball-Bundesliga, die das erste Mal nach dem Drei-Punkte-System gespielt hat, wenn ich das richtig sehe. Zweiter Borussia Mönchengladbach. Oh, ich muss mich korrigieren. Bayern hat geführt und St. Pauli war Zweiter. Naja, aber mit 6 Punkten und nur Tordifferenz ausrechnen. Einem Tor, wegen der Tordifferenz von einem Tor weniger. Zweiter. Naja, kann man machen. Wird sicher noch ein hartes Stück Arbeit, bis wir da mal wieder stehen. So, es geht um die Partyseite nach den Spielen gegen 1860 und Freiburg und vor dem Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Damals übrigens Trainer ein gewisser Friedel Rausch. Ich weiß gar nicht, ob der noch im Geschäft ist. Und unser damaliger Trainer Uli Maslow hatte unlängst im ZDF behauptet, er sei stolz, Deutscher zu sein. Vielleicht können die alten Recken das kurz nochmal auflösen, was da los war. Kann ich jetzt hier nicht vorlesen. Überschrift: Exorzismus oder die, die versuchen, ihnen den Teufel auszutreiben. Carsten Pröpper schließlich ist der Häuptling des Stammes, ein majestätisches, mutiges, argwöhnisches, altes Schlitzohr. Von seinen Mitspielern respektiert, von seinen Gegnern gefürchtet. Carsten fürchtet nur ein Ding, dass ihm der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Doch wie er selbst sagt, es ist noch nicht aller Tage Abend. Nein, der Himmel ist den freudentaumelnden Spielern und uns Fans an jenem legendären Freitagabend in Freiburg nicht auf den Kopf gefallen. Vielmehr haben wir die Welt auf den Kopf gestellt. Nach dem unglaublichen, wieder mal höchsten Auswärtssieg der Bundesliga-Geschichte St. Paulis durften wir uns eine weitere Nacht als Spitzenreiter der Bundesliga freuen. Wer hätte das gedacht? Max Merkel und Udo Lattek auf jeden Fall nicht. Toll, haben wir wieder mal einen Grund mehr, diesen Experten die lange Nase zu zeigen. Als die Fußballweisen vor Jahrhunderten erstmals von einem Saisonstart nach Mars gesprochen haben, konnten sie natürlich nicht wissen, dass eben jener in der Saison 95-96 vom Aufsteiger aus St. Pauli neu definiert werden sollte. Der überzeugenden Heimpremiere gegen 1860 München folgte ein fast schon unheimlich frech und clever herausgespielter doppelter, dreifacher Punktgewinn im Breisgau. Alle faninternen Wetten auf den ersten, wenn überhaupt möglichen Auswärtssieg des Teams mussten überraschenderweise bereits schon nach dem ersten Auswärtsspiel ausbezahlt werden. Dabei war ich mir bei meinem Tipp, dass als erstes in Frankfurt gewonnen wird, doch so sicher. Da uns jetzt sogar schon der geschätzte Volker Finke größte Anerkennung ausspricht, ist der Weg in die Champions League also tatsächlich nur noch ein kurzer. Selbst die Pessimisten in unseren Reihen unterhalten sich nur noch darüber, ob wir direkt in den UEFA Cup einziehen oder uns erst über die Knochenmühle UI Cup qualifizieren müssen. So reizvoll die Träumereien vom Giuseppe Merzer Stadion, endlich einmal Eurocup gegen unsere grün-weißen Freunde aus Glasgow oder endlosen Bustouren nach Lettland auch sind, bleiben wir jetzt mal schön realistisch und halten es mit unserem US-Nationalspieler, boah, den konnte ich noch nie richtig aussprechen, Paul Caligiuri. Das sind erst 6 Punkte gegen den Abstieg. Gründe für den sensationellen Saisonauftakt und dafür, dass die restlichen Punkte gegen den Abstieg auch noch eingesammelt werden, gibt's eigentlich eine ganze Menge. Kommen wir als erstes zu den neuen Spielern in der Mannschaft und bleiben gleich bei unserem amerikanischen Traum. Der Mann mit der höchsten Rückennummer in der Bundesliga ever, Paul Caligiuri, dessen Nachnamen sogar ich inzwischen ohne zu stolpern buchstabieren kann. Eigentlich als Notnagel für den verletzungsbedingt ausgefallenen norwegischen internationalen Tore Pedersen verpflichtet, ist er schon nach 2 Spielen nicht mehr aus unserer Hintermannschaft wegzudenken. Vieles, was er macht, wirkt ein wenig langsam und behäbig, hat aber doch Hand und Fuß. Frag Olaf Bodden und Uwe Wassmer. Thomas Sobotczyk, der kleine, quirlige, offensive Mittelfeldspieler, aus Frankfurt gekommen, hat in Freiburg auch seine Berufung gerechtfertigt. An ihm werden wir sicherlich noch viel Spaß haben. Genauso gilt das für die beiden anderen Neuen, Michel Dinsey und Ralf Becker, auf deren Explosion wir allerdings noch ein Weilchen warten müssen. Sind ihre Wohnungen in Eidelstedt aber erst einmal 100%ig bezugsfertig und die Zeitverschwendung für irgendwelche idiotischen Baggerführer-Fotoserien für die blöde Geschichte, dann werden sie auch noch echte Granaten. Garantiert. Dass Tom Forde, Pröpper und Dammann im Moment alles gelingt und sie sowieso Götter sind, brauche ich wohl nicht mehr erwähnen, oder? Give us a fist, Klaus, man. Gute Solisten machen aber noch keine gute Punkkapelle, höre ich da von den Stehrängen. Sicherlich hast du recht, Klugscheißer, aber im Moment ist unser Spielwitz, unsere Zweikampfstärke und unser bedingungsloser Einsatz und Siegeswillen eine Folgeerscheinung der mannschaftlichen Geschlossenheit und ein Verdienst des sportlich unumstrittenen Trainers Uli Maslow, der aber noch lernen muss, worauf Mensch wirklich stolz sein kann. Hoffentlich tut er es und sieht dann ein, dass der Geburtsort Wattenscheid Westdeutschland und der damit verbundene Erwerb eines Passes mit Adler drauf nicht dazugehört. Also, mach auch deine Hausaufgaben, die in erster Linie nichts mit Fußball zu tun haben, Uli. Dass Uli Maslow eine ganze Menge vom Fußballspiel und seiner Taktik versteht, schätzen wir aber am Übungsleiter unserer Mannschaft keine Frage. Trotz nur geringer finanzieller Möglichkeiten wurde die Mannschaft, gerade auch auf Wunsch von Maslow, personell glänzend verstärkt oder ergänzt. Oder gibt es im Moment noch jemanden unter euch, der jeden freien Gedanken an Bernd Hollerbach verschwendet? Schaut vor und nicht zurück. Heute, wenn Holler, der einzige Volksheld, das erste Mal nach seinem Wechsel im Trikot der Roten Teufel am Millerntor aufläuft und versucht, uns vom siebten Himmel zu schießen, fällt es allerdings schwer, nicht an ihn zu denken und seinen Weggang abermals zu bedauern. Der Vorjahresvierte aus der Pfalz ist für seine Verhältnisse eher bescheiden in die Saison gestartet. Dem mit 10 Mann, Kukasal Gelb-Rot, stark erkämpften Punktgewinn in Dortmund folgte eine 1:3 Niederlage gegen die ambitionierte Borussia aus Mönchengladbach. Übrigens die erste Heimniederlage seit 32 Spielen am Betze. Selbst der sonst so unumstrittene Trainer Friedel Rausch musste sich nach der verpatzten Heimpremiere erstmal Kritik gefallen lassen. In erster Linie ging es da um seine Einkaufspolitik. Weltstars wie Stefan Kunz oder Ciriaco Sforza verließen den Verein und wurden nach Ansicht der Kritiker durch die Neuverpflichtung nicht adäquat ersetzt. Es kamen ja mit Hollerbach, Pele Wollitz, Uwe Wegmann, Mario Kern und Harry Koch nur Spieler von Bundesliga-Absteigern oder Aufsteigern, Zweitligavereinen oder aus der Regionalliga. Zu wenig für eine Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielen will, zumindest aber auch in der nächsten Saison wieder international dabei sein will. Bis jetzt hat nur sich einer der Neuen in die Herzen der treuen Betze-Fans gespielt. Harry Koch, der langmähnige, unorthodox aufspielende Abwehr-Crack aus Westenbergs Kreuth, degradierte erst den 11-Millionen-Mann Heiko Herrlich zum Statisten und war auch im Spiel gegen den VfL kämpferisch herausragend mit viel Druck nach vorn und einigen sehenswerten Szenen im gegnerischen Strafraum. Unser Team hat heute sowieso nur reelle Chancen auf einen Sieg gegen die Übermacht von Betzenberg, wenn es versteht, von der ersten Minute an Druck zu machen und dem Gegner keine Verschnaufpause in der Abwehr zu gönnen. Dann sind die Pfälzer hinten anfällig und die berühmten individuellen Fehler tauchen zwangsläufig auf. Selbst der hierzulande nicht unbekannte Lauternkeeper Andi Reinke neigt dann zu Leichtsinn und Fehlern. Wenn es dann auch noch gelingt, die brandgefährlichen Spitzen Pavel Kuka und Olaf Marschall in den Griff zu bekommen, Pele Wollitz nicht zur freien Entfaltung kommen zu lassen und heute am eigenen 16er keine Freistöße für den Gegner zu provozieren, Miroslav Katletz kennt da keine Gnade, dann könnten am Ende tatsächlich 3 Punkte herausspringen. Ja, die Euphorie hat auch mich angesteckt. Lasst mich bitte nicht allein auf dem Boden der Tatsachen liegen, wenn es heute nicht so gut läuft. Was fehlt noch? Ach ja, der Aberglaube zum Sieg oder das Heraufbeschwören der Duplizität der Ereignisse. Hier wir gehen. Am dritten Spieltag der Saison 88-89 durften wir die Eintracht aus Frankfurt am Millerntor begrüßen. In ihren Reihen Stefan Studer, der nach unserem zweiten Bundesliga-Aufstieg an den Main wechselte und wohl ohne Widerrede als der Bernd Hollerbach der 80er Jahre bezeichnet werden darf. Stefan Studer wurde damals mit überschwänglichem Jubel empfangen und ließ zusammen mit seiner damals erfolgversprechenden Mannschaft um Captain Charlie Körbel beide Punkte am Millerntor. 2:0 hieß es damals am Ende für den FC St. Pauli. Tipp, was sonst als ein 2:0 würde ich meinen Enkeln denn heute wohl wünschen? Euer Captain Braunbär. PS, neulich habe ich versucht, bei Intertops auf Jens Scharping als Torschützenkönig zu wetten, denn ein Tor pro Spieltag ergibt am Ende 34 und die reichen glatt für die Kickerkanone. Die ignorante weibliche Stimme am Telefon aber kannte ihn weder, noch wollte sie mich meine letzte Heuer platzieren lassen. Die Ignorantin die. So. Damit haben auch die jüngeren Millerton-Hörer gerade in die Zeit reingeschnuppert, in die ich Fußball sozialisiert wurde. 95 war ich 14 und das waren damals alles Helden, die Namen, die hier so zu hören waren. Und wie gesagt, was aus Friedel Rausch geworden ist, weiß ich jetzt gar nicht. Der sah aber in den letzten Jahren ein bisschen ungesund aus, glaube ich. Aber Ciriaco Sforza fand ich geil. Wen hatten wir denn dann noch? Stefan Kunz, der ist in Trainerstab vom DFB gewechselt heute, also gestern oder vorgestern, je nachdem, wann ihr es hört. Ich wünsche euch eine schöne Sendung. Ich komme trotzdem wieder, obwohl ich als Seuchenvogel zweimal Niederlagen jetzt erlebt habe. Und ja, würde mich freuen, einige von euch wiederzusehen. Tschüss!
So, da sind wir wieder. Ja, Wilko hat vorgelesen aus dem wunderschönen Jahre 1995 vom Übersteiger Nummer 16 und was da noch ganz optimistisch klang mit einem 2-0-Tipp, ging tatsächlich mit einem 1-2 gegen den 1. FC Kaiserslautern verloren. Torschützen Kuka und Juri Savicev. Sowieso, was er für tolle Namen erwähnt hat, also Uli Maslow, Bernd Hollerbach.
Uli Maslow war für Wilko damals ein Held.
Uli Maslow im Clubheim, ey. Na gut.
Aber zumindest der Verweis auf die Frage, worauf er so stolz sein soll, kam ja zumindest im Artikel auch.
Was mich sehr gefreut hat, ist, dass Wilko sich daran erinnert hat, was wir im letzten Podcast gesagt haben, was nämlich dafür spricht, dass Wilko den Podcast gehört hat, der hier immer behauptet hat, er würde gar keine Podcasts hören.
Ich glaube, er hatte aber zwischendurch auch schon mal eingeräumt, dass er davon so ein bisschen abgewichen war, nicht zuletzt auch durch sanft und sorgfältig.
Das kann sein.
Aber gut. Auf jeden Fall freut es uns, dass du auch uns hörst. Wir hören ja auch dich, Wilko. Schönen Gruß. Damit sind wir dann schon bei dem letzten größeren Themenkomplex, nämlich dem Spiel gegen den VfB Lübeck, welches am vergangenen Freitag ja bekannterweise siegreich für uns bestritten werden durfte. Und auch da hören wir uns nochmal ganz kurz so ein bisschen das Drumherum an. Ich glaube, es beginnt aus der AFM-Reportage mit Wolf und, wer war noch da?
Knut.
Mit der Pyro am Anfang und dann kommen eben die entsprechenden drei Tore.
Kleines Sprühbengalo wurde gerade im St. Pauli-Block gezündet und jetzt geht dieser Totenkopf an den Seiten auf und da gibt es in Skullfinger, also zwei Mittelfinger, also als ob der Totenkopf den Mittelfinger zeigt, ist jetzt anatomisch nicht gerade hochgradig ausgeführt. Ah, und große Bengalo-Show links in der Lübecker Kurve, ungefähr 80, 90, ja, ganz hell leuchtende bengalische Feuer. Und da ist ein großes Banner mit so einem teufelartigen, ja, einer teufelartigen Gestalt hochgezogen. Jupp, und es raucht und dieses Stadion ist total unüberdacht, außer bei uns im Bereich. Hier werden viele Handys gezückt und ja, das sind ungefähr 30 Bengalos, die da in dem vordersten Bereich gezündet werden. Hier wurde auch schon schweren Knallkörpern gearbeitet vor dem Spiel. Und im St. Pauli-Block ganz zarter rosa Nebel, der sich jetzt unten in der ersten Reihe so ganz langsam ausbreitet. Die Mauer wird rumgeschoben. Schiri Tobol für Lübeck dirigiert nochmal. Schiri, also Torhüter Tobol dirigiert die Mauer. Schiri Thomsen hat das Freistoßspray da. 4 St. Paulianer bilden eine Mauer eher mittig zum Tor und 5, 6 Lübecker stehen dabei. Hedenstadt läuft an. Schießt aufs Tor, der ist drin, der geht über die Mauer links ins Tor. Da flattert das Handtuch von Tobol in dunkelrot noch ein bisschen. Da hat Hedenstadt genau drauf gezielt mit einem scharf gezirkelten Ball, der in der Luft quasi noch beschleunigt, der immer schneller wird, geht er links neben dem Pfosten rein. Schönes Ding, schöner Auftakt, St. Pauli führt 1-0 in der 16. Spielminute, direkt verwandelter Freistoß. Kampf von Avevor. Und Ibot Ecci um den Ball. Avevor gewinnt, legt den Ball zurück auf Hedenstadt. Oh, übler Tritt. Ganz übler Tritt von Meinecke. Eigentlich rote Karte. Eigentlich klare rote Karte. Spieler kann nicht an den Ball kommen mit voller Wucht und Wut von hinten reingetreten. Muss eigentlich eine rote Karte geben. Das macht Thomsen mit Fingerspitzengefühl, um hier jetzt nicht die Frustaktion zu machen. Ganz deutlich vor uns zu sehen. Einfach nur rein ins Fleisch von hinten reingehackt den Ball. Also, der nimmt den Ball an und mit voller Wucht auf Brusthöhe durchgetreten. Der Freistoß noch ausgeführt, bevor der Wechsel kommt. Es ist Panayotis Haritos. Also, liebe Leute auf Kreta, jetzt kommt ein Kretaner. Was ist das? Tor für St. Pauli und wir haben es nicht mitgekriegt. Also, ich habe gerade den Kleber in der Hand. Es steht 2-0. Freistoß, Tor wieder mal. Wir haben hier zum Glück den Monitor vor uns.
Ich war irritiert, und weil links im Lübecker Strafraum, jetzt im St. Pauli-Strafraum, mich auch wieder Leuchtraketen runtergegangen sind. Und es blinkt da. Und
also steht mal, 2-0.
Wir gucken mal, wer der Torschütze ist. Wer da in der Mitte ist ein
gelupfter Freistoß in die Mitte. Es ist eine Kopfballverlängerung und das war mit Orangenschuhen.
Gonter.
Gonter kann sein. Steigt hoch. Es ist Sören Gonter, der Kapitän, der den Ball ins linke Toreck wuchtet nach Freistoß, vielleicht von Buchtmann, glaube ich. Und links am, weit weg noch vom Fünfer-Eck steigt Gonter hoch. Sehr schön hochgeschlänzter Ball. Und während der Ball runterfällt, steigt Gonter dem runterfallenden Ball entgegen und verlängert ihn zum 2-0 ins linke obere Toreck. Und die Lübecker haben die Blinker nicht in ihrem eigenen Block abgefackelt, sondern haben die auf den Rasen geschmissen, an der Grundlinie und am Elfmeterpunkt blinkert es.
Kerze in den Lauf von Buadus, der den wunderbar mitgenommen könnte an den Verteidiger.
Elfmeter, 5 Meter.
Klarer Elfmeter. Was? Mats Thomsen. Haha, er lässt das Spiel weiterlaufen.
Alter.
Oh je. Na, ist so. Das Spiel geht weiter. Über die rechte Seite ist es dort Sievers Höhe, Mittellinie.
Tobol spielen. Tobol, der Torhüter, kann den Ball auch nicht mehr weit genug spielen. Schahin kann den Ball abholen. Stafer Ball in die Mitte rein. Duxch kommt rein in den 16er. Duxch, hat er Qualität? Ja, hat er. 3-0. Auf Höhe Mittellinie spielt er den Ball locker flach links ins Tor rein. Torhüter ausgeguckt, Gegenspieler nicht mehr richtig an ihm dran. Eine kurze Mitnahme, hatte Gegenspieler dran, 2 Lübecker waren dabei, aber der Raum war groß genug, um da schön Pass nach 1,5 Metern im 16er. Schießt damit rechts flach neben den linken Pfosten. Torhüter Tobol macht los. 3-0 der Spielstand und schlagartig verlassen hier die Lübecker Zuschauer das Stadion auf der Haupttribüne.
Ich würde sagen, wir trennen strikt Sportliches und drumherum, reden dementsprechend erstmal über das Spiel. Spielerisch fand ich am Anfang uns sichtlich verunsichert, immer noch. Die nicht so guten Passstaffetten aus dem Braunschweig-Spiel setzten sich fort. Es gab relativ viele Fehlpässe aus meiner Sicht. Und man hat bei Lübeck gemerkt, dass sie wollten, aber man hat auch relativ früh gemerkt, dass das Wollen in dem Fall qualitativ normalerweise nicht reicht, wenn da nicht zufällig irgendwie durch einen Standard einer reinfällt. Der fiel dann relativ glücklich für uns rein mit dem Freistoß.
War der so glücklich? Also das schien ja schon Absicht zu sein.
Das war kein Freistoß.
Das war kein Freistoß.
Fand ich schon.
Nee. Der ist auf den Ball ausgerutscht.
Es ist völlig egal, warum er hinfällt. Der Lübecker tritt ihn gegen das Schienbein. Okay, du bist der Schiri, aber...
Also schütteln alle außer dir den Kopf. Mike hatte gerade zu so einer wunderbaren sportlichen Gesamtbetrachtung ausgeholt und wir grätschen ihm gleich rein.
Nee, macht ja nichts. Ich bin auch gleich mit der sportlichen Gesamtbetrachtung schon durch, weil nach dem Tor war das Ding dann eigentlich schon durch. Von Lübeck kam nicht mehr wirklich was. Und wir haben dann durch die Führung die Sicherheit gehabt, die uns am Anfang vielleicht noch fehlte. Es wurde dann auch das Passspiel ein bisschen besser und spätestens dann mit dem zweiten Tor war das Ding auch durch. Ich würde da ganz gern, deswegen hatte ich die zwei Sachen reingeschnitten, die zwei aus meiner Sicht klarsten Fehlentscheidung, da lasse ich den Freistoß jetzt mal außen vor, weil ich habe es nicht so genau gesehen. Ich habe nur gehört von meinem Sohn, der es auf Sky geguckt hat, dass es kein Freistoß war. Dieser Tritt in den Rücken von Maheinicke fand ich krass. Also genau wie du es in der Reportage auch gesagt hast, glattrot. Der hat null Chance, den Ball zu treffen und trifft Picot mindestens am Schulterblatt.
Also nee, er hat ihn irgendwie im Ellenbogen getroffen. Also das war, weil Picou gerade in dem Moment einen Schritt weg macht und so und trifft ihn nur am Arm. Also normalerweise hättest du gedacht, irgendwie der trifft ihn richtig brutal im Rücken, aber Picou macht gerade einen Schritt zur Seite. Wir haben einen Hall. Wir haben so ein Echo.
Bin auf ich dem das, Ohr. Oder? Was haben wir denn verändert? Haben wir dieses eine Kabel da irgendwie vorne rausgezogen?
Nee, das ist ja nur raus. Das ist ja nix. Da ist ja kein Kanal offen, aber wir haben auf alle Fälle ein Echo.
Sprich du mal weiter und ich hör mal zu.
Gut, ich habe es nochmal im St. Pauli TV gesehen. Für mich war das ein Tritt in den Rücken, ist aber auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, in der Kurve schon, das ist glattrot für mich. Und da hat er echt Glück gehabt, dass er gelb gekriegt hat, wie du das ja auch gesagt hast. Zweite Situation, dieser Elfmeter. Das war nun ja direkt vor uns, also vor unserer Kurve. Und dann auch noch, weil ich im Sitzplatzbereich war, auf meiner Seite der Kurve. Und es war ein glasklarer Elfmeter. Man hat das auch gehört, dass die sich berührt haben und dass der Ball meilenweit nicht in der Nähe war, weil Buadus sich den eben ganz klar an ihm vorbeigelegt hat. Und ich hatte relativ gute Sicht auf den Schiedsrichter, der in dem Moment des Fouls sofort den Blick nach rechts draußen zu seinem Assistenten packte. Und ich hatte nur gedacht, okay, der will jetzt absichern, war es im 16er oder war es außerhalb? Aber dann lässt er weiterspielen. Ich weiß nicht, weil der Linienrichter sagte, ich habe nicht gesehen, ob drinnen oder draußen, hat der Schiedsrichter vielleicht gesagt, pfeife ich gar nicht, keine Ahnung. Also es war einer der klarsten Elfmeter, die ich je gesehen habe und der gibt dir nicht.
Aber muss der Linienrichter dann nicht auch faul anzeigen?
Nee, müssen nicht. Also Foul ist schon immer erstens Entscheidung des Schiedsrichters. Es ist natürlich immer so, dass man mit seinen Assistenten vor dem Spiel, und die gut, die pfeifen ja jedes Mal im gleichen Gespann, von daher werden die das generell abgesprochen haben, dass man sagt, so in deinem Bereich vor dir, da entscheidest du das, Assistent, und wenn es weiter weg ist, bin ich das. Mhm. Und normalerweise gehört dann so der 16er-Bereich bis zum 5-Meter-Raum. Da sagt man, da darfst du anzeigen, was aber nicht heißt, wenn du nicht anzeigst, pfeife ich nicht, sondern es ist nur, dass der Assistent da zusätzlich auch noch eine Entscheidungsgewalt über den Elfmeter ja oder nein hat. Aber der Schiedsrichter, der stand ja auch noch näher dran als der Assistent in der Phase und hatte beste Sicht auf die Situation, also wie der das nicht gesehen hat, keine Ahnung, aber es passt ja dann mit den anderen Entscheidungen zumindest in dem Spiel auch ins Bild und war ja zum Glück auch egal.
Ich glaube, das Stichwort ist Konzessionsentscheidung.
Wofür denn?
Für den Freistoß vom Anfang, der kein Freistoß war. Wobei er dann hätte eigentlich auch, also ich auch, hast du das geschrieben mit dem Rückenmarksflüssigkeit entnehmen? Fand ich großartig, weil.
Wie, wo, was?
Mike beschrieb die Szene sehr blumig, indem er halt schrieb, dass der Lübecker Spieler versucht hat, ihm ambulant vor Ort Rückenmarksflüssigkeit durch den Stollen zu entnehmen. Also das sah wirklich schlimm aus. Und du wirst an diesem Tisch, glaube ich, auch keinen finden, der sagt, dass das kein Elfmeter war. Ich weiß auch nicht, was der Schiedsrichter sich dabei gedacht hat.
Ich finde es ja auch selten, dass ich in der Kurve stehe, in der Kurve, in der ich relativ kacke gesehen habe. Die Szene habe ich irgendwie so halb gesehen und es war so derbe klar, das war ein Elfer, weil der Ball war weg, er rumst ihn um. So, wie kann man das nicht pfeifen? Und dann irgendwie im Fernsehen nochmal geguckt, aus Schiedsrichterperspektive, der stand quasi dahinter, verstehe ich null.
Ja, es ist ja auch in der Reportage, ist ja häufig so, dass das, oh, faul, Fragezeichen, also du merkst es ja beim Reden, wie das Wort erwähnt wird, und Wolf sagt ja einfach, Elfmeter, Stimme runter, Ausrufezeichen, ganz klares Ding, also da gab es ja auch
wirklich. Der war direkt vor uns, das war direkt zwischen den Trainerbänken, wir hatten, da ist die Pressetribüne und da saßen wir direkt mit Blickrichtung drauf und da brauchst du kein Fernsehbild, sondern da siehst du einfach, wie der von hinten den Oberschenkel hochzieht, sich mit seinem Standbein dem linken abdrückt und dann mit dem 90 Grad angewinkelten Oberschenkel, der ist groß, mal Heinecke, Picot ist klein.
Bei der roten Karte.
Ach so, bei der roten Karte, ja, okay, das ist der Elfer, das war auch klar, egal. Also es waren, aber fand ich jetzt auch nicht irgendwie gravierend. Für mich war das krasseste, der Stadionsprecher, der hatte eine Kabine links neben uns. Wir mussten in eine Kabine rein, weil Telekom, die Plätze für uns waren die erste Reihe der Presseplätze, Sahneplätze, 12 Reihen weg. Wir hatten schon das Atmo-Mikro zwischen den Trainerbänken aufgebaut, genau am Spielertunnel. Und ich hatte schon gehofft, oh, Datei und endlich mal ein bisschen nah dran und so und nochmal Atmo laut drehen und dann hörst du die Trainer rufen und hörst auch so den Sound vom Spielfeld. Aber die Telekom hat uns leider nicht den nötigen Anschluss gebaut. Es ist dann so 6000er DSL, der gebraucht wird, und das war 96E. Und 96E, habe ich nochmal nachgelesen, bei der Telekom ist ein Anschluss, bei dem man auch keine Bandbreitenmessung machen darf. So, also man darf gar nicht gucken, ob das überhaupt ein Anschluss ist, über den man, wie breit ist der? Also es war klar, es läuft nicht und es war vorher lange angetextet und dann bin ich losgerannt und habe fürs AFM-Radio, wusste ich dann, okay, das ist der Florian Müller, glaube ich, ist gleichzeitig Geschäftsführer, Präsident, Pressesprecher, macht Social Media, aber denkst, ich schweife ab. Ich breche ab, fragende Gesichter, Justus guckt mich an und Mike und werfen sich Blicke zu und okay. Nein, Spiel war, Lübeck spielt ein mutiges 4-3-3. Das war das Ding. Und die haben einfach eine Dreierkette und die haben 4-3-3 so gespielt, dass sie wirklich mit zwei Ketten verschoben zueinander agieren. Die erste Dreierkette auf der Seite, wo wir aufbauen, und die zweite Dreierkette dahinter für die diagonale Schrägverlagerung. Also eine Dreierkette auf der Seite, wo St. Pauli den Ball nach vorne trägt, und die andere Dreierkette dahinter schräg versetzt und eine Viererkette, die hoch aufrückt. Top mutige Ansage für einen Regionalligisten, gegen den Zweitligisten so zu spielen. Und deswegen hatten wir Probleme. St. Pauli hat das Spiel aber souverän gespielt, weil auch immer kleine Dreiecksverbünde den Ball weiter gespielt haben. Und in dem Spiel war eine Sache entscheidend, die Qualität, mit der ein höherklassiges Team auf den zweiten Ball gehen kann. Das ist beim Zweitligateam massiv viel höher als beim Regionalligisten. Die kriegen den ersten Ball noch geklärt, aber sie klären den Ball nicht so weit, dass er in ihren eigenen Reihen bleibt, sondern den Raum besetzen, einlaufen. Auch wenn du den Ball nicht hast, macht der Zweitligist oder der höhere Verein viel, viel, viel besser. Und deswegen sind die ganzen Schiedsrichterentscheidungen, finde ich, eigentlich unerheblich, weil St. Pauli einfach das Spiel sehr souverän und solide runtergespielt hat. Das war lustig, weil du selber in der Reportage bist und der Stadionsprecher, der links in der Kabine neben uns war, Bürger, sehr netter Typ, gute Leute kennengelernt in Lübeck, sagte dann, Alter, ihr habt das ja cool runtergespielt.
Das fand ich unterm Strich auch, aber du hast den Kopf schon geschüttelt, als ich angefangen habe mit dem, wir waren am Anfang verunsichert. Ich wiederhole nochmal,
genau.
Du hast den Kopf geschüttelt, als ich sagte, wir waren am Anfang verunsichert.
Genau, und ich glaube nicht, dass wir verunsichert waren, sondern Lübeck hat ein ganz, ganz, ganz mutiges Pressing gespielt und wollte St. Pauli sofort attackieren und hat das nicht abwartend gemacht, nicht dem Klassenunterschied gemäß, oh, wir gucken mal und machen sicher, sondern haben mit 4-3-3 uns ein System vor die Füße gestellt und haben dazu noch auf Duziak, der zum ersten Mal Linksverteidiger gespielt hat, immer zwei Leute draufgestellt. Die hatten einen Top-Matchplan. Die hatten einen sehr, sehr guten Matchplan, den sie sehr mutig aufgezogen haben. Und das hat unser Spiel verunsichert. Das hat St. Pauli Spiel quasi erschwert. Wir wollten quasi auch, also mit Ballkontrolle und prallen lassenden Bällen spielen. Lübeck hat ähnlich agiert wie Braunschweig, nur noch krasser vorne, noch im 4-3-3, Braunschweig 4-4-2. Braunschweig ist draufgegangen, Lübeck ist draufgegangen und dadurch ist ein Spiel schwerer möglich. Gegen Braunschweig haben wir noch mit riesigen langen Bällen agiert, rüber über den ganzen anlaufenden Pulk. In dem Spiel gegen Lübeck haben wir es wirklich durchgezogen und haben gesagt, Ball bleibt flach am Fuß und wir versuchen uns nach vorne zu kombinieren und das hat funktioniert.
Im Übrigen, was du eben beschrieben hast, ist auch einer der Gründe, warum ich die Kritik, die nach dem Spiel vor allem an Duziak laut wurde, ein bisschen überzogen finde, weil er halt auch einer war, der dauernd gedoppelt wurde. Also er hat da durch die Position, fand ich, auch ein bisschen einen Nachteil gehabt.
Na, Duziak als Linksverteidiger war klar als Schwachstelle ausgeguckt,
ja,
und dem haben sie sofort zwei Leute draufgestellt.
Er ist halt auch kein Linksverteidiger. Also so spielt er sonst meiner Meinung nach bisher nicht bei uns.
Ja, aber er hat auch echt ein Problem mit Pässen an den eigenen Mann. Also Bernd Nerich war gar nicht im Kader, glaube ich, oder war gar nicht dabei. Und Duziak hat Bälle gespielt.
Ja, der Querpass vor dieser einen Szene kam ja auch von ihm.
Genau, also der hat viele Bälle gespielt, wo du nur mit dem Kopf schütteln kannst. Und es gab Verantwortliche des FC St. Pauli, die dann gesagt haben, ey, so gut, dass Ewald Lien Jeremy Duziak durchspielen lassen hat, weil wenn du den noch im Spiel gegen den Regionalligisten rausnimmst, was man von der sportlichen Leistung her hätte machen können, war das eine gute Aussage, einen Spieler aufzubauen und zu sagen, ey, komm, bleib dran, spiel dein Ding.
Wechsel. Wir haben einen neuen Spieler gesehen, das erste Mal. Cenk Şahin. 5 Minuten auf dem Platz oder so. Vorlage fürs dritte Tor gemacht,
meine ich. Gelbe Karte abgeholt, ja.
Erste Aktion.
10 Sekunden oder so.
Wird er getunnelt. Nee, ich lass mich nicht tunneln. Hinterher die Raspelgrätsche.
Fand ich sympathisch irgendwie.
Ja? Gut.
Dumm, aber sympathisch.
Klingt wie Marcel Rath, ja. Jemand war heute beim Training und hat gesagt, heute hat er Cenk Şahin zum ersten Mal ganz bewusst länger gesehen und war total begeistert von ihm. Also ich bin gespannt.
Heute war Kindertraining und die waren begeistert von ihm?
Nee, heute war nicht. Ich war gestern beim Training. Okay. Gestern war Kindertraining, heute bestimmt auch. Aber derjenige, Timo von den Skinheads, schönen Gruß, Trainer der Jugendmannschaft meines Sohnes, der hat das gesagt. Und, ne? Der muss ja fußballerische Expertise haben.
Ich glaube
ja. Wenn der meinen Sohn trainiert.
Dann wieder zurückblickend auf sowas wie Stuttgart, wo wir einfach nachdem Picot runter ist, ein massives Tempoproblem in der Offensive hatten, dass wenn Miyaichi wieder fit ist und Şahin das hält, was er möglicherweise verspricht, wir da ja auch neuere Optionen kriegen, die dann nicht mehr heißen, du nimmst den einen Spieler runter, der Tempo macht, sondern hast dann irgendwie hast dann halt vorne nichts mehr, von daher bin ich da noch vorsichtig optimistisch.
Das Mittelfeld wird irgendwann auch eh aus Choi, Miyaichi und Sobota bestehen, weil das sind die, Şahin kommt dazu, damit hast du 4 Top-Mittelfeldspieler, die alle gut mit dem Ball umgehen können. Wer da dann defensivere Reihe spielt oder nicht, wird man sehen, aber...
Aber du glaubst, dass die 4 dann plus 2 Stürmer? Nee.
Nein, aber es ist einfach klar zu sehen, dass eine Qualität da ist, auch Marvin Dukes da reinkam. Irgendwie, da war plötzlich so, hui, Moment mal, okay, es war ein Regionalligist, aber du siehst in dem Spiel, dass Leute da im Kader sind, die vorne ein richtig gutes Tempo machen können und die richtig einen richtig guten Ball spielen können. Und Choi war ein Lichtblick gegen Braunschweig, weil er tatsächlich in der Zentrale auch dann wieder Bälle flach gemacht hat, gehalten hat und nicht immer nur dieser Langholz hinten raus gespielt wurde. Miyaichi ist so ein bisschen auf der rechten Bahn, der wirkt noch so ein bisschen in Lübeck auch, weiß ich nicht, so
gebremst, fand ich.
Ja, gedämpft, aber so noch, der hat noch nicht richtig die, wenn in der Chemie gehen Kettenreaktionen los, irgendwie, die sind bei mir Ichi noch nicht gestartet.
Ja, da eine schöne Szene, wo er so ein bisschen Robben-Style außen gespielt hat, dann im Zweikampf nach innen gegangen ist und dann abgeschlossen hat, der Abschluss war halt nicht so dolle. Aber sonst, da kommt hoffentlich noch mehr, aber.
Ich glaube, Justus ist gelangweilt von Fußballgelaber. Wir müssen echt ein bisschen mehr,
Sagst du so oft, ich bin gelangweilt. Aber was soll ich da noch? Ihr seid kompetenter als ich.
Kann das stimmt.
Zu beitragen.
Aber in allen Lebenslagen eigentlich.
Justus.
Zu Justus Kompetenz.
Hast du dein Handy an, Justus?
Nee, aber mein Motorrad.
Ich dachte, das wäre Stefan. Stefan, der jetzt mit dem Motorrad wegfährt. Es darf nur einen geben.
Stefan darf da momentan nicht Motorrad fahren.
Schönen Gruß an der Stelle. Anderes Thema. Sportliche Frage. Und wir haben es bisher gar nicht erwähnt, weil es eigentlich auch nicht wirklich ein Thema war. Nämlich, wird Herwagen auch in 5 weiteren Spielen im Tor stehen? Im Pokal. Also vielleicht nochmal ganz kurz. Herwagen hat ersetzt Robin Himmelmann, der eine Verletzung am Gesäßmuskel hat. Ja. Ich glaube, heute wieder ins Training eingestiegen ist. Gestern war er zumindest noch nicht da. Gestern hat er noch irgendwie individuell Gymnastik gemacht. Und als ich gesehen habe, Herwagen macht sich warm statt Himmelmann, ich hatte das vorher nicht gelesen, habe ich gesagt, ja gut, ist alles in Ordnung, habe ich gar keine Schmerzen mit. Dann war ich so ein bisschen überrascht, dass Brodersen sich auf die Bank setzte. Daraus schloss ich dann, dass Himmelmann wohl verletzt sein müsste. Habe ich aber, wie gesagt, da ist mir überhaupt nicht Angst und Bange. Frage ist jetzt aber natürlich, macht St. Pauli das wie die ganz Großen und rotiert im Tor zum Pokal?
Oh, fände ich super. Ich finde das geil, dass im Pokal jemand anders...
Aber dann muss Herwagen, um den schlechten Gag zu machen, ja bis 2020 verlängern, ne?
Wieso?
Was hast du nicht auch Pokalfinale gesagt, sag mal? Ja, also. Mal ein bisschen hier stick to what you've told oder so.
Ach so, wegen 5 Spiele, oder was?
Im Pokal.
Ja, das haben sie doch bei,
gar nicht.
Ja, das haben sie jetzt ja gesagt bei Finn Bartels, dass er es bis 2019 gesperrt ist, weil er für 2 Pokalspiele hat.
So. Ja. Ja, okay, jetzt kapier ich's.
Ich glaub's nicht, weil es nicht zu dem passt, wie Ewaldin bisher mit Torhütern umgegangen ist. Also jetzt einfach, das hat er ja die Saison davor auch nicht gemacht. Aber ich würde Herwagen gönnen, ich find's cool und ich glaube, wir haben auch überhaupt kein Problem als zweiten Torhüter. Ja. Ich war auch wunderbar entspannt, irgendwie Herwagen spielt, alles gut.
Ja. Also ich glaube es auch nicht, ich würde mich trotzdem freuen, wenn's so wäre. Gut, dann haben wir noch eine Anschlussfrage zum Pokal, nämlich von, achso, die eben war von The Scander, jetzt kommt die von Jared Jurek Ostberlin. Jetzt schon gegen die Vorstadt oder lieber einen richtigen Gegner?
Wir haben auch gerade gegen die Vorstadt gespielt.
Tja. Nee, ernsthaft, also es gibt 3 Amateurvereine im Topf, nämlich Waldorf, Halle und
Lotte.
Das Lotte kam jetzt ein bisschen beleidigt, Justus.
Nee, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dir der als letztes nicht einfällt, sozusagen.
Also, ja, genau, die 3. Wollen wir einen von den 3 oder wollen wir lieber ein Heimspiel?
Das ist irgendwie auswärts alles nicht so spannend. Lotte ist zumindest noch irgendwie...
Relativ nah. Also das fände ich schon
hat auch eine attraktiv. Autobahn.
Nein, bitte nicht Lotte. Lotte
nicht?
Ist, nee, weil die sind
haben
echt...
Haben die keinen DSL-Anschluss, oder?
Nee, die haben keinen DSL-Anschluss, richtig. Lass uns lieber irgendwo hinfahren, wo es vernünftige Telekom-Anschlüsse
gibt. Ja, dann Bayern, ne?
96E ist übrigens die Leitungsbezeichnung. Deine normale Kupfer-Doppelader, die du zu Hause hast, ist eine 96 Wilhelm, glaube ich. Und die Telekom schaltet das dann, gibt die Buchstaben je nach Typ der Leitung. Aber eine 96E ist zum Beispiel eine Leitung, bei der man keine Bandbreitenmessung vornehmen darf.
Und das habe ich heute schon mal gehört.
Das ist für einen Eventanschluss eine total geschickte Formulierung.
Es kann auch sein, dass du den Port auf dem Diesländer damit kaputt machst, das sagt die Telekom gerne. Also.
Ah, okay.
Kommen wir zurück zum
auf alle Fälle nochmal zu Lübeck, wenn die Frage gerade da ist. Wir konnten das AFM-Radio übertragen, weil der Geschäftsführer, Präsident, Facebook-Schreiber, sonst was uns mit dem IT-Menschen von Lübeck connected hat. Oh Gott. Bianatski.
Egal.
Nabierske. Thomas Nabierske und der hat dann gesagt, ihr könnt bei uns in der Geschäftsstelle euch eindübeln. Habt ihr ein langes Kabel dabei? Dann habe ich so mein längstes Kabel ausgerollt, das hing vom Balkon runter, hinterm Stadion. Ist aber nicht mal bis auf Klinkenhöhe reingekommen. Und dann wusste ich, okay, es sind ja die Leute von Sky da, zum Rüstwagen gegangen, Kabel, LAN-Kabeltrommel geholt. eingestöpselt und dann saßen wir nämlich in dem, in der Kabine, wo er eigentlich für die Social Media für Lübeck irgendwie twittern oder tickern oder sonst was wollte. Und wir haben unten über Lübecker Geschäftsstelle senden können. Das war nett. Das war gut.
Gut, aus welchem Geschäftsstellenbereich möchtest du denn in der nächsten Runde twittern?
Reportieren? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage.
Oder möchtest du das auf deinem angestammten Platz hier auf der Gegengerade tun?
Ich will einen Amateurverein oder ein Heimspiel.
Okay. Gut, finde ich gut. Bin ich dabei.
Ja.
Aber Lotte nicht. Lotte ist zu böse.
Also Waldorf oder Halle. Oder was?
Nee, Halle nicht.
Auf ja, gut.
Dann also Waldorf. Waldorf. Ja, Waldorf oder ein Heimspiel. Ja,
okay. Aber wo ist Waldorf? Also jetzt
Baden-Württemberg.
So.
Sandhausen.
Ah, okay.
Nee. Waldorf Mannheim. Kennen Sie nicht?
Nee, also ich will nicht nach Baden-Württemberg. Lotte oder Heimspiel.
Nee, Lotte nicht, bitte. Lotte ist echt zu so gut.
Lotte ist auch Lotte eigentlich ihre Lokalheimspiele in Osnabrück dann, oder?
Haben die zu Hause gespielt. Die sind Aufsteiger. Ich bin in der dritten Liga.
Hallo?
Sind wir mit Lübeck eigentlich fertig oder kommen wir dann nochmal zurück?
Nein.
Okay.
Wir sind jetzt, also wir waren bei der, also sportlich sind wir damit, möchtest du sportlich noch was ergänzen? Zum Drumherum haben wir gleich noch 3 Stunden Sendezeit.
Aber okay, zu deiner ursprünglichen Frage, gegen wen wollen wir denn spielen, hast du nicht sowas wie hast du
genau. Halle? Deswegen musste ich eben hier kurz zucken, als ihr Halle ausgeschlossen habt. Ich habe ja gesagt, nach der Bokal-Serie mit dem B machen wir jetzt die Hass-Serie. Und dann
mit kommt, H? Nee. Alles, was wir hassen.
Ja, genau.
Lübeck. HFL Lübeck.
So, dann kommt halt, Hannover ist auch noch weitergekommen, ne? Hansa Rostock ist leider rausgeflogen, der HSV ist natürlich noch dabei. Dann würde Halle sich natürlich auch anbieten.
Dynamo.
Magdeburg hat es auch nicht geschafft. Dynamo und dann im Finale machen wir Hertha. Also sind genug, es sind ja nur insgesamt 5 Gegner brauchen wir noch. Ich habe jetzt 8 aufgezählt und es würden uns sicherlich im Zweifel noch welche einfallen. Also das passt ganz gut. Von daher Halle, nächste Runde fände ich gar nicht schlecht. Problem ist nur, es ist auch ein Dienstag oder Mittwochabend. Also es ist ein bisschen scheiße für die Auswärtsfahrer.
Aber Waldorf Mannheim passt dann ja auch weiterhin als Hassgegner.
Wegen auswärts weit weg. Ja.
Also grundsätzlich Amateurgegner oder Heimspiel fände ich cool. Heimspiel aber nicht gegen den Erstligisten.
Ja, aber Heimspiel gegen Braunschweig und dann verlieren ist auch Asche.
Nö, aber du kannst ja gewinnen. Haben wir ja, gegen Braunschweig schon mal
geschafft.
Ach so, ja, ja.
Da kann man gewinnen.
Geile Sache, ne?
Boah, ich schreibe das auf.
Ist im Pokal schwierig, aber nicht unmöglich für uns.
Ist denn eine L-Serie überhaupt möglich?
Ja, Leverkusen, die endet dann vielleicht bei
Lotte,
Leverkusen, das heißt nur 3 von 5.
Na.
Dann wird schon eng.
Leipzig ist raus.
Stimmt.
Was haben wir denn noch mit L?
Lüneburg ist nicht angetreten.
Nee.
Labö ist fertig.
Gott. Eieieiei. Okay.
Ich bin nämlich auch sauer, ey.
Gut, habe ich noch was Sportliches als Frage? Warte. Achso, sportlich vielleicht nochmal anschließend.
Doch, sportlich gibt's eins noch.
Ja, denn du erst?
Der Rechtsverteidiger von vom VfB Lübeck.
Taktische Aufstellung. Johnny. Ich habe hier eine taktische Aufstellung.
Ja gut, Johnny hat sie.
Ich habe sie alle.
Deren
sie
rechts oder unser rechts?
Nee, deren Rechtsverteidiger.
Sievers.
Ralf André Sievers.
Aha.
Ja, aha.
Ja, was
ist
mit
der
dem?
Sohn von...
Von Ralf Sievers?
Ja. Und das konnte man im Spiel sehen, weil der vom Bewegungsablauf genauso wie sein Vater...
Er heißt aber Jan-André Sievers.
Jan-André, ja, genau.
Aber Jan-André, der Vater heißt Ralf.
Der Vater heißt Ralf oder Colt Sievers. Ralf Sievers. Hat bei uns hier ganz viele Jahre gespielt und war ein echter guter Läufer, Defensivspieler. Und der Sohnemann, genauso dunkelhaariger Typ, wahrscheinlich genauso groß, auf einen Zentimeter genau wie der Vater.
1,80 Meter.
Jetzt müssen wir mal gucken, wie Ralf Sievers, ich bin hier...
74 jetzt Kilo, in die stand da gerade noch.
Ich habe eine 95 E.
Ausstatter ist Nike, wa?
Und das ist das Ding, dann weißt du, dass du alt bist, das habe ich zu Knut gesagt, wenn du sowohl Vater als auch Sohn auf dem Spielfeld spielen hast sehen und
Ralf Sievers,
die Bewegungsmuster. Zum Beispiel auch.
Ralf Sievers ist 5 Zentimeter kleiner. Der ist, ich weiß nicht, ob er inzwischen geschrumpft ist, aber der ist hier mit 1,75 angegeben.
Der Vater, ne?
Ja.
Das ist wirklich klein.
Ja, die heutigen 1,80 sind das, was früher 1,75 war. So ähnlich wie mit der Lebenserwartung.
Er hat 2014 für den SV
Opa erzählt Spiel. Vom Krieg.
Ja, das ist ein bisschen. Habe ich noch gar nicht gemacht, ne?
Du kommst nah ran.
Damals, als ich mit meinen 1,87 noch groß war und nicht nur Durchschnitt.
Also, es war auf alle Fälle stark zu sehen, wie ein Sohn spielen kann wie der Vater.
Ob das jetzt unter Neues von den Alten fällt, frage ich mich gerade.
Nein.
Nee, gut.
Sehr überbande.
Wenn du fragst, er ist derzeit Trainer bei Teutonia Uelzen.
habe ich gesehen, seit 2011. Ist natürlich ungewiss, ob er das tatsächlich immer noch ist oder
ist er immer noch. Zurzeit ist er Trainer.
Gut. Gab noch geile Sachen zu Lübeck, weil wir hatten da dann tatsächlich über diese technischen Probleme und die ganzen Geschichten noch Kontakt mit allen möglichen Leuten. Und dann sagte auch der Stadionsprecher Bürger, der nette Mann, so nach dem Motto, ey, ihr steht ja auch ganz gut da in der Liga und so, gerade Lübeck gewinnt gegen die U23, war ja vorher gerade das Duell in der Regionalliga, waren die Lübecker zu Gast an der hohen Luft und haben da souverän ihren Socken runtergespielt.
Also eigentlich ja eher nicht, die waren ja mehr als gut bedient mit dem 1-0-Sieg, habe ich gehört.
Ja, war auch so.
Lübeck hat gut gespielt. Also ich fand, das war okay. Die haben
du warst ja auch da.
Ich war auch da, ich habe es gesehen, die haben sehr kompakt gespielt, die haben Räume eng gehalten.
Aber hätte auch gut unentschieden ausgehen können, finde ich.
Hätte 0-0 ausgehen können, aber nicht so, dass wir irgendwie da jetzt hochkarätige Torchancen auf dem Socken gehabt hätten.
Ach so, okay. Das stimmt.
Gut. So, und egal, das war ja, wir sind Tabellenführer-Macher. Die U23 war das, hat Lübeck sozusagen da in der Regionalliga zum Tabellenführer gemacht. Und wir hatten davor Braunschweig zum Tabellenführer gemacht, so. Also die Zweitligamannschaft. Jetzt muss ich die Kurve wieder kriegen, auf alle Fälle. Kurve kriegen.
Dieser Bürger hat irgendwas gesagt. Das war
dieser Bürger sagte dann, ja, nee, aufsteigen werden wir niemals können.
Wer ist jetzt wieder? Lübeck oder
wie? Ja, Lübeck. Bürger ist Lübeck. Obwohl der auch mit St. Pauli affin war irgendwie und trotzdem ist er Lübeck.
Das darfst du nicht im Radio erzählen, das, die schmeiß ich noch raus.
Quatsch, das ist ein total super Stadionsprecher, der das da in 1A Qualität gemacht hat irgendwie und der hat halt irgendwie dann erzählt, was in Lübeck an Gehältern bezahlt wird. Und das ist halt echter Amateurfußball. Das ist kompletter Amateurfußball in der Regionalliga. Die Regionalliga-Gehälter können die in Lübeck gar nicht zahlen. Sondern die fahren da wirklich ein ganz, ganz schmales Amateurfußball-Brett, was vielleicht manche Verbandsligisten zahlen. Und damit rotieren die einen ganz guten Fußball zusammen. Also ich finde das Fanseite vielleicht wegstreichen, finde ich das, was sie in Lübeck machen, echt gut. Also ist das ein, ist das eine Mannschaft, wo Spieler auftauchen? Wo ziehen die her? Also was müssen die für ein Scouting haben, um dann Ebert Ecci aus dem Hut zu ziehen? Linksoffensiver Mann, der da schnell gelaufen ist. Also habe ich Respekt vor. So, egal.
Ich finde Lübeck trotzdem scheiße, aber macht ja nicht. Wir haben auch noch eine sportliche Frage, nämlich von Skaana. Avivo oder Nerich? Oder wie füllt man das Vakuum im Mittelfeld? Das schließt nochmal ein bisschen an die Frage, die wir vorhin schon hatten und ich habe es vergessen, sie da gleich zu ergänzen. Sehen wir das denn nach dem Spiel immer noch so, dass wir das Vakuum im Mittelfeld haben? Und du hattest es ja bei dem Stuttgart-Spiel auch schon angesprochen, Wolf, dass dir da der jemand fehlte. Das sagst du jetzt aber war in dem Spiel natürlich dann gegen einen Viertligisten anders.
Ja, da war Avivo, hat ein gutes Spiel gemacht, der hat da gut gestanden und Buchtmann hat nicht den Gegnerdruck, den er sonst in der zweiten oder ersten Liga hat oder vielleicht beim Pokalspielen gegen einen richtig guten Gegner, wo er tatsächlich dann auch in Ruhe und sortiert das Spiel im Zentrum lenken konnte.
Ja.
Aber das ist die Frage, was machst du, wenn du mit gleichwertigen Gegnern um die Punkte spielst und wie sieht das dann aus? Und das ist halt die Geschichte, wo ich irgendwie tatsächlich mir über kurz oder lang tatsächlich so einen Typen wie Miyaichi auf der 6 wünsche.
Weil er schnell ist und weil er...
Nee, weil er einfach, weil er ein Typ ist, der eigentlich im Zentrum sich wohlfühlt. Mhm. Weil er ein Typ ist, der ein Körper, der ist richtig ein athletischer Typ. Ich weiß nicht, wie schnell der Situation lesen kann oder sowas. Der kann mit dem Ball umgehen. Und ich glaube auch, wenn der, also der wirkt noch so ein bisschen, als hätte er sich nicht gefunden. Als wäre der noch in unserem Spiel noch nicht so richtig angekommen. Und ich würde den gern mal auf einer Sechserposition sehen. Schnecke möchte ich auch immer gern auf einer Sechserposition sehen, aber... Das ist ein anderes Thema irgendwie und da finde ich so ein bisschen schade oder sowas, dass man so, dass an dem wieder so die Musik vorbeiläuft. So. Weil der irgendwie links eingesetzt wird, hier eingesetzt wird, da eingesetzt wird. Und vielleicht, ja.
Miyaichi wäre dann ja eine sehr ähnliche Lösung, wie wir sie mit Schadkowski haben,
genau.
Von dem, was du beschreibst.
Genau. Schadkowski und vielleicht sind Miyaichi, Miyaichi und Avevor, vielleicht ist das ein ganz gutes Pärchen.
Was macht Buchtmann dann? Spielt nicht?
Das ist die Frage, wo Buchtmann. Buchtmann, weiß ja nicht, Zehner spielen, vielleicht ist Buchtmann, also Buchtmann ist auch vielleicht jemand, der tatsächlich, wenn er diese offensive Außenbahnposition spielen muss. Ich finde, Buchtmann ist keiner, der so von seiner, wie sagt man das, von seiner Reaktionsschnelligkeit, von seiner Kreativität, von seiner Lockerheit irgendwie so einen Jatkowski ersetzen kann. Das ist keiner, der irgendwie die Lockerheit besitzt. Also Buchtmann ist von seinem Typ eher, könnte ein defensiver Außenbahnspieler sein. Buchtmann könnte ein Rechtsverteidiger spielen, aber ich will es auch nicht umkrempeln. Ist auch wurscht, ist auch... Aber...
Okay. Gut, haben wir noch was Sportliches zu der Stadt da oben? Dann kommen wir zum Drumherum. Da gab's ja genug. Wer will denn mal anfangen? Haben wir gar nicht vorher abgesprochen.
Ich war 3 Stunden vorm Spiel im Stadion. Totale Ruhe. Rasensprenger. 3-Bein-Rasensprenger. Also nichts, was aus dem Rasen rausfährt. Ein Platzwart, der die Rasensprenger verschiebt. Und irgendwann hört man hinten von links irgendwie Scheiß St. Pauli, einen tierischen Mob und halt dicke, fette Kanonenschläge, die dann die Alarmanlage der benachbarten Schule auslösen und so eine rote Laterne die ganze Zeit jetzt Rotlicht. Und da war so ein bisschen oha, oha. Polizei baut Kameras auf, alle sind irgendwie gespannt und ein bisschen mit mulmigem Gefühl ausgestattet.
Okay. 2 Stunden vorher ging dann ja der Marsch los. Magst du da was zu erzählen, Justus?
Ja, ich bin dann mit dem Zug auch nach Lübeck gefahren, mit dem größten
Mob.
Der größten Gruppe aus Hamburg zusammen. Das ging erstaunlich gut, fand ich. Also es war nicht so der Zug so voll. Ich hatte zu 2 4 Plätze. Man muss sich auf dem Zug ein bisschen verteilen. Ja,
die Sheriffs haben uns leider nicht sich verteilen lassen. Also wir waren, ich kenne die Leute vom magischen FC-Block zum Beispiel, die hatten ja auch das Glück, in Anführungszeichen, dass sie nicht klar erkennbar waren oder so, keine Ahnung, dass sie sich auf jeden Fall in den eigentlich für Lübeck-Fans reservierten Teil setzen durften.
So, das gab's auch.
Das gab's auch.
Und ich habe mich ganz nach vorne gesetzt, weil ich halt ganz vorne aussteigen wollte.
Wir sind trotz ohne Erkennungsmerkmale in Sachen braun-weißer Schal oder sowas direkt abgekascht worden und gesagt, hier rein.
Ah, okay. Oh, guck mal, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, die Sheriffs standen halt wir haben uns vorher schon ein bisschen vor der Tür quasi getroffen, geschnattert und Leute zusammengesucht und sind mal rein. Und dann hast du halt direkt gesehen, dass die Behelmten losrennen und uns quasi in Spalier stehen. Die standen an 2 3 Türen, haben dann die sortiert.
Hinfahrt.
Okay. Justus, warst du in erkennbar St. Pauli-Fan, Utensilien?
Gute Frage.
Nö.
Weiß ich nicht mehr.
Du hattest nur im Stadion?
Nee, hatte ich nicht. Ja, stimmt. Hatte ich nicht.
Nee. Also in welchem Bereich bist du dann zugeordnet?
Aber ich stand da schon mit St. Pauli-Fans und bin einfach auch mit St. Pauli-Fans da eingestiegen. Also
vielleicht sahen wir auch zu schwarz gekleidet aus oder so, ich weiß es nicht, aber wir wurden da schon nicht unbedingt in alle Bereiche des Zuges.
Ah, okay. Gelassen. Also ich bin vorne eingestiegen und dann bin ich in Lübeck wieder ausgestiegen, absurderweise.
Verrückt.
Ja. Und wir sind dann hinten, wenn man das so sagen kann, hinten aus dem Bahnhof rausgegangen. Und da stellten sich gleich Polizisten mir vor, die sich vorher auch schon per Mail vorstellten, ein Kommunikationsteam der Lübecker Polizei. Ja. So 2 Polizisten in roten Westen. Ich bin da ja immer so mäßig Fan von solchen Sachen, muss ich gestehen. Aber das war tatsächlich ganz gut. Die haben sich vorgestellt, die waren auch tatsächlich freundlich und hilfsbereit, so, ja, sie wollen jetzt einen Marsch machen, alles klar. Ich habe nochmal gesagt, ich bin hier aber nicht der, also ich kann hier gerne vermitteln, aber es läuft nicht so, dass ich los sage und dann gehen alle los. Das machen hier schon andere Leute. Nee, das ist uns alles bewusst und bla bla bla. Und, ja. Und dann wurde sich da so aufgebaut, wie immer man das nennt, weiß ich auch nicht, aufgestellt. Und dann wurde in dem Marsch losgegangen und das war eigentlich alles relativ entspannt, muss ich sagen.
Wie viele Leute sind da gegangen?
Irgendwo habe ich gelesen 1000, glaube ich. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen. Also ich kann sowas immer schlecht schätzen, keine Ahnung. Aber es waren schon einige. Also es waren nicht nur die Leute, die in dem Zug saßen. Mhm. Da waren schon auch etliche da. Kamen wahrscheinlich auch noch mehr dazu. Und das ging eigentlich, fand ich, relativ problemlos.
Standen
überall Leute mit Kameras und filmten, also Privatpersonen. Und diese Kommunikationspolizisten sind dann echt teilweise, die gingen halt so vorne weg, so, keine Ahnung, 20 Meter vor dem Marsch oder was, und gingen dann echt zu den Leuten hin und sagten, stopp, hier bitte nicht filmen und so.
Cool.
Ja, wo ich dann auch von einigen Fans hörte, hey, wir haben es geschafft, wir müssen das gar nicht mehr selber machen, die Polizei macht das für uns. Also Freund und Helfer sage ich nicht, aber Helfer stimmt eigentlich ja schon heute.
Gut, da können wir nach der Roten-Flora-Geschichte ja nochmal verhandeln, aber anderes Thema. Ja, also ich habe den Marsch erst relativ am Ende dann gesehen. Wir waren nämlich mit dem Auto angereist und die sind dann diese Fackenburger Allee, ist ja die relativ große, lange Straße, die auch vom Hauptbahnhof zum Stadion führt und dann irgendwann zu diesem Kreisel kommt und ihr seid ja mehr oder weniger hinten rausgeleitet worden auf dem Weg, den die Polizei auch vorgeschlagen hatte in diesem netten Brief. Und wir sind dann erst hinten angeschlossen, als man dann schon am Kreisel war. Und haben da dementsprechend nicht mehr viel mitbekommen, sind dann auch durch so eine kleine Unterführung quasi von nebenan hingegangen, was uns bestimmt ein paar Minuten nochmal gespart hat in der Wartezeit, weil natürlich dann beim Einlass, dadurch, dass man so geschlossen ankam, die Kontrollen dementsprechend sehr lange und sehr nervig waren.
Also da, als ich da ankam, dachte ich auch, oh scheiße, jetzt wird's richtig kacke, so, weil es... Also ich war dann ja einer der Ersten, weil ich ziemlich weit vorne gegangen bin. Und es war halt echt Ordner, Gitter, Ordner, Ordner, Polizei, Polizei. Und das ja, also da war es jetzt nicht super eng, aber es war auch nicht so, ach ja, hier hat man ja viel Auslauffläche und Gott.
Die Polizei wirkte auch nicht so vertrauenserweckend, weil schon Helm auf.
Ah, und genau. Das war echt, dachte ich, oh Alter, das eskaliert hier innerhalb von 10 Minuten, das kann man sehen. Aber also Hut ab, muss ich dann sagen. Das ist überhaupt nicht passiert. Und die Ordner waren penibel, fand ich, aber auch relativ entspannt. Und es war auch, und ich habe zwischendurch gedacht, boah, das klappt auf keinen Fall bis 8:45 alles und so. Aber ich glaube, 8:20 war so die Schlange eigentlich abgearbeitet. Es war natürlich relativ lang für die Leute, die da standen, gar keine Frage. Aber es war deutlich entspannter, als in der halben Minute, als ich da ankam, gedacht habe.
Ich fand die Zuwegung zum Stadion ehrlich gesagt eine Frechheit, da durch diesen Weg durch den Wald ohne Licht, ohne alles, gerade auf dem Rückweg dann auch.
Aber da war ja nicht die ganze Zeit Licht, aber ja.
Weiß nicht, wenn du die ganze Zeit von Sicherheits- und Wegekonzepten sprichst, sondern hast du so ein Stück Wald, ich weiß nicht. Also aber das
war
fand
ja
ich,
nix.
Ne? Nö, war nix, aber von der Konstruktion dieser...
Ja, da ist links und rechts so viel Brennnessel daneben, da wollen sie, glaube ich, auch nicht durchrennen.
Also zumindest ist ja keiner durchgerannt, von daher.
Nö. Und auch Zäune und Baumärkte und keine Ahnung was. Also das, aber ich stimme dir dazu, dass das mit der Dunkelheit halt echt so, aber das, da kommen wir ja später zu.
Es gab dann die sehr lustige Situation auf dem Rückweg, dass der Marsch sich dann da ja, nachdem wir, gut, wir müssen gleich noch über die Musik reden, das war furchtbar. Als wir aus dem Stein raus waren und wieder diesen Weg entlang gegangen sind, kamen wir wieder zu diesem kleinen Tunnel. Und 10 Meter vor mir war der noch auf und dann stürmten die Behelmten vorbei und haben diesen Tunnel abgeriegelt, der aber tatsächlich nur einfach unter der Straße durchführte.
Und auf der anderen Straße.
Auf der anderen wieder hoch und da kamen wir dann eh raus. Also es war so eine typische sinnlos Blödsinnsaktion, diesen Tunnel da abzuriegeln. Wenn sich da jetzt irgendwelche drin versteckt hätten, hätte ich es dann auch verstanden. Aber du kommst halt wirklich einfach da durch, dann auf der anderen Straße wieder hoch. Es war so.
Vielleicht haben die sich so gut versteckt, dass du die gar nicht gesehen hast.
Ach so, ja, aber wir sind dann ja von der anderen Seite dann da wieder lang gegangen, so, weil wir auch zu unserem Auto dann zurück sind und dann war da halt nichts. Ja. Und als wir dann oben ankamen, wurde dann die Richtung Fackenburger Allee wieder abgesperrt. Und wir sind dann durch andere Seitenstraßen halt dann wieder zur Fackenburger Allee und zu unserem Auto. Also von daher kann jetzt auch dann zum Marsch zum Bahnhof nicht mehr viel beitragen, aber soweit ich gehört habe, auch meistens ruhig, außer ein bisschen übliches Rumgepose.
Ja, aber das war auch, also für die Brisanz, die das Spiel ja vorher irgendwie ausgemacht wurde, war das völlig entspannt.
Ich weiß, so ein Mitglied unserer Blindenfußballmannschaft wurde da irgendwie angegriffen von Lübeckern, so nach dem Motto, ich hau alle St. Paulianer um und dann Bapp tritt in die Eier und so.
Also auf dem Marsch?
Ja, also auf dem Weg zurück zum, also auf dem Marsch nicht, also ich glaube, das war eher so noch vom Stadion, man sammelt sich und geht los.
War irgendwie der im Gästeblock oder war der auf der Haupttribüne?
Nee, die waren im Gästeblock und da gab es irgendwie noch so fliegende Händler mit Bier kaufen, ja, etc. Genau. Und sonst was. Und dann
das
sind
war da ungefähr, wo Mike
das genau, das war dann irgendwie kurz nochmal losgehen, nochmal ein Bier kaufen so und da waren dann ein paar von den Honky-Tonks, die irgendwie lustig Paulis Zecken klatschen wollten und haben dann auch einen Blinden erwischt.
Ja,
ganz toll. Wo dann aber die Jungs dann auch gemerkt haben, dann, oh Alter, du hast gerade einen Blinden weggetreten oder versucht umzutreten und so.
Ja. Hat er dann zumindest eingesehen, dass das...
Ja, oder die anderen Leute haben das dann gemerkt, so dass das irgendwie jetzt gerade nicht so die Ultra-Straßenkampf-coole Nummer war.
Also ich fand die Stimmung auf dem Marsch zurück, aber dafür, dass wir 13:0 gewonnen haben, sehr gedrückt. Ja. Also das gemerkt, hinter uns war halt ein Wasserwerfer, wobei wir halt diejenigen waren, die einfach nur zum Zug wollten. Wir mussten ja schon eine
20- bis 30-minütige Blocksperre über uns ergehen lassen mit Musik, die meiner Meinung nach von der Genfer Konvention eigentlich verboten ist, weil es Folter war.
Es wurde sowas immer schlimmer, denn? Ne?
Es wurde immer schlimmer.
Die Polizei hat Bescheid?
So eine Mischung aus absurdem Schlager und
ach so, ja, ich war ja neben dem. Der hat so diese ganze Zeit so diese irgendwie Softcell irgendwie so.
Nee. Mit Softcell hätte ich leben können.
Also als wir raus waren, lief Blondie.
Da ja, genau. Ich
auch gedacht,
ja.
Hey, jetzt spielen die das.
Okay.
Aber während des Spiels, also während wir da warten mussten, und es war dann ja mal wieder diese Schwachsinnsaktion, bleibt eine halbe Stunde im Block, damit alle anderen drumherum genug Zeit haben, endlich vor den Gästeeingang zu gehen, lief unter anderem der von mir noch nie gehörte Evergreen, aber eine Wurst, die isst er noch.
Oha.
Auf dem Niveau befand sich das Musikale, und ich bin echt schmerzfrei, was Musik
anbelangt. Lieber Bürger, schickst du uns nochmal die Playlist nach dem Spiel, bitte?
Also eine Wurst, die isst er noch. Das war mein Highlight, und auch der Block der Skinheads ging echt ab an dem Beat, das muss ich sagen.
Ja? Die hatten Spaß?
Die hatten total viel Spaß. Also das ganze Spiel über eigentlich.
Um nochmal auf die Eingangssituation zurückzukommen, das mit der Polizeikette fand ich auch total übertrieben, weil sie dann noch links und rechts Spalier stehen müssen mit Helm und jeden nochmal böse angucken müssen, totaler Quatsch. Die Toilettensituation, ja, es ist ein altes Stadion, ja, es sind Dixies, die waren verhältnismäßig sauber. Mich würde die Geschichte hinter dem interessieren, auf dem ich war, da lagen nämlich so schwarze Latexhandschuhe rum, ich weiß nicht, was da, also so Einweghandschuhe, ich weiß nicht, was da passiert ist. Catering-Situation im Gästebereich war eine absolute Nullnummer.
Es ist aber doch eine super Idee, diesen Stand so aufzubauen, dass die Leute, die da in der Schlange stehen, genau quer zum Weg stehen.
Ja, beide. Beide.
Heldenhaft. Also das Bierkarussell ohne Bier, das dann hier nur so schaumgebremstes und Cola verkauft hat mit gefühlt zwei Leuten, und die beiden Pavillons, die schwarze Bratwürste und lauwarmes Wasser verkauft haben.
Du warst dichter dran als ich, aber.
Die komplett überfordert waren mit der Situation, das war wirklich absolut.
Kann halt keiner mit rechnen, aber das war doch, als wir letztes Mal in Lübeck waren, auch schon die Pest, als wir irgendwie gegen Ingolstadt da spielen durften und da
2011, ja.
Ja, am Ende der Kurve nur dieser Holzladen war mit zwei Leuten, die völlig überfordert waren mit 40 Grad im Schatten und 10.000 St. Paulianern.
Die wollten nachher noch, weil sie Pappträger hatten, dass du vier Bier nehmen kannst, für die Pappträger Pfand nehmen, weil sie davon nur irgendwie 100 Stück hatten oder sowas.
Super Vorbereitung.
Zurück zum Lübeck, der heutigen Tage, das fand ich halt eine absolute Nullnummer. Also das war, da konnten auch die Leute nichts für, das war halt einfach nur ganz, ganz schlecht.
Ist doch eine Fortsetzung. Optik Rathenow war doch auch schon mal so eine Catering.
Da mussten wir Kati noch über eine bekannte Freundin von uns, da mussten wir Kati noch über den Tresen heben, dass sie mitzapft, weil die Leute da nicht in der Lage waren, das fertig zu machen. Und die haben ja aber vorher noch groß angekündigt, die durstigen St. Paulianer kriegen noch alles satt. Und dann war aber...
Ja, wenn ein Verein wie Optik Rathenow, die das zum ersten Mal machen in ihrer Vereinsgeschichte, gestehe ich da diese Naivität noch eher zu als einem Verein wie dem VfB Lübeck.
Ja, vor allem fragt man sich doch, wie Wolf ja auch schon gesagt hat, sie wären ja auf das Geld angewiesen, und es ist ja eigentlich nichts einfacher als Geld zu verdienen, als dass man was zu trinken anbietet, wo
gut, wenn du jetzt
man
sagst,
ein Monopol hat.
Ja, wenn du jetzt sagst, okay, die Bierverkäufer und Catering-Leute erwirtschaften ihren Gewinn für den VfB Lübeck, dann würde ich dir recht geben, aber das ist ja wahrscheinlich nicht so, sondern
ja,
das ist irgendwie
gut, aber dann
örtliches Unternehmen, was da eine Schanklizenz hat, und ja, Pokal haben wir noch gar nicht so drüber nachgedacht, ja klar, da zahlt ihr auch euer Miete für den Stand, und das ist es.
Also ja, dann gut, und die Firma will dann kein Geld verdienen?
Wollte ich gerade sagen, oder? Das ist dann die andere Frage.
Das Unternehmen hat ja ein erhöhtes Interesse daran, da möglichst viel Geld zu machen, und das wäre an dem Tag
einfach... Das ist da in Lübeck anders. Da wollen die Fußballer auch nicht so viel Geld haben, also wieso sollen die Bierverkäufer
das
so viel Geld
haben? Das ist die antikapitalistische Hochburg Deutschlands.
Lübeck. Eigentlich ist Lübeck nämlich der andere Verein.
Genau. Obwohl dann auch jeder Nazi aus jedem Deppendorf kommt, wenn St. Pauli spielt. Und was habe ich noch gehört? Das geilste Derby, Lübeck gegen Holstein Kiel, sagten irgendwelche Hauer-Hooligans irgendwie, das ist das zweitgeilste nach Belgrad.
ja.
Ja.
So,
ja,
ist okay. Sagen.
Acker halt, Fußball wie früher.
Dixie Klos. Okay, wollen wir überleiten zu Pyro? Oder was haben wir als nächstes auf unserer langen Liste
an Drohungsthemen? Man könnte über, ich zitiere, Lübecker Arschlöcher und die ein bisschen überzogene Präsenz dieses Schlachtrufes reden.
Nein, so. Es gibt noch eine wunderbare Sache, Entschuldigung, das reingrätsche, wo ich gerade Justus sehe mit dem Kongstar, mit dem Under Armour Trikot. Auf der Pressetribüne mussten die St. Pauli-Offiziellen ihre Dienstkleidung ausziehen.
Ja, echt, die Offiziellen?
Ja, die Offiziellen mussten Klamotte ausziehen, weil eben brisantes Spiel und zu viele, die dann irgendwie angestachelt, gereizt sein könnten, wir wollen deeskalieren. Also, liebe St. Paulianer, runter mit der Klamotte.
Gut, okay.
Ist keine Überleitung gewesen.
Ich möchte zu diesem Verein einfach gar nichts mehr sagen. Ich finde das so schlimm. Warum haben die diesen Block 6 nicht verkauft? Weiß das jemand?
Blocksperre wegen Pyrotechnik.
Habe ich auch gehört. Das stimmt, weiß ich nicht.
Oder? Das ist der letzte Sitzplatzblock. Da haben bisher immer die Ultras gestanden und dann gab es das Pokalspiel gegen Kiel, wo sie da nicht rein durften, wo der Verein die Tribüne gesperrt hat. Verstehe ich ja alles. Ist ja auch in Ordnung. Dass die dann da auch nicht mehr reinkommen, verstehe ich auch noch. Aber warum lässt man den denn dann leer? Dann kann man doch sagen, die Ultras dürfen dafür nicht kaufen, aber dann verkaufe ich das an ganz normale Leute. Oder hätte man das nicht trennen können?
Das war kaputt, oder? Nee?
Ist vielleicht auch nicht so...
Du meinst, der ganze Block war nicht bezugsfähig?
Ja, weil was anderes ist mir nicht so richtig eingefallen.
Welcher ist denn der Block 6? Das war der
von Holze, aus links.
Holztribüne?
Nee. Hauptribüne ganz links.
Hauptribüne links davon.
Okay. Von Blick aufs Spielfeld ganz links. Okay. Zu deren Kurve hin.
Ja, genau.
Und der war halt komplett leer. Und ich meine, dieses Vorkommnis war ja auch schon letztes Kalenderjahr.
Das weiß ich nicht.
Und das kann ja eigentlich nicht sein, dass das immer noch nicht bezugsfähig fertig ist. Wenn die da sogar schaffen, für den Gästeblock so eine Zusatztribüne hinzubauen. Also das hat mich gewundert, da habe ich echt gedacht, wenn die hier schon auf dicke Hose machen mit Ausverkauft und tralala, dann kann man doch den Block, der ja dann auch besser preisig ist im Vergleich zu der Stehplatzkurve, warum sie den nicht verkaufen, hat mich sehr gewundert.
Vielleicht, weil der Weg, also das ist jetzt wieder nur Theorie und vielleicht, der Weg von da in Richtung Gästekurve kürzer ist, als wenn du noch einen Zaun überwinden musst.
Fantrennungssicherheitsbedenken.
Wäre jetzt, also wenn ihr sagt, dass das keine Blocksperre war wegen pyrotechnischen Vorfällen.
Also nicht vom DFB oder sowas, das glaube ich nicht.
Das hätte man mitbekommen.
Also das war schon eine freiwillig auferlegte Geschichte des VfB.
Dann würde ich halt echt Sicherheitsbedenken sagen, weil da ist ja in der Vergangenheit schon ein bisschen was vorgefallen.
Ja, wenn ich da noch mehr normale Leute drauflasse, du meinst, die hätten befürchtet, dass dann da die Bösen hingehen.
Warum gehen die nicht in die Lage, ihre normalen Leute und die nicht normalen Leute zu trennen bei Lübeck?
Naja, aber dann können die bösen Leute da auch in die Blöcke 1 bis 5 gehen. Ich verstehe nicht, dass man diesen einen Block da jetzt so...
Wir werden es nicht ergründen heute Abend.
Vielleicht formulierst du da eine Frage an die Hörerschaft und wenn es jemand weiß, kann das nachtragen.
Liebe Hörer, warum wurde der Block 6 auf der Haupttribüne des VfB Lübeck nicht verkauft? Wer es weiß, bitte in die Kommentare.
Ja, der Block, wir verkaufen generell keine Blöcke. Ist ja nicht Monopoly hier. Na gut.
Reden wir über den Zettel der Lübecker.
Den Zettel der Lübecker?
Ja, der war super. Da würde ich gerne kurz drüber...
Schmeißt du ihn auf den Bildschirm? Ich krieg den nicht mehr... Ich möchte auch nicht falsch zitieren, weil es wäre ja...
Ihr habt den?
Ich erzähle ganz kurz vielleicht, wie es dazu kam. Weil ich habe den auch im Blog mit Fotos, die ein bisschen besser lesbar sind, glaube ich. Ich erzähle vielleicht ganz kurz, wie es dazu kam, weil der wurde natürlich nicht im Gästebereich verkauft oder verteilt, dieser Zettel. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausholen. Es gab ja das Ultra-Kollektiv Lübeck, was auf seiner Webseite bereits ein, zwei Wochen vor dem Spiel kundtat, neben anderen schlauen Dingen, unter anderem an alle Zecken, Hopper und Touristen, das hier ist unser Stadion, unser Block und verpisst euch. Und dann befand ich mich im Gästeblock und vor mir saß jemand und las diesen Zettel, den ich da... Nee, musst du mal weiter runterscrollen, da kommt dann gleich noch Fotos. Und diesen Zettel fand ich dann...
Kannst du es nicht drehen?
Ich hab's gedreht, jetzt hat er es anders zu viel gedreht. Auf Handy ist es andersrum gedreht. Es ist mir ein Rätsel, warum er das so macht. Frag WordPress. Liebe WordPress-Experten da draußen. Nein. So, und die Dame hielt diesen Zettel, war sichtlich irritiert, also im Gästeblock. Und Johnny, zitier doch einfach mal ein paar Schwenke aus.
Kannst du es lesen oder soll ich? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Also ich finde es schon schön, dass sie die neuen, weil sie auf diesmal in einer anderen Kurve waren und mit vielen neuen Leuten zusammen waren, dass sie die begrüßen. Der Eingang ist also moin, für viele von euch ist das heute der erste Besuch auf der Lohmühle. An sich schon mal schön, ne? Seit Jahren oder überhaupt. Wir hingegen, sowie einige wenige andere VfBler, sind immer hier. Ausrufungszeichen. An euch, die ihr hier noch nie wart.
Ach Gott.
Mit D. Weiter. Mit wart mit D. Nee. Oder nur selten hier seid, Komma.
Mit T.
Oh, seid Alter. Nicht über Rechtschreibung, komm. Egal.
Möchten wir uns im Folgenden wenden. Doppelpunkt. So, und jetzt wird alles fett
geschrieben. Ihr könnt das ja synchron lesen auch.
Ihr steht in der Fankurve, Ausrufungszeichen. Hier gibt es Regeln, Ausrufungszeichen. Hier gibt es Hierarchien, Ausrufungszeichen. Respektiert diese.
Ausrufungszeichen.
Auch nicht schreiben möchte, egal. Wer sich nicht an Gesängen beteiligen will, stellt sich in die Außenbereiche, Ausrufungszeichen. In den mittleren Bereichen wird gesungen, geklatscht, gehüpft, durchgedreht, Ausrufungszeichen. 90 Minuten, Ausrufungszeichen. Und jetzt mein persönliches Highlight. Politische Scheiße hat hier nichts zu suchen, Ausrufungszeichen. Hier geht es nur um unseren VfB, Ausrufungszeichen. Fans, Anhänger und Sympathisanten des gegnerischen Vereins werden umgehend der Kurve verwiesen. Ausrufungszeichen. Und auch das nächste große Highlight. Ehre allen VfB-Lern, die immer hier sind. Ausrufungszeichen.
Mein Lieblingssatz.
Alle anderen sind Gäste, benehmt euch auch so. Ausrufungszeichen. Auf der Rückseite befindet sich eine Auflistung relevanter Fangesänge.
Wieso ist da eigentlich kein Ausrufezeichen? Das hat mich hochgradig verwirrt.
Vielleicht waren die alle oder so. Er hat irgendwie nur eine begrenzte Anzahl davon gehabt. Dann sieht man diesen wunderschönen Liedzettel, der mittig einfach nur Scheiß St. Pauli aussagt. Das ist auch waren auch deren T-Shirts. Die haben sich da extra T-Shirts für gedruckt.
Das war ja auch deren Hauptlied.
Immerhin, 50% der Gesänge hat das auch ausgemacht. Und ja, der Rest ist halt einfach nur Quatsch.
Wie fandst du denn die Höllentanz Teil 2 und die flammenden, die unten am Zaun Flammen, die so bei so einem Manta am Kotflügel.
Also das mit den Flammen war schon wieder ein bisschen witzig, auf Folie und so, und das ist auch schwer zu malen. Ich finde, das haben sie schon gut gemacht. Der Teufel, den konntest du aus der Gästekurve überhaupt nicht erkennen. Hm. Der war viel zu klein, der war schlecht gemalt. Hm. Und Höllentanz zweiter Akt hat sich, glaube ich, auch nicht allen erschlossen. Also
das habe ich mich nämlich auch gefragt, von was war es denn der zweite Akt?
Ne, die haben ja gegen die U23 gespielt. Ich nehme an, dass ich das
sage. Nein, das ist Schweinsgeld-Cup. Und es wurde das Rambazamba-Banner verbrannt. Und das war ja
sehr auch feierlich. Alles sehr feierlich verbrannt, muss man sagen. Das haben sie ja sehr groß aufgezogen. Pünktlich zum 2:0.
Ach, deswegen war dann plötzlich... Ah, ich habe ja nichts gesehen von der Lübeck-Kurve, außer so ein bisschen Leuchten
am Anfang. Da hast du richtig gesehen, wie er das erst hochgehalten hat. Dann standen halt zwei hinterm Tor, haben die Zaunfahne hochgehalten und dann stand er dahinter und hat erst noch hier einmal auf den gemacht, bevor er das ganz feierlich runtergeht. Ah, Idioten. Naja, wir waren noch bei diesem Zettel. 50% der Gesänge, die tatsächlich ankamen, das waren pro, weiß ich nicht, vielleicht, ich habe die überhaupt nicht gehört, also dreimal vielleicht und das war dann meistens irgendwie Scheiß St. Pauli oder sowas. Also wenn man sich mehr mit Anti-Support beschäftigt, dann ist das schon immer, finde ich, ein schwieriges Zeichen.
Aber die sind teilweise echt schön. Ich meine, ich finde, wir kommen aus Lübeck. Zusammenhalt ist unser Ziel. Wir hassen Pauli, wir hassen Braunschweig und wir hassen Holstein Kiel. Ole, ole, fast schon poetisch.
Das, ja, kannst du so in alle meine Freunde Poesiealbum reinschreiben, aber finde ich jetzt lyrisch, gibt mir das nicht viel.
Ja, das Versmaß ist auch nur so halb richtig.
Ja, großer Spaß auf jeden Fall. Also,
habt ihr denn von den kolportierten Unterstützern aus Rostock, Leipzig, Hamburg, sonst wie irgendwas gesehen? Oder ist
da irgendwas? Na, von Hamburg war doch hier irgendwas
Sex Machines. War rechts von dem Gästeblock, also noch vom Block aus vor der Holztribüne, entrollte dieser attraktive junge Mann mit der Rudi Völler Gedächtnisfrisur und Gesichtsbehaarung. Ein Sex Machines Banner musste das dann, weiß ich nicht, 2-3 Minuten später Ordnern drum gebeten wieder einpacken.
Genau, also es heißt ja generell in anderen Stadien keine Fremdfarben, ne? Alles außer der Gästekurve ist Heimkurve und hier nur die Farben des Vereins. Und da Lübeck überraschenderweise nicht schwarz-blau ist, musste das Ding dann wieder einpacken. Hm. Unter höhnischem Gelächter und Beifall der anwesenden Gästefans.
Ja, das war der eine Typ mit diesem Banner und dann standen, wenn du vom Feld auf die Holztribüne guckst, links davon stand ein relativ großer Haufen, den ich wirklich wahrgenommen habe, erst in Hälfte 2 und der sonderte dann einmal ein, zumindest im Gästeblock, leicht vernehmbares Deutsche Wehrt euch, geht nicht zu St. Pauli ab und soll dann auch noch das U-Bahn-Lied gesungen haben, das habe ich persönlich nicht gehört, aber kam aus.
Der Typ mit diesem Sexmaschinen Banner hat auch einen YouTube-Kanal und da hörst du das auch sehr deutlich, dieses deutsche Wehrt euch, geht nicht zu St. Pauli. Also ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen, als ich im Stadion war. Ich stand aber auch mehr mittig zum Tor hin, hinterm Tor. Ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen und ich war irgendwas zwischen schockiert und bestätigt, dass das da halt gesungen wurde, weil es Idioten sind, ohne Ende. Ich habe es überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe auch die Typen dazu nicht gesehen. Also wenn du jetzt sagst, dass da irgendwelche Leipziger waren oder...
Ich weiß nicht, es war immer so, dass da gibt ja dann immer so den Gossip vor dem Spiel, was alles mobilisiert wird und wer jetzt alles ankommt und was alles läuft. Und da war halt, gab halt also, die Gerüchte irgendwie, dass...
Zu welchem Verein die jetzt gehörten, weiß ich nicht, aber wie gesagt, das kam da dann akustisch von denen rüber und sollen die sich da gerne aufhalten bei denen, passt schon. Gut, erst Pyro als nächstes Thema. Also ich glaube, akustisch zu den Lübeckern müssen wir nicht mehr viel sagen. Naja. Akustisch zu uns müssen wir gleich noch.
Pyro sah ja eigentlich ganz schick aus.
Welches jetzt?
Ich habe nur das Lübecker gesehen.
Ach so.
Es ging schon ums eigene Pyro, oder?
Ja, sowohl als auch. Also darüber, was die machen, ist mir, müssen wir, glaube ich, nicht reden. Also
ich finde es bescheuert, den Kram auf den Platz zu werfen. Das ist absolut sinnfrei. Das tut der Sache nicht gut und das hilft keinem. Das ist bescheuert.
Ich habe ein bisschen gestutzt, als ich eure Reportage gehört habe, weil Knut ja offensichtlich irritiert war, weil vor dem Tor schon was aufs Feld flog. Ich habe das halt im Spiel so wahrgenommen, dass der Freistoß kam, das Tor fiel und es dann auf den Platz flog.
Nee, aber Knut war, er ja vorher Knut schon war mit den Augen links, also wir haben auf der Pressetribüne gesehen, gucken auf die Holze, Heerwagen steht links im Tor vor der Lübecker Kurve, die sind da schon am Zündeln, haben gerade irgendwie das Banner angezündet und in dem Moment gehen zwei Blinker, glaube ich, auf Heerwagen los. Ich gucke auf den Haritos, der eingewechselt wird, wir hatten noch so eine Säule vor uns und da stand genau Buchtmann dahinter, deswegen gar nichts im Spiel geschnallt und dann kommt das 2-0.
Das heißt, die Dinger lagen schon auf dem Feld, bevor das Tor fiel?
Nee, die wurden da gerade geschossen. Die aber wurden in dem Moment des Freistoßes, also wenn ich das jetzt so nachkonstruieren müsste, irgendwie wäre das zeitgleich gewesen, weil Knut guckt drauf, Heerwagen wird beschossen mit diesen Blinkern oder beworfen oder sonst was.
Ja, und aber in dem Moment, keine direkte Reaktion auf das Tor, sondern schon irgendwie.
Das weiß ich nicht, also das würde mich wundern, weil Knut ist mit dem Blick links, ob er jetzt die Flammen gesehen hat, wo das Rambazamba-Banner gerade abfackelt oder die Blinker, die aufs Spiel fällt. Also er sagte, in dem Moment guckt er auf Heerwagen, weil er macht sich Sorgen, weil der von hinten mit Pyrotechnik beworfen wird oder beschossen wird.
Ja. Ja. Gut.
An sich sah es schön aus. Also auch die Anfangschoreo, das, wie gesagt, das mit dem Teufel habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, weil es einfach nur so ein schemenhaftes Ding war, auch schlecht gemalt. Ich finde, das sieht immer schön aus, aber man muss es halt irgendwie auch nicht so übertreiben.
Nochmal zu dem, ihr sagt, bei dem Höllentanz meint ihr, das bezog sich auf Schweinske Cup als ersten
Akt. 100%.
Weil ich habe gedacht, die hätten vielleicht, haben die nicht letztes Jahr im Pokal auch jemanden rausgeschmissen? Und das wäre dann vielleicht, da gab es eine Choreo, die so hieß, war aber jetzt auch nur meine Vermutung. Also ich denke, wenn man Choreos in so vielen Art und Weisen auslegen kann, ohne sie erklärt zu bekommen, sind sie schon mal
nicht so gut,
ne? Nicht so gut gedacht, nee. Naja.
War auf alle Fälle eine richtig mit ausgestanzten Buchstaben, irgendwie in der letzten Reihe, das ist ja ähnlich wie bei Altona 93 oder sowas, dass du da die Stehplatzkurve hast und dahinter ist noch ein Werbebanner und bei diesem Pokalspiel wird alles mit grünen Planen abgeklebt und da haben sie halt eine schwarze Bahn über diese grüne letzte Werbebahn drüber gezogen, die in, weiß ich nicht, 3 Meter hohen Buchstaben gefüllt, Höllentanz, zweiter Akt oder Akt 2 oder was stand da genau?
Zweiter Akt.
Ja.
Das
also Faust, faustischer Bezug.
Genau, weil es muss ja, also ein klassisches Stück hat ja dann auch mal 3 Akte, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und dementsprechend muss ja dann noch einer folgen, das haben wir denen ja auch versaut, müssen wir dann nächstes Jahr machen, wenn sie gegen Waldorf Astoria spielen. Gut, ja, dann Pyro bei uns. Am Anfang ja noch recht zarter Rauch, fand ich noch ganz okay. Für mich ist es immer so weit okay, bis dann irgendwas geschossen wird, was aufs Feld geht oder wie eben da ja leider auch passiert, eine Rakete dann in den Block rechts schoss.
Wo die BFE-Einheiten standen.
Wo zum einen Polizei stand, wo aber eben auch unsere Rollifahrer zum Beispiel waren. Ja. Und das war Kacke.
Das geht gar nicht. An diesem Tisch wieder keine zwei Meinungen finden. Das ist halt null nicht. Hilft keinem, sieht, ich verstehe es auch nicht. Also das
kannst du verstehen, weil wenn du da die Eutiner Bullen, die auch wieder da waren, wenn da Eutiner stehen, dann weißt du, dass du irgendwie eine Rechnung mit denen offen hast, weil.
Ja, aber du weißt auch, dass deine Rollifahrer
da sind. Ja, klar, aber das ist dann eine Sache, wo du sagst, ich will die treffen, aber das ist eben nicht Kriegsspielen, wie du Krieg spielst, sondern wenn du irgendwie eine Waffe in die Hand nimmst, dann kannst du auch damit ausgehen, dass es Leute trifft, die du nicht im Blick hast. So. Und deswegen ist es komplette Scheiße. Ja, 100%. Der sollte in den Polizeiblock gehen. Es gab den Polizeiblock, der quasi direkt am Gästebereich leer stand, wo die BFE-Einheiten standen. Da sollte dieser Clip hingeschossen werden, vermute ich. Und der ging einfach weiter und ist dann in den Bereich reingegangen, wo.
Na, der Zuschauer. Ist ja schon, nee, der ist ja schon zwischen den Polizisten, hinter den Polizisten an der Bande ist der zerschellt quasi. Aber wenn du sagst, das war Absicht, dann überschätzt du, glaube ich, schon die Zielfertigkeit der Leute mit solchen Gerätschaften. Ich glaube einfach, das war Dummheit. Der sollte irgendwo hin in die Luft und ist vielleicht in die Richtung und ist dann zufällig dahin gegangen, was sie überhaupt nicht von der Schuld freispricht, weil wenn ich sowas mache, muss ich damit rechnen, dass das halt so ein bisschen Streu hat und das war einfach eine Scheißaktion.
Ich fand die BFE-Einheit aber relativ entspannt dann, also als das Ding da runterkam, dachte ich, okay, jetzt haben wir die gleich im Block.
Also hätte auf jeden Fall passieren können.
Du hast dein Mikro sehr weit weg, Justus.
Also es hätte auf jeden Fall passieren können, man hätte sich wahrscheinlich nicht sonderlich wundern müssen, wenn es passiert. Also
Das wäre dann auch nicht schlau gewesen, aber genau.
Da waren die schlauer als wir scheinbar. Schlimm, das zu sagen. Ja. Ansonsten akustisch, ich fand's, es kam leider aufgrund sicherlich auch des fehlenden Daches relativ wenig in den Sitzplatzbereich rüber. Im Sitzplatzbereich waren auch jetzt nicht allzu viele Leute, die es allzu gierig aufgenommen haben. Das war so ein bisschen schade. Also die
Wo saßt du denn? Auf der Hintertour gerade oder auf der Haupt?
Im Gästeblock, okay. Auf diesem Gerüst.
Genau, da war ungefähr zweigeteilt mittig. Quasi, also genau. Der links von dem Tor Richtung dieser Holztribüne war ein Stehplatzbereich für St. Pauli und rechts davon haben sie quasi dieselbe Gerade mit Plastiksitzen bestückt, bestuhlt, extra Sitzplatz, bestuhlt.
Genau, und da war ich
mit bisschen schwarzen Latexhandschuh
mittig mit Tendenz zum Stehplatzblock hin und wie gesagt, also war der Skinhead-Block war relativ nah am Stehplatzbereich dran, die haben noch viel mitgemacht, aber dann in den Rest der Kurve versendete sich das doch dann sehr schnell leider.
Aber halt auch so ein Publikum da, ne?
Also war okay.
Kein Bock drauf haben.
Und was mich eigentlich nur echt geärgert hat, habe ich auch geschrieben, dass wir auf dieses Scheiß St. Pauli viel zu häufig mit Lübecker Arschlöcher reagiert haben, wo ich einfach denke, oh, das kann man einmal rufen oder meinetwegen auch zweimal oder einmal pro Halbzeit oder wie auch immer und ansonsten sollte man die Penner einfach ignorieren und ihrem Elend überlassen und sich über die kaputt lachen und ignorieren.
So Antworten ist, finde ich, gut. Haben die keine Frage gestellt? Sag mal, seid ihr nicht scheiß St. Pauli?
Entschuldigung, wie geht's euch dahin?
Hallo, ja, wir sind hier oder was?
Ich mein, ernsthaft mitsingen oder rüberklatschen oder einfach wirklich ignorieren, wie Mike sagt, die deutlich bessere Antwort, als da irgendwie drauf einzugehen.
Aber es gibt doch überall scheiß St. Pauli, dann gibt's Applaus, bla bla bla, das gibt immer das souveräne drüberstehen und kommentieren. Aber darauf nicht zu reagieren,
Es gab auch einen Gesang zu dem Thema, der auf eine bekannte Melodie aufgebaut hat. Ich krieg's aber auch nicht mehr zusammen, weil ich ihn vorher nicht kannte.
Der war echt kompliziert.
Endet auf jeden Fall mit Lübecker, ihr seid zu schwach. Das fand ich dann auch schon wieder ein bisschen kreativer. Lübecker Arschlöcher geht zweimal, wie du sagst. Ich hab's aber nicht mitgemacht, weil es für mich irgendwie absolut unkreativ ist. Also da hatten wir schon wesentlich angenehmere Beleidigungen für den Gegner über als Arschlöcher am Ende. Das ist einfach zu stumpf. Und da kann man sich darüber freuen, dass das ganze Dorf angereist ist oder sowas, dass das gesanglich auch wesentlich angenehmer zu singen als Lübecker Arschlöcher. Aber ich stehe halt nicht auf dem Zaun und habe eine Flüstertüte in der Hand. Und auch weil.
Du hast ein Headset und ein Mikrofon um.
Aber auch nicht beim Spiel, zum Glück. da würde nichts bei rumkommen. Also noch weniger als hier. Aber ich beschwere mich doch nicht. Also ich bin nicht der Typ, der sagt, hört auf den Milchfisch Kacke. Es ist eine Form der Fankultur, die inzwischen bei uns Einzug hält, die vielleicht auch irgendwann wieder aufhört, werden wir nicht beeinflussen können.
Marzipan Hauptstadt.
Man hätte witzige Sachen mit Marzipan machen können und man hätte diesen Gesang vielleicht ein bisschen. Eine
Torte zum Beispiel hätte man machen können.
Große Torte ins Lübecker Gesicht geworfen.
Nein, mit Singen.
So. Man hätte den Gesang vielleicht auch vorher ein bisschen mehr.
Ich glaube, der Gesang ist aber uralt. Jetzt, wo du sagst, mit Lübeck ist, ihr seid zu schwach. Ich habe den irgendwie im Kopf. Ich habe den noch einmal kurz gehört, aber der ist schon relativ alt.
Hätte man vielleicht vorher ein bisschen mehr, hätte man auf dem Marsch schon mal üben können oder ähnliches, so mit Chorleiter. Wäre dann vielleicht ein bisschen besser angekommen, weil ich habe, wie gesagt, immer nur 2-3 Zeilen davon verstanden, die ich dann mitsingen konnte.
Der war aber auch relativ komplex für mal so eben zu mitsingen.
Und auch eine bekannte Melodie. Das heißt, viele, die vielleicht nur die Melodie gehört haben, haben dann auch eventuell was komplett anderes gesungen.
Tor, Holsten, Tor.
Na gut, okay. Aber dafür, dass wir nur einmal alle 10 Jahre gegen die spielen, kann man auch dreimal im Spiel Lübecker Arschlöcher rufen.
Und wie war das noch mit dem 6-0? Das 6-0 damals aus der zweiten Liga, das wurde doch auch ein paar Mal zitiert in der Stadionzeitung und sonst was. Also
zum Beispiel wieder die auch gemacht.
Die lag im Gästeblock überraschenderweise nicht aus.
Nee, da waren ja nur die Zettel.
Einer.
Ja. Komm, hat Mike's immerhin bis in die Mopo geschafft.
In die Mopo?
Ach du Scheiße. Jedenfalls online.
Echt? Mhm.
Wieso, was war
mit
da?
Mit deinem Twitter-Ding so da drin und dann wurde das vorher erklärt und danach erklärt.
An der Stelle mal ein Riesenlob an meine Timeline, dass das keiner retweetet hat, der das in der Mopo gefunden hat. Zumindest habe ich das nicht mitgebracht.
Die trauen sich nicht zu sagen, dass sie Mopo lesen.
Ja, ich schon, offensichtlich.
Schlimm, ja, du machst das ja beruflich, das kann ich noch einigermaßen
verstehen. Ja, beruflich.
Ja gut, also Lübeck abschaffen, Viertliga bleiben, alles gut.
Ja, Kackwürste.
Arschlöcher, ey.
Ich hab festgestellt, ich habe in meinem
tolle Geschäftsstelle.
Schöne Geschäftsstelle, netter Stadionsprecher, Rest ist Kacke.
Tolle Leute, die da verantwortlich arbeiten. Ja,
und der Sohn von Colt Sievers und ein super rechten Läufer, ganz schnell vorne, super gescoutet. So, jetzt, Johnny.
Ey, Alter, geh da nicht so drauf ein. Du bist mit deiner ganzen
Fan-Geschichte
jetzt hier so völlig, so, weißt du, das ist auch eine Überhöhung, ey. Das ist auch ein bisschen ein Ding, wo wir uns ein bisschen Gedanken machen müssen, irgendwie. Dass es auch noch eine andere Welt gibt. So, ich bin in Berlin beim Blindenfußball-Bundesliga-Spieltag, Lichterfelde, da hängen die NPD-Plakate mit irgendwie Pyrotechnik ist kein Verbrechen und Fankultur stützen. Fuck. Ist nicht alles irgendwie zweidimensional.
Die NPD hat ja auch BFC-Heinzis angeschrieben, dass sie das ja gut finden würden und dass sie das ganz gerne unterstützen würden und ähnliches. Also die versuchen da schon einen Fuß in die Tür zu kriegen.
Und das ist eben alles ein bisschen komplexer und da ist mir das irgendwie ein bisschen zu blöd, irgendwie so eine eindimensionale grünen Scheiß-Lübecker durchzuziehen, das ist mir zu blöd. Ehrlich, meine ich ernst. Ja,
ich rede doch nicht über den Verein.
Na, ist doch egal, der Verein gehört dazu. Und das ist doch nicht, und das ist auch, glaube ich, ein Problem bei uns bei St. Pauli, dass die Fans über alles stehen. Das ist Unsinn. Wir sind in einem verfickten Wirtschaftsunternehmen unterwegs. Wir haben Leute, die hier mit Millionen Knete aus der Haustür rausgehen und glauben irgendwie mit Fankultur oder sonst was sind wir am Nabel der Welt. Das ist Stuss. Okay, ich muss bremsen, weil sonst kriege ich hier eine Rolle, die ich auch nicht will. Ich habe hier den grünen Rasen aufgeklebt zur Spurensicherung und halt jetzt meinen Mund.
Ja, erzähl ruhig. Ich verstehe nicht, wieso du gerade so sauer bist.
Nein, weil mir das einfach zu blöde ist, immer diese scheiß Lübecker und sonst was. Klar sind da Idioten, haben die Idioten im Stadion. Weißt du was, wir haben eine Sonderrolle, wir haben eine unglaublich geile Rolle, hier im Stadion Fußball auf der höchsten Liga sehen zu können und gleichzeitig echt intelligente Menschen zu haben, die sich hier auch irgendwie mit Mikrofonen um den Hals hinsetzen können und irgendwie erzählen können, was sie Geiles machen. Wir leben in einem kleinen Paradies. So.
Ja, aber das bestreitet doch keiner, oder?
Ja, genau.
Also ich habe gerade heute Facebook-Post des Übersteigers die Feine Sahne Fischfilet-Veranstaltung gestern in Anklam beworben mit den Sätzen, dass es so unfassbar einfach ist, als St. Pauli-Fan die gegen Rechtsfahne hochzuhalten und dass es umso schwieriger ist, das bei anderen Vereinen, in anderen Gegenden, in anderen Bundesländern teilweise zu machen und dass solche Sachen wie da jetzt geschehen durch Feine Sahne Fischfilet, Materia, Patrick Ensing war da, hat eine Lesung gehalten, dass solche Sachen natürlich viel, viel wichtiger und schwieriger sind und viel mehr Respekt verlangen. Also ich glaube, es ist
genau, und also, vielleicht bin ich nur so, weil wir dummerweise mit den Offiziellen von Lübeck da zu tun hatten und die waren alle super hilfsbereit, deswegen ist mir dieses scheiß Lübecker irgendwie als Generalding einfach zuwider. Weil ja, die finden, das haben wir doch
gerade auch gesagt.
Die finden die Bauern-Nazis oder die ganzen dummen Deppen da auch scheiße, müssen trotzdem mit denen dealen.
Ich stimme dir hundertprozentig zu, wenn du sagst, wir dürfen nicht auf unserem hohen Ross sitzen und auf alle anderen mit dem Finger zeigen. Genau. Man muss aber gewisse Sachen sagen können und auch laut aussprechen. Und wenn der Satz keine politische Scheiße, hier geht's um den VfB, ja, auf einem Flyer in der Kurve Blech steht, dann muss ich sagen, dass das Arschlöcher sind.
Ja, es ist so, dumm.
Ich beleidige auch nicht den Verein und ich sage auch nicht, okay, dass der Stadionsprecher schlimm ist und die sportliche Führung macht da super Sachen, wie du sagst.
Ja, trotzdem, die haben interessanten Trainer auch irgendwie, der Österreich einmal Nationalspieler, ein Spiel gemacht, mit Deisler zusammengeraspelt ist irgendwie und seitdem.
Ich habe das nach dem Spiel seine Zusammenfassung gehört und es war mir total egal, was er sagte, man hätte mir ein Kochbuch vorlesen können, es wäre alles schön gewesen, weil er diesen unglaublich schönen österreichischen Dialekt hat. Nichtsdestotrotz muss ich halt auch mal sagen dürfen, Wichser.
Und ich glaube...
Allein nach den Sachen im Schweinske Cup, allein nach den Sachen, die da im Stadion passiert sind und allein nach den Sachen, die da auf dem
100%, Marsch... 100% agree. Ich möchte nur nicht dieses scheiß St. Paulianer, scheiß Lübecker, das ist mir einfach zu platt. Das ist mir einfach zu total platt.
So, geh doch mal davon aus, dass wir hier alle differenzierungsfähig genug sind, dass korrekte Lübecker als korrekte Lübecker wahrgenommen werden, aber irgendwie in eine Schublade steckst du den Verein noch am Ende so oder so und dann hast du halt die Möglichkeit zu sagen, okay.
Genau, und ich habe einen Respekt davor, was die sportlich sozusagen mit dieser wenigen Knete machen und wo du irgendwie, wo 5 Leute auf der Geschäftsstelle rumtouren und die spielen trotzdem ansehnlichen Regionalliga-Fußball. Und das vom Sportlichen her würde ich sagen, Respekt Lübeck, was ihr aus eurer kleinen Knete da macht. Und ein Verein, der irgendwie an komischste Sponsoren schon geraten ist und sonst was und irgendwie voll durchgetaumelt ist, es spielt immer noch ein Fußball in einem Stadion da, hat beschissene Fans, teilweise, sicherlich großteilweise leider auch. Und ja.
Jo. Wir sehen uns nicken. Gut. Wir haben noch zwei Hörerfragen und dann müssen wir Justus noch abfeiern, was wir sehr gerne tun werden. Zum einen noch was annähernd Sportliches, holen wir noch einen Spieler und daran anschließend, vielleicht nicht ganz zusammenpassend, die Frage kommt von Screen4TV. Wann werden die Ecken am Millerntor zugebaut, beziehungsweise die Pläne dazu veröffentlicht? Also letzteres nicht, das solange wir nicht europäisch spielen.
Auch
auf dann, Jahre hinaus wahrscheinlich.
Auch dann nicht.
Da geht's sollen wir das Parkhaus hinstellen?
Ah, es sind genau. Dann zu viel Zuschauer.
Und geht's auch um die Belüftung des Rasens?
Ja. Nee. Ja, das kümmert andere Vereine oder auch nicht.
Nee,
ja,
aber es geht auch. Die müssen aber auch im Jahr dann dafür
kann man den
Rasen austauschen.
Kann man mit nein, nein, nie
passiert genau. Nicht.
Holen wir noch einen Spieler?
Vielleicht.
Das muss Wolf sagen. Ich muss gar nichts sagen. Ey. Ich habe jetzt hier voll mein Pulver verschossen und mich als Lübecker, weiß er nicht.
Vielleicht holen wir einen von Lübeck. Holen wir einen von Lübeck, Wolf.
Die hassen Braunschweig auch.
Ja, wen findest du so gut? Na, Sievers und Ebot Edgy.
Nein, sag mal, ja. Wenn wir noch einen holen, welche Position?
Wir dürfen keinen mehr holen, weil der Kader eh schon irgendwie groß ist und weil da irgendwie Leute abdriften und habe ich eine Rolle in der Mannschaft und sonst was. Also ich habe eher das Gefühl, das ist eher...
Gib
die große, pass auf, nein, es gibt die große Problematik und das fand ich so ganz, ganz, ganz krass bei uns. Ewald Lien tobt und ist sauer und sonst was und ein Trainer, der so weit aus dem Knick kommt oder aus den Schuhen geht, aus den Latschen geht und sein eigenes Team quasi erzürnt kommentiert.
Wann denn? Bei welcher Gelegenheit?
Braunschweig.
Achso. Mhm.
Der
ist dabei, seine eigene Arbeit auch zu beurteilen. So, und das ist irgendwie eine Sache, da geht was nicht auf und du kannst natürlich sauer sein, dass was nicht aufgeht. Und da ist eben die Frage, oder da finde ich so ein bisschen spannend, wenn andere Vereine, es gibt andere Vereine, die arbeiten mit riesigen Trainerstäben oder sonst was so. Also das Modell, wie kriege ich ein funktionierendes Profifußballteam? Wie baue ich das zusammen? Ich will gar nicht, es ist einfach blöd, ich will was ganz anderes. Die Idee, wie forme ich heutzutage ein funktionierendes Profifußballteam? Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Frage. Wir haben ja schon mit Ewald und Abder eine moderne Form, dass da zwei Trainer sind, die auch beide für bestimmte verschiedene Bereiche zuständig sind und so weiter und so fort. Es gibt immer den Satz, wir holen nur Spieler, die zu uns passen. Haben wir lange nicht gehört. Und vielleicht ist jetzt tatsächlich innerhalb der Mannschaft eine schwierige Chemie am Start oder es ist irgendwie, es funktioniert, es passt noch nicht. So, das ist es. Neuer Spieler war die Frage. Ich glaube, neuer Spieler bringt's nicht, sondern welche Idee haben wir eigentlich, wie wir spielen wollen? Und ich glaube, das war ein bisschen zu sehr irgendwie die Spielen, die finden sich während des Spiels. Das wird schon irgendwie und zu wenig. Ja, weiß ich nicht, das ist alles Bildgelaber, das ist alles Gelaber. Also neuer Spieler bringt's nicht, weil das ist eine weitere Variable und ich habe das Gefühl, wir haben noch zu viele Variablen, die noch nicht aufeinander sozusagen von den Vorzeichen wie in der Chemie plus, minus etc. als Molekül zusammenhängen. Wir haben noch keinen, wir sind noch kein Element.
Also okay. Stehst du auch tendenziell eher auf eine relativ statische und feststehende Startelf, die
nein, ich glaube, dass du das, sind, nein, oder? Ich glaube, du brauchst eine klare Chemie, ist ja immer geil. Eine Chemie heißt irgendwie, dass auch, dass es ein Molekül ist, wo Atome miteinander zusammenhängen, Elektronen und sonst was, wo es verschiedene Teile,
jetzt geht's los,
die zusammenhängen müssen.
Wenn's
ja, ich habe das dritte Bier getrunken und jetzt bin ich plötzlich zusammen, bei der Chemie, ne?
Wenn uns jemand naturwissenschaftlich Bewandtes zuhört, der schlägt die Köpfe der
Hände. Nein.
Mann, guck mal bitte.
Seine beiden Köpfe
Johnny, über der Hand. Johnny, ein Molekül, da hast du Teile, das wird gemalt, da sind Striche. Ich glaube, wenn du an der Taktiktafel bist oder irgendwie.
Molekül, das wird
nochmal, gemalt. Nochmal zurück zu deinem Braunschweig-Spiel, zu den Fahnen. Wir haben die TV-Scouts oben sitzen neben uns und die sind durchgedreht, weil Leute in der letzten Reihe mit Fahnen geschwenkt haben. Ey, nein, runter, wir können gar nicht die Spielanalyse machen mit den Videotürmen. Die haben immer so jeweils links und rechts einen Turm, wo drei Kameras drin sind, die das ganze Spielfeld abkaschen. Die konnten ihre Scouting-Videos gar nicht machen, weil immer eine Fahne dazwischen war. Und so bupp, plötzlich wieder Tilt. Kein Spieler konnte getrackt werden. So, das Tracking wurde durch die Fahnen verhindert. Und jetzt war gerade die Molekülstruktur eines Teams, wo du 11 Elemente oder 11 Kerne aufmalen musst. Manche sind Atome, manche Elektronen, manche, oh Gott, Physik habe ich aber nicht früher
gesehen. Geht es hier eher um fußballerische oder eher um so eine Art persönliche Chemie im Sinne von, die können sich nicht
riechen? Das ist doch beides, das gehört doch zusammen. Das ist ja so, das Schwierige. Das ist ja das Schwierige am Trainerdasein, dass du eine Persönlichkeitsstruktur eines Spielers hast irgendwie und dass du auch gleichzeitig was hast, was du auf dem Feld bringst und das hängt zusammen und da musst du sozusagen einen Weg finden.
Ja. Ich fasse kurz zusammen. Wann werden die Ecken zugebaut bzw. veröffentlicht? Nie. Holen wir noch einen Spieler? Nein.
Genau. Doch, wir so. Holen wahrscheinlich sogar noch einen Spieler.
Ja,
Wolf. Ja, ist ja, hey, macht es Sinn, dass die Frage ist, macht es Sinn, noch einen Spieler zu holen?
Wolf sagt
nein. Holen wir noch einen Spieler? Ja.
Da gut. Darf ich okay. noch, der User okay. Curious möchte noch eine Frage ja, loswerden.
Schieß los.
Geben wir noch einen Spieler ab?
Auch? Nein. Ja.
Dann welchen?
Sag ich nicht.
Nee. Sag ich nicht. Das weiß ich zwar, aber ich sag's nicht.
Also ich glaube, dass Himmelmann uns verlassen wird.
Deswegen
das ist eine reine Gefühlssache.
Verletzungsgeschichte.
Deswegen die Verletzungsgeschichte und deswegen hat er sich im Arsch gezerrt. These.
Boah, da gehe ich aber steil jetzt.
Da wilde These.
Nee.
Glaube ich nicht.
Glaube ich auch glaube nicht.
Und ich fände es schade, aber ich finde es irgendwie auch so, das wäre so das Business irgendwie, was klar wäre, weil welchen von unseren Spielern aus der letzten Saison kannst du verkaufen? Marc Schadkowski konntest du verkaufen. Du hättest einen Sobota verkaufen können. Okay, den haben sie gehalten, etc. Ein Himmelmann ist genauso einer der Spieler, wo du sagst, der ist überdurchschnittlich gut.
Den gibt der Verein nicht ab.
Hm?
Den gibt der Verein nicht ab.
Nee. Wenn du Herwagen hast, wie ihm gerade am Anfang
gehört. Wenn die nicht mal Gonta abgeben, von dem klar ist, dass er sowieso die ersten paar Spiele auf der Bank sitzt,
dann gehen die nicht für den Stammtorwart ab.
Okay, finde ich okay, finde ich vernünftig. Aber das Ding ist zum Beispiel bei Himmelmann ist ein Herwagen tatsächlich ein Backup, der das vielleicht vom Torwartspiel oder von der 1:1 Rollen, wie nennt man das, Platzhalter ausfüllen,
positionsgleich ersetzen.
Positionsgleich, positionsgetreu tauschen. Himmelmann ist 100% der bessere im 1:1 auf der Linie. Herwagen ist 100% besser im Strafraum und geht weiter raus und fängt Bälle früher hoch ab. So. Würde ich sagen, ey. Und Himmelmann ist 100% ein Spieler, der für die Bundesliga ab Platz 10 abwärts ein interessanter Spieler ist.
Aber das war ja auch vor der Saison.
Ich
ja.
glaube nicht, dass ich
das war ja vor der Saison. Lohnt. Aber die Frage ist doch, dann fragen Leute, warum wurde Marc Schadkowski verkauft? Und ich glaube tatsächlich, Marc Schadkowski wird auch verkauft, weil der FC St. Pauli im Bereich Profifußball das Monopoly mitspielen muss.
Ja, und klar.
Du musst,
ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn Himmelmann vor der Saison verkauft wird. Das hätte ich schade gefunden, aber es hätte mich nicht gewundert. Aber das würde mich jetzt wundern.
Okay, einfach nur so gesagt, welcher von den Spielern des FC St. Pauli könnte interessant sein für Erstligisten oder für Zweitligisten?
Ja,
oder?
Da kann ich ja immer noch das Gleiche drauf antworten. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass sie jetzt verkaufen.
Das
sind ja verschiedene Fragen.
Genau. Du hast in den Profikadern der ersten zwei Ligen meiner Meinung nach auch zu wenig Schwachstellen auf der Torhüterposition.
Ja, Werder ist da hätte zum Beispiel eine.
Genau, und Werder ist genau das Ding, wo ich glaube, dass das interessant sein könnte, aber
ich glaube, bei Werder geht zuerst der Trainer, bevor der Torwart getauscht wird.
Und der Trainer geht wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
In einer Woche geht der Trainer nicht, glaube ich.
Nee, ich in Bremen.
Skripnik hat alles angeschickt.
Genau, also wir haben ja noch eine Woche, dann ist das Transfer.
Ich hoffe, dass Robin Himmelmann hier bleibt.
Das hoffen wir auch und wir werden dann, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder treffen, uns lachend in den Arm legen und sagen, weißt du noch, was Wolf damals gesagt hat, bevor wir Bayern aus dem Pokal geschossen
haben? Schöne Grüße nach
Bremen. Bevor wir ihn verkauft haben.
Gut.
Nach Lübeck.
3 Millionen für Himmelmann. Ab welcher Summe werden wir denn schwach?
Oh je. Jetzt
Entschuldigung, ich ziehe es in die Länge. Lassen wir es.
Ja. Wir haben noch zwei Fragen.
1 Million
Torhüter. Die erste können wir ganz schnell abhandeln, nämlich von Klaas Riese, geschätzter Kollege von Colinas Erben. Wie viele Tore schießt Sebastian Meyer in dieser Saison? Und da muss man natürlich dazu sagen, dass dieser angeblich so neutrale Schiedsrichter-Podcaster tief in seinem Herzen Hannover 96-Fan ist.
Da, wo und die meisten
Johnny und ich haben uns vorhin auf Keins verständigt.
Ich
bleiben wir dabei?
Könnte eventuell noch damit leben. Er hat ja bei uns dieses glorreiche Dresden-Tor
geschossen. Ein Freischuss-Tor.
Der hat doch schon getroffen.
Hat er doch schon. Wie viele schießt er noch?
Wie viele noch?
Also er fragt, wie viele schießt er? Dann bleiben wir halt bei eins. Gut, aber
er hat bei uns ja dieses grandiose Freistoßtor gegen Dresden geschossen und alle haben danach gedacht, was für ein geiler Typ der ist, was er vielleicht, oder das ist vielleicht, was er ohne Frage auch ist. Aber danach hat er halt nicht mehr so brilliert. So. Und ich denke, dass genau das hier auch wieder passiert. Der Typ macht ein super Tor. Erste, Zweitligator der Saison.
Okay, und dann war's das.
Und dann ebbt das alles wieder ab. Wenn der noch 3 Tore macht, dann ist das aber auch das Maximum.
Ich glaube, er macht noch 5 Tore.
Gut, weiter. Du glaubst auch, dass Himmelmann geht.
Nein, ich glaube nicht, dass Himmelmann geht. Ich sag nur, das wäre eine. Mein Gott, Leute, ey.
Ich weiß jedenfalls, was Sebastian Meyer Freitagabend gemacht hat. Da war er nämlich im Gästeblock in Lübeck. Hat er bei mir nochmal so ein paar Pünktchen gut gemacht. Egal. Und die zweite Frage, und damit leiten wir dann tatsächlich zum allerletzten Thema für heute über. Auch von Klaas: Hat der Fanladen schon realisiert, dass er den Julius-Hirsch-Preis gewonnen hat? Ist, glaube ich, eher so eine Hommage an schlechte Reporterfragen. Also Justus, erzähl doch mal, was ist der Julius-Hirsch-Preis, warum habt ihr den bekommen und wohin mit den Millionen jetzt?
Ja, wir haben das schon realisiert. Wir haben es ja auch sogar schon veröffentlicht, deswegen habe ich die Frage nicht so ganz verstanden.
Ich glaube, es war nur Spaß.
Achso, war nur Spaß. Es ist ein Preis des DFB, der jährlich ausgegeben wird, ich glaube seit ungefähr 10 Jahren jetzt. Und zwar ist es ein Preis für Demokratiebildung gegen Diskriminierung jeder Art, so sage ich es, also so.
Ich google mal
hier. Ja, genau, es heißt, es ist bestimmt nicht wortgetreu so, aber so in der Art. Und ich habe die Bewerbung dafür geschrieben für den Fanladen, und zwar mit der diesjährigen Holocaust-Gedenkreihe, hätte ich fast gesagt, mit der Veranstaltungsreihe zum Internationalen Holocaust-Gedenktag, den wir ja seit 7 Jahren jetzt jährlich auch hier am Millerntor begehen. Und dieses Jahr haben wir eine Reihe gemacht zum ersten Mal. Sonst haben wir mal eine Veranstaltung am 27. Januar gemacht. Diesmal haben wir 4 Veranstaltungen gemacht. Und der Abschluss war dann, dass die Profimannschaft beim Spiel gegen Leipzig statt des Kongstar-Logos "Kein Fußball den Faschisten" auf dem Trikot hat. Und mit dieser Reihe haben wir uns als Fanladen um den Julius-Hirsch-Preis beworben und ihn gewonnen.
Applaus. Irgendjemand tritt hier ständig gegen den Tisch.
Bitte?
Irgendjemand tritt ständig gegen den Tisch oder so.
Justus.
Also ausgezeichnet werden Personen, Initiativen und Vereine, die sich als Aktive auf dem Fußballplatz, als Fans im Stadion, im Verein und in der Gesellschaft beispielhaft und unübersehbar einsetzen für die Unverletzbarkeit der Würde des Menschen und gegen Antisemitismus und Rassismus, für Verständigung und gegen Ausgrenzung von Menschen und für die Vielfalt aller Menschen und gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit.
War ich nicht so ganz schlecht.
Ja. Du hast es viel kürzer formuliert.
Ja.
So bin ich.
Auf den Punkt.
Ich habe mich auch mit einer kurzen Bewerbung beworben.
Wie lange war das? Wie viele Seiten muss man schreiben?
Ich habe eine halbe DIN A4-Seite
geschrieben. Ehrlich? Waren einfach so knackige Dinger drin.
Wie geil.
War das eigentlich so, dass die...
Wie geil,
aber sag mal ganz kurz, die war das im Rathaus?
Es wird noch verliehen. Also es ist nicht
die Preisverleihung, sondern es gab ja eine Reihe auch so mit Ausstellung im Rathaus.
Ja, das war aber was anderes.
Aber das war trotzdem, waren da eure Veranstaltungen mit dran connected?
Nein.
Nee, okay. Das ging parallel nebeneinander.
Verschiedene
Veranstaltungsreihen
sozusagen. Okay. 2 Veranstaltungsreihen, die
alles klar.
Sozusagen den 27. Januar als gemeinsames
Datum,
verbindende
Element der Erinnerung.
Ja. Genau, aber sonst verschiedene Sachen waren. Okay. Genau, verliehen wird es am 10. Oktober in Hannover im Alten Rathaus. Wir wurden dann letzte Woche angerufen vom DFB und schon mal darüber in Kenntnis gesetzt, aber gebeten ist, noch bis Freitag geheim zu halten sozusagen, da Freitag der DFB es ja erst veröffentlicht hat.
Das heißt, der Podcast darf gar nicht vor Freitag
Nein, letzten Freitag.
Ach so, okay.
Aber das war ja dann tatsächlich scheiße, weil veröffentlicht hat es das Abendblatt.
Ja, aber an dem Tag, ne? Also ich habe nicht, also die haben
es irgendwie... Ich habe es halt morgens gelesen im Print und habe dann geguckt, weil ich irgendwie das natürlich auch...
In die Welt posaunen wollte?
Belegen wollte. Also in die Welt posaunen kann ich ja das auch so, aber ich möchte mich ja auf irgendwas beziehen, dass es auch stimmt. Und weder bei euch noch beim DFB stand's, und ich musste dann halt schreiben, laut Abendblatt hat der Fanladen den Julius-Hirsch-Preis
gewonnen. Ja, keine Ahnung, woher die es schon wussten, weiß ich nicht.
Ist ja auch nicht schlimm, besser als wenn es die Bild oder die Mopo gewesen
wäre. Ja, genau, ja, ja, alles gut. Genau, das wird jetzt am 10. Oktober verliehen. Genau, das ist am Tag vor dem Länderspiel gegen Nordirland, also Deutschland gegen Nordirland in Hannover. Und im Rahmen dessen verleihen sie es quasi am Abend vorher.
Okay. Und das gibt dann Geld? Oder
ja, es dotiert mit 7.000 Euro. Das zweckgebunden für eben das, was du alles so schön vorgelesen hast, ausgegeben werden muss.
Gut, da wird es ja Mittel und Wege geben. Das ist ja schön.
Ja, genau. Ist doch super. Das Geld können wir gut gebrauchen. Und genau, dann fahren wir da am 10. Oktober hin und holen uns den Preis ab. Ich finde es... Also ich freue mich total. Klar, wenn man sich um was bewirbt und dann gewinnt man, freut man sich. Ich finde es auch ein bisschen lustig natürlich, dass man mit keinem Fußball den Faschisten einen DFB-Preis gewinnt. Also
nach der Geschichte hier, ja.
Genau, nach der Geschichte mit dem Abhängen, auch das auf das Trikot zu bekommen, das war dann ja ein DFL-Thema. Das war auch nicht so ganz einfach. Da mussten viele Türen, nicht nur bei der DFL, aber auch sonst, viele Klinken geputzt werden, sozusagen. Da musste man langen Atem haben und echt einiges an Zeit investieren. Ich finde ein bisschen schade, dass jetzt, bis jetzt zumindest in der Begründung so ein bisschen die Veranstaltungsreihe eigentlich so ein bisschen untergeht. Und auch in diesem DFB-Video, vor allem Rauball irgendwie sagt, das ist toll, dass sie, ich kann den Akzent nicht nachmachen. Das ist toll, dass die Initiative es geschafft hat, das Management des FC St. Pauli davon zu überzeugen, auf den Sponsor zu verzichten. Also, okay. Das ist vielleicht auch ein Stück weit ehrlich, aber natürlich nicht eigentlich das Hauptanliegen, was ich so hatte mit der Veranstaltungsreihe und dem Trikotaufdruck.
Sehr Dortmunder Sicht auf das Thema, glaube
ich. Ja, oder auch vielleicht auch nicht. Nur so, also tatsächlich. Wir wollten ja gerne mit unserem Logo auch spielen auf der Brust. Also so haben wir es beantragt. Sollte kein Fußball den Faschisten oder das Fanladen-Logo.
Zusätzlich zum Verein.
Ja, ja, genau. Ja, okay. Also in dem, wie ein Kongstar-Logo auch auf dem Trikot ist sozusagen. Und das hat die DFL tatsächlich verboten. Gesagt, es darf nur der Schriftzug da sein und auch nur einmalig und das bedeutet auf keinen Fall, dass sie es wieder machen dürfen und nur, weil es in Verbindung mit dem Holocaust-Gedenktag hat. Und okay. Also das war schon so, am Anfang bei den ersten Gesprächen, die erstmal so, also das habe ich ja nicht gemacht, das hat der Verein gemacht mit der DFL, war das echt so, wow, Faschisten auf dem Trikot, also das wird schwierig, so, mindestens schwierig. Die Frau, die das da irgendwie bearbeitet hat, das gleich zur Rechtsabteilung weitergegeben, da kümmere ich mich drum, das geht erstmal sofort in die Rechtsabteilung. Und dann hat hier der Verein sich aber auch dahinter geklemmt und hat echt eine seitenlange Begründung geschrieben, warum das wichtig wäre, dass es gemacht wurde. Dann wurde es gemacht mit der Einschränkung, nicht mit unserem Logo, weil es keine Werbung Dritter darf nicht.
Darf nicht aufs Trikot.
Ja.
Eigentlich war ja, dass ihr überhaupt das Trikot zur Verfügung gestellt bekommen habt, war ja ein Geschenk des Vereins zum 25-Jährigen oder war das, da hatte das nichts mit ihm zu tun?
Ja, dann wird der Abend noch richtig lang, wenn ich das alles erzähle.
Aber das hatten wir auch alles, glaube ich, schon mal in früheren
Folgen. Ja, genau.
Hört einfach die letzten 31 Folgen nochmal, das wird dann da erzählt. Sehr schön. Und ich glaube, frühere Titelpreisträger, wie auch immer, waren unter anderem die Schickeria.
Letztes Jahr.
USP hat das auch schon mal, oder?
Das war der Anne-Frankenthal-Preis.
Ah, okay.
Nee. Also das erste Mal mit so einem Pauli.
Sehr schön. Fein. Dann machen wir einen Haken hinter für heute.
Ich will noch kurz eine Werbung machen.
Ah, gerne.
10.09. 8:45 Uhr, Rostock, quasi, was sind das da? Der Hauptmarktplatz.
Rathausplatz.
Blindenfußball-Bundesliga. St. Pauli muss in Rostock spielen. 8:45 Uhr gegen Gelsenkirchen. Chance, Vizemeister zu werden. Und für Jonathan
Torschützenkönig,
genau.
Und wir gratulieren Blau-Weiß Marburg zur Deutschen Meisterschaft.
Nee? Blau-Gelb Marburg müssen wir noch nicht zur Deutschen Meisterschaft gratulieren. Wenn Chemnitz tatsächlich nicht antreten könnte, zum zweiten Mal wäre das dann der Fall, würden alle Spiele gestrichen. Stuttgart würde gegen Marburg gewinnen, wäre St. Pauli Deutscher Meister. Aber das ist zu viel der...
Okay. Ja. Das kann ja keiner wollen.
Will man nicht.
Die Art und Weise.
Vizemeisterschaft mit dem Sieg gegen Gelsenkirchen wäre geil. 8:45 Uhr Rostock. Einige unserer blinden Fußballer sind da nicht so angetan und werden auch nicht mitreisen, weil zu viele Erlebnisse mit Rostock irgendwie negativ abgelaufen sind.
Ja, Termin verlinken wir da nochmal. Johnny, hat er noch was?
Ja, wir hätten noch so viel reden können über Xing-Studien zum Thema Intelligenz von Fußballfans. Zum Thema Lemi, der selbsternannte König des K-Blocks, steigt vom Thron her.
Das musst du noch erzählen. Wir fahren Sonntag nach Dresden.
Und spricht zum Volke. Für die es nicht wissen, die können sich da im Internet zu belesen. Der Vorsänger des K-Blocks spricht jedes Mal vor der Saison zu seiner Gefolgschaft und wertet die letzte Saison so ein bisschen aus und gibt den Kurs für die nächste Saison vor. Und Lemi war wenig angetan von der letzten Saison bezüglich der Zerstörungswut der Dresdner Fans und lässt dann sinngemäß fallen, Niemand wird sich an Dynamo Dresden erinnern, weil die das Klo kaputt gemacht haben, sondern nur 90 Minuten durchgesungen haben. Und der
Spektakel.
Da haut Johnny den Kopfhörer direkt weg. Ja, das immer wieder ein Highlight für mich in der Saisonvorbereitung. Ich giere und geiere schon immer danach und versuche den Kanal so oft wie möglich aufzusuchen. Das ist nicht gut für meine Internethistorie, aber guckt euch an, es lohnt sich wirklich.
Was man sich auch gut angucken kann, ist übrigens Blindenradio von Dynamo Dresden und die Webseite. Da sieht man die beiden Kollegen Eschi und Thomas, glaube ich, die da vorbildlich dargestellt werden auf der Webseite und ja, auch einen Job machen. Gibt's bei Facebook auch bei der Fanabteilung von Dynamo Dresden, werden die auch quasi gefeatured oder featuren sich selber.
Sind die denn wie beim AFM-Radio im Nachhinein auch anhörbar?
Durch die Facebook-Postings, ja. Okay. Da schneiden die sich immer lustig zusammen. Die haben so eine Fischaugenkamera vor sich und dann siehst du die zwei so wie Waldorf und Stettler und die, weiß ich auch nicht genau, ob das jetzt für die Blinden so geil ist.
Ach so, als Video, nicht als
Ton. Ja, die als Video, aber mit Ton. Video ist ja auch mit Ton. Also da kannst du dann so Zusammenschnitte sehen bei der Fanabteilung von denen und die präsentieren sich da. Ansonsten ist die Webseite von Dynamo Dresden, hat auch das Blindenradio drin, da sind die drin etc. Das ist schon, also die Webseite ist auch okay. Also ich finde, das ist durchaus für einen Nicht-IT-Profi laienhaft positiv bewertbar.
Fein, fein. Dann haben wir das. Sprechen uns in 3 Wochen, in 4 Wochen ungefähr wieder.
4 Wochen? Dann doch. Dann muss ich da noch weiter einen Hilferuf starten oder nicht einen Hilferuf, sondern gerade ist USP-Treffen drüben für das Masters, das Blindenfußballturnier in Hamburg, was zum 9. Mal in Hamburg stattfindet. 24. 25. September suchen wir Helfer. A. Am Sonntag Banden abbauen. B. Jemand, der Lust hat, eine Videokamera zu schwenken und sich das auch zutraut und das auch ein bisschen kann, um die Spiele zu filmen. C, Leute, die irgendwie mit Schilder aufhängen, den ganzen Spiel, also das Spielfeld mit aufrüsten oder auch bei Lust haben, bei der Essensausgabe etc. mitzumachen. Also einfach Lust haben, mit Blindenfußball Kontakt aufzunehmen. Helfer sind herzlich willkommen und vielleicht auch nicht immer von mir 100% in der Kommunikation bedienbar, aber einfach Geduld behalten. Wer helfen will, findet einen guten Platz.
Blindenfußball@fcstpauli.com war es, ne?
Genau, blindenfußball@fcstpauli.com ist die E-Mail-Adresse und da lesen auch mehr Leute mit und da einfach ansagen, ich habe Bock zu helfen, wie kann ich, was kann ich machen?
Sehr schön. Gut, also wir haben einen neuen Termin, haben wir noch nicht. Wir haben auch hart gearbeitet daran, einen Gast für die nächste Folge zu bekommen. Das wäre dann eine ganz schicke Sache, aber wie gesagt, das veröffentlichen wir dann, wenn es soweit ist. Und sprechen uns dann demnächst wieder. In diesem Sinne, schönen Abend und 3 Punkte in Dresden.
Tschö. Tschö. Tschüss. Tschüssing.
Den Kopf nie hängen, du auf dem Rasen und wir auf den Rängen. Gemeinsam sind wir stark, sie brechen uns nie und jetzt alle zusammen, so lang wie noch nie.